So, alles bereit für die Festivitäten?
Hä? Was? Wovon redest du überhaupt?
Der Podcast hat dieses Jahr Jubiläum. Wir werden 50 Jahre alt.
Was? Da verwechselst du was. Das, was du meinst, ist die Sendung mit der Maus.
Die es ohne diesen Podcast gar nicht gäbe.
Was, Reini? Die Sendung ist älter als wir beide.
Habe ich dir nie die Geschichte erzählt, wie ich als junger Seebär, Doktorand, vor unendlich vielen Jahren durch das Papermeer die Wissensinseln umschifft habe, auf die unteilbaren Rinderbraten der Mensianer gestoßen bin und schließlich im Keksdosenlabyrinth von Duisburg einer orangenen Cybermaus und einem kleinen blauen Elefanten geholfen habe, eine miesgelaunte gelbe Ente zu finden?
Alter, das klingt für mich eher nach der Feuerzangenbowle der letzten Weihnachtsfeier bei den Chemikern.
If you base medicine on science, you kill. If you base the design of planes on science, they fly. If you base the design of rockets on science, they reach the moon. It works. Bitches.
Methodisch Inkorrekt, Folge 186 vom 9.3.2021, direkt von der Lügengeschichte der Wissenschaft. Mit mir heute wieder mein tätowierter Holländer Reinhard Remfort.
Hi, hi, Captain.
Und ich bin der Kapitän der Wissenschaft Nicolas Wörl. Glück auf. Ich muss ja, das war Captain Blaubeer, ne? Das kann man ja schon mal vorwegschicken. Hast du mit dem resoniert? Wie fandst du so Captain Blaubeer?
Meinst du generell oder den letzten oder was?
Nee, so generell. Also,
so generell. Ich mag Captain Blaubeer sehr.
Ah, okay. Das kam bei mir nicht so richtig an, muss ich sagen.
Echt? Captain Blaubeer hatte ich nicht mehr mitgenommen.
Da war ich möglicherweise natürlich auch schon lange raus, so altersmäßig. Ich akzeptiere ja auch die kleine gelbe Ente nicht mehr. Die kam einfach.
Das ist so die
Yoko Ono der Beatles, was bei den Beatles war, ist die Ente jetzt hier bei der Sendung mit der Maus. Das ist nicht mehr meins. Aber ich kann natürlich akzeptieren, dass die andere Leute mögen. Also.
Ja, Captain Blaubeer mag ich noch sehr, wobei ich das, also es gab ja auch Bücher, ne, also hier die 13,5 Leben des Captain Blaubeer und so. Das habe ich angefangen zu lesen, das habe ich nicht durchgehalten, weil das war mir zu drüber.
Oh, echt?
Und der Film war mir auch zu drüber. Ich finde das ganz gut, ich finde das witzig, aber ich kann das nicht mehrere Stunden lesen.
Ich finde das interessant, bei meiner Tochter siehst du dann immer diese Irritation, ne? Also die ist ja einfach noch gewohnt, dass Leute die Wahrheit sagen, ne? Also das Konzept Lüge ist ja eher schwierig, sagen wir mal so, als Kinder. Und wenn dann einer im Fernsehen da so jetzt offensichtlich Quatsch erzählt, das ist noch schwierig für sie einzuordnen. Also ich glaube, mittlerweile hat sie es begriffen, dass Heinblöd diese Eigenart hat, oder beziehungsweise, nee, Hein blöd ja gar nicht, ne, der Captain Blaubeer, ja. Der diese Eigenart hat. Alles, glaube ich, für sie ein bisschen schwierig gewesen.
Ah, manchmal sind da so schön absurde Sachen bei. Beim Film gab es ja zum Beispiel die Wellenzwerge Professor Dr. Feinfinger.
Das stimmt, ja.
Das finde ich super. Also der sich nicht irgendwo hin teleportiert, sondern mit einem mit radioaktiven Steppgerüben angetriebenen Personenfaxgerät befördert. Das sind dann so Momente, wo ich sage, so, ja, das finde ich großartig.
Mein Gott, wann hast du denn den Film gesehen? Ich stelle gerade fest, ich habe den, glaube ich, auch gesehen, damals, als der Sohn noch ein bisschen jünger war.
Ewig.
Ich kann mich an nichts mehr erinnern, dass du das nochmal eben so abrufst, was da drin passiert ist.
Also ein paar davon gehen noch.
Oh krass, okay. Ja, da sind wir wieder. Mhm. Die nächste Woche in der Pandemie. Oder die nächsten Wochen.
Ich wollte gerade sagen, du zählst das noch in Wochen.
Es geht ja unvermittelt weiter. Ne? Die Öffnungen werden jetzt nicht dazu führen, dass es schneller vorbeigeht. Also die Zahlen werden wieder steigen. Man resigniert langsam etwas, ne? Oder man wird müde, sagen wir mal, so ein bisschen.
Ja, das, also da ist halt irgendwie wenig Land in Sicht, ne? Also Mir geht es so jetzt mit der letzten Woche mit der Einführung der Schnelltests, ne, da haben wir ja auch kurz im Stream mal drüber gesprochen, habe ich das Gefühl, das kann hier und da einen Hauch Normalität zumindest im Alltagsleben zurückbringen, was so Verwandte besuchen angeht oder so. Ne? Also Leute, die jetzt irgendwie seit Ewigkeiten ihre Eltern oder so nicht gesehen haben oder so, können jetzt halt auch nicht mit 100%iger Sicherheit, aber zumindest schon mal mit ein bisschen mehr Sicherheit sagen, so kommen wir hauen mal alle einen Schnelltest rein, wenn man es sich denn leisten kann. Mhm. Ne, das ist ja auch noch so ein Ding. Und treffen uns mal wieder alle irgendwie auf einen Spieleabend oder so.
Ja.
Da, also guten Gewissens zumindest. Aber so mit Öffnungen und so ist da ja immer noch nicht, also nicht wirklich viel. Ne? Also die Wirtschaft oder hier so Veranstaltungen, also Großveranstaltungen wie irgendwie unsere Tour oder ähnliches, ist halt immer noch in weiter Ferne. Ne?
Ja, siehst also, du halt, dann hauen die einen Stufenplan raus und du siehst die Schwellenwerte und du weißt genau, die Zahlen gehen ja eher hoch. Also die werden jetzt schon hochgegangen mit den Maßnahmen, die wir bis jetzt hatten, ne? Und die Maßnahmen werden jetzt eher lockerer. Ja, also da brauche ich jetzt nicht promovierter Wissenschaftler zu sein, um zu erkennen, dass die Zahlen tendenziell eher nach oben gehen und dann irgendwann wieder an der 100 kratzen und dann machen wir wieder alles dicht. Also das ist einfach, ich meine, das ist konzeptlos, muss man sagen. Ne? Die halten zwar ein Papier hoch mit einem Stufenplan, nur ganz ehrlich, die Stufen muss ich mir gar nicht angucken, wenn ich sehe, dass bei 100 die Schritte wieder härter werden. Es geht ja nicht in Richtung Lockerung. Es geht in Richtung, es wird wieder schlimmer.
Ja, das hat ein bisschen was von so Klimaabkommen und Zielen.
Wo
du schon beim Verabschieden schon weißt, so ja, okay, das werden alle reißen, aber zumindest ist es ein Versuch, also wobei da ist es aber die andere Richtung, da ist es zumindest ein Versuch, daran festzuhalten und da ist das Ziel das Richtige, ne, beziehungsweise ein gemeinsames. Nicht, dass jetzt Öffnung, also ne, die Wirtschaft wieder in Schwung nicht ein richtiges Ziel wäre, aber da ist das irgendwie so, ne, so da ist das Ziel und das wäre erreichbar, aber wir sehen, das ist, also das wird so nicht passieren.
Aber das ist auch, also dir fehlt einfach auch so ein roter Faden, ne? Also der Verlässlichkeit geben würde. So dann, ich weiß nicht, wann war die letzte Konferenz? Vor 3 Wochen, 4 Wochen oder so. Da wird die magische Zahl 35 rausgehauen, ne? Also bei 35 machen wir die nächsten Schritte. Dann treffen die sich 3 Wochen später und sagen, hier ist unser neuestes Konzept, 50 und 100 sind jetzt die magischen Stufen. Und dann sitzt du da als Wissenschaftler und fragst dich, Moment mal, habt ihr nicht vor 3 Wochen über 35 gesprochen? Irgendeinen Grund werdet ihr doch gehabt haben, warum wir 35 angepeilt haben. Warum sind das jetzt 50 oder 100? Das macht keinen Sinn irgendwie, ne? Also entweder war die Zahl vor 3 Wochen schon irgendwie völlig Humbug oder du beugst dich jetzt den Rufen aus Wirtschaft oder Volk, wobei Volk habe ich ja gar nicht mal so das Gefühl, denn die Zahlen sagen ja, dass die meisten immer noch dahinter stehen, dass wir keine Lockerung brauchen. Und dann fragst du dich, wie kommt ihr auf solche Ideen? Also wer flüstert euch da ins Ohr?
Also es kann ja schon sein, dass solche Schwellenwerte angepasst werden, ne? Also wenn sich irgendwie, also ne, das ist ja in der Wissenschaft so, wenn sich Umgebungsvariablen ändern, dann können sich auch die Ziele ändern sozusagen, ne? Aber ich habe nicht das Gefühl, dass irgendwie in den letzten 2 Monaten sich an den Umgebungsvariablen irgendetwas geändert hat, dass es halt rechtfertigt, die Schwellenwerte woanders hinzusetzen.
Eher in also die andere Richtung, ne? Wenn du jetzt auf eine Variante guckst, die ansteckender ist, dann rechtfertigt das eigentlich nicht die Anpassung der Schwellenwerte auf höhere Werte. Also das finde ich halt so ein bisschen
Es ist schwierig.
Ich hatte so gehofft, dass wir das gewuppt kriegen. Ne? Nach der ersten Welle hatte ich das Gefühl, wir machen das ganz ordentlich. Ich fand es ganz gut, dass wir als arbeitsstrebsames Völkchen relativ früh für meinen Geschmack gesagt haben, okay, wir bleiben jetzt mal alle zu Hause und die erste Welle hatten wir auch so gut hingekriegt und jetzt schleicht das so dahin und jetzt bist du halt so, jetzt hast du Tests, Schnelltests, ne? Die verfügbar sind oder fast verfügbar sind, verfügbar scheinen, so all die verkauft die Dinger schon und dann fragt man sich so, okay, und wie gehen wir damit jetzt um? Und dann sagt eine Kanzlerin, ja, also bis wir jetzt eine vernünftige Teststrategie haben, brauchen wir noch so bis Ende März oder so. Und dann fragst du dich, was macht ihr denn eigentlich? Also wir sind jetzt ein Jahr in der Pandemie, ne? Also, dass es irgendwann mal Schnelltests gibt, kommt ja jetzt nicht so ganz überraschend. Und jetzt schreien, okay, wir machen mal die Schulen auf und dann ein paar Wochen später haben wir dann auch eine sinnvolle Strategie für unsere Tests. Das kann doch nicht sein. Also du kannst doch nicht nach einem Jahr Pandemie sagen und jetzt müssen wir nochmal einen Monat über eine vernünftige Strategie zum Testen nachdenken.
Ja, ich finde es auch hart, dass wir es dabei nicht hinbekommen, als, ne, als Bundesrepublik aus mehreren Bundesländern da an einem Strang zu ziehen, sondern dass da irgendwie man das Gefühl hat, dass so jedes Bundesland klar für sich irgendwie so auf den besten, also ne, auf seinen Vorteil also bedacht ist. Ne, was man den Leuten ja auch nicht verübeln kann, zumindest nicht, also nicht direkt den Politikern da, weil die wollen halt in 4 Jahren auch wiedergewählt werden. Ne? Und wenn du dann ein Bundesland hast, wo die Inzidenzen relativ niedrig sind, das aber ein Teil, also ein Stück weit vom Tourismus lebt oder so, dann ist das nicht verwunderlich, dass die sagen so, nee, wir wollen die Strände oder sonst was nicht alles zumachen. Ja, aber gut ist das nicht. Also ich muss auch sagen, ich bin von der Gesamtsituation momentan eher so, also ne, so ein müde ist zu viel, also müde ist zu hart gesagt, aber so die Schnauze ein bisschen voll.
Ja, doch, müde ist es, find ich schon bei mir, weil du hast halt nichts, worauf du hoffen kannst. Ne? Also die, wenn wir jetzt sagen würden, jetzt ziehen wir alle an einem Strang und machen nochmal 4 Wochen volle Kanne dicht, ne? Dann würdest du sagen, okay, dann können wir alle hoffen, dass wir dann irgendwie mit den Zahlen runter sind. Aber so ist es halt, dieses Larifari ist halt so, das macht mich müde. Ne? Also ich habe keine Hoffnung, dass es besser wird.
Ich finde auch, also das, was so an Maßnahmen und an Ausnahmen dann ergriffen wird, ist halt auch schwer zu rechtfertigen, ne? Dass sie irgendwie, weiß ich nicht, dem, je nachdem, in welchem Bundesland du gerade bist, ne, in welche Branche da halt eine bessere Beziehung zur Politik hat, darf halt Laden A aufmachen und Laden B, der direkt daneben ist, darf halt gar nichts, also so null, ne? Das den Leuten halt auch nicht beizubiegen. Das ist halt auch schwierig.
Ja, schwer zu verstehen.
Das, ja, genau. Und das zieht sich halt auch schon die ganze Zeit durch und ist irgendwie. Ich habe aber allerdings auch keine, also zumindest so auf Regierungsebene, Bundesregierung, keine Ahnung, wie man das besser machen könnte, weil da, ich habe das Gefühl, da haben wir zu viele Leute, die in einzelnen Abschnitten irgendwie jeweils immer was zu sagen haben und die sich nicht einig werden, weil halt so viele Interessen aufeinander prallen.
Ich sag mal so, es ist ja jetzt auch nicht unser beider Job, das Problem zu lösen. Ne? Also man kann ja auch mal sagen, dass man unzufrieden ist, ohne dass man gleich eine Lösung parat hat. Ja. Und die Leute, die dafür bezahlt werden, die sollen dann den Job machen. Also ich meine, dafür haben wir sie ja auch gewählt. Ich weiß nicht, ja, ich habe auch schon Kritik dafür gekriegt, wenn ich gesagt habe auf Twitter, das geht mir alles zu langsam mit der Impferei und deswegen habe ich mich wieder ein bisschen zurückgenommen. Auf der anderen Seite muss ich auch sagen, wenn ich jetzt sehe, USA, UK, die haben alle 3x, 4x so viele Leute geimpft, finde ich jetzt schon ein bisschen enttäuschend. Oder also was sagt der Biden irgendwie im Mai? Hat er für jeden Amerikaner einen Impfstoff parat? Muss er ja wahrscheinlich auch noch schaffen, aber ich meine, davon sind wir ewig entfernt. Ne?
Ja, bei uns heißt oder hieß es ja auch, ne, so bis zum Hochsommer soll jeder ein Impfangebot gehabt haben, ne? Also jeder Bundesbürger ein Impfangebot haben. Aber alleine aus den Logistik, was wir mal überschlagen haben, ist das doch vollkommen unmöglich, oder?
Je nachdem, wie sie das skalieren. Ne?
Ja.
Also ich hörte heute auch Stimmen von Leuten, die das etwas optimistischer gesehen haben, die sich die Impfzahlen angeguckt haben und haben gesagt, ja, es geht schon nicht linear, sondern es geht zwar auch nicht exponentiell, aber quadratisch. Na gut, hoffen wir mal, dass diese Leute recht haben, dass das irgendwie skaliert und dass wir die Sachen gewuppt kriegen. Meine Frau wird am nächsten Wochenende geimpft als Lehrerin. Ist sie jetzt zum Glück ja in einer Gruppe, die berücksichtigt wird, sagen wir mal.
Mein Bruder als Lehrer nicht.
Ja, da haben wir neulich schon drüber gesprochen. das ist natürlich ein bisschen
falsche Schulform.
Genau, ja. Da kann man sicherlich drüber diskutieren, ob das sinnvoll ist. Ich würde ehrlich gesagt, das finde ich wirklich genauso natürlich wie Kassierer oder so, ne, die auch den ganzen Tag mit vielen Menschen zu tun haben. Da muss man einfach mal so realistisch sein und sagen, das sind die Leute, die hier den Laden wuppen. Und Leute wie mich braucht man nicht. Also den stellst du nach Hause und der wartet halt ab, bis es vorbei ist oder liest ein bisschen was, genau. Aber der soll den Ball flach halten, aber Kassierer, die müssen bezahlen, die müssen arbeiten, damit wir versorgt werden und die müssen verdammt nochmal geimpft werden. Aber gut, da sind natürlich genauso Handwerker, genauso Lehrerinnen und Lehrer. Also klar, es sind einige, die wir brauchen.
Da fällt mir ein, ich muss meine Geschwister mal fragen. Ich glaube, einer meiner Brüder ist geimpft oder hatte zumindest schon seinen ersten Impftermin, der ist Erzieher. Und eine meiner Schwestern ist Altenpflegerin. Die müsste eigentlich auch.
Die müsste auch.
Aber seit, ich spreche die nicht mehr so häufig, seitdem ich nicht mehr im Ruhrgebiet wohne.
Vielleicht verweigern sie sich ja auch, vielleicht möchten sie nicht.
Nee, meine Geschwister sind gesund und sind in einem impffähigen Zustand und beide schlau genug, das dann auch wahrzunehmen, wenn sie denn dürfen. Ne? Wenn ich mir das überlege, mein ältester Bruder, der, ich weiß nicht, Risikogruppe ist das, glaube ich, noch nicht ganz, aber der ist halt auch, ne, der hat so eine leichte Form von Diabetes, ist über 50 und halt Erzieher. Also eigentlich müsste der auch. Mhm. Naja. Apropos Lehre. Ich habe heute mit einer Kollegin telefoniert und dabei festgestellt, weil ich noch keine Post oder E-Mail dazu bekommen habe, dass in 2,5 Wochen, in 2 Wochen eigentlich genau genommen, bei uns das Semester schon wieder anfängt.
Oh, das heißt, du bist schon wieder an der Schippe dann? Du musst dann schon wieder Vorlesungen halten?
Ja, richtig. Ich muss in 2 Wochen schon wieder Vorlesungen halten.
Das ging aber schnell, ne? Wie lange hast du jetzt?
Ja, das hat mich auch gewundert.
Im Prinzip hattest du doch jetzt gar keine Semesterferien, oder? Du hast jetzt Klausur vorbereitet, dann Klausur korrigiert und...
Ja, genau. Also ich hatte nicht so richtig viel vorlesungsfreie Zeit, weil ich habe eine Vorlesung aus dem Semester noch in die vorlesungsfreie Zeit geschoben und zwar irgendwie eine Woche vor meiner Klausur, weil da eine Vorlesung ausgefallen ist. Da konnte ich zeitlich, also aus dem Termingrund nicht, und habe meinen Studenten vorgeschlagen, so wisst ihr was, wir können die entweder in der Woche noch nachholen oder ich biete euch eine Vorlesung halt eine Woche vor der Klausur nochmal an, ne, so zum Fragen stellen und so. Und das haben die natürlich gerne in Anspruch genommen, ist ja auch sinnvoll sowas.
Ja.
Dann war die Klausur sehr, sehr spät am Ende des Prüfungszeitraums und ich habe die noch nicht mal fertig korrigiert komplett und in 2 Wochen fängt das neue Semester an.
Aber du hältst die gleiche Vorlesung wie beim letzten Mal, oder?
Ja, ich mache wieder Grundlagenvorlesung Physik 1, okay. Also erste Semester.
Also du musst nichts neu vorbereiten dann?
Nee, das nicht. Aber ich muss dann halt wieder zweimal die Woche Vorlesung halten und vor allem habe ich dann heute noch mit meiner ehemaligen Chefin telefoniert und also gesagt, so du, hör mal, ich weiß nicht, wie der Plan gerade ist. Also die haben, glaube ich, noch keinen, weil ne, ist ja alles vom Land jeweils immer, ne, mit den Lehrplänen und allem. Da habe ich auch so gesagt, wenn ich die Wahl habe, ich will keine Präsenzvorlesung machen.
Ja, das wird doch nicht passieren, oder?
Da bin ich mir nicht so sicher.
Okay.
zumindest für die ersten Semester hier und da, weil, also ich kann das verstehen, für die ersten Semester sind Online-Vorlesungen auch echt scheiße.
Hatten wir ja hier.
Ist halt nicht so gut, aber ich möchte in der aktuellen Situation nicht zweimal die Woche vor 50 Leuten in einem Hörsaal stehen. Das,
kannst du eigentlich nicht verantworten.
Da kann ich sehr gut drauf verzichten. Aber hat mich tatsächlich ein bisschen überrascht, dass in 2 Wochen tatsächlich schon wieder die Vorlesung losgeht. Eigentlich hätte ich auch schon lange irgendwie mal eine E-Mail mit Lehrauftrag und Ähnlichem bekommen müssen, aber wahrscheinlich ist das im allgemeinen Chaos ein bisschen untergegangen. Nun ja. Wie ist es dir denn sonst so ergangen?
Ja, ich habe etwas gemacht oder beziehungsweise ich kann damit jetzt publik werden, was mich besonders freut. Ich habe schon immer irgendwie ein bisschen neidisch an die Nachbarhochschulen geschaut, also Bochum beispielsweise oder Düsseldorf, die sehr, sehr schöne Ringvorlesungen zum Thema Klima hatten. Und da habe ich mich immer gefragt, so eigentlich müssten wir sowas an unserer Uni, an der Uni Duisburg-Essen ja eigentlich auch haben, weil also zum einen schon mal, um zu signalisieren, ja, das Thema Klima ist uns wichtig und ist uns auch bewusst so. Wir forschen ja für die Gesellschaft und wir forschen auch in Richtung dieses Klimathemas, was ja so eins der drängendsten Themen ist, was so uns als Gesellschaft und als Menschheit gerade bevorsteht. Und zum anderen fand ich jetzt auch immer so ein bisschen
schade, weil ich irgendwie so das Gefühl hatte, wir arbeiten ja wirklich an den Lösungen. Ne? Also wir beide haben im Nanoenergietechnikzentrum gearbeitet oder mein Labor ist da natürlich immer noch. Und da, ich meine, alle, die da drin sind, beschäftigen sich irgendwie mit der Frage, wie können wir mit Nanotechnologie den Energiehunger stillen? Und zwar immer natürlich mit dem Bewusstsein, dass wir diese Klimaproblematik haben. Und deswegen fand ich es immer irgendwie total traurig, dass wir uns da nicht positionieren, in Anführungsstrichen, ganz vorsichtig. Ne? Also oder mehr deutlich machen, dass uns dieses Problem bewusst ist und dass wir daran arbeiten. Und deswegen freue ich mich so, dass wir jetzt mit ein paar Leuten eine Ringvorlesung organisiert haben, die wir vielleicht ein bisschen reißerisch genannt haben, Klimakrise und das Ruhrgebiet, Klimawandel verstehen und handeln. Ja, ich wollte diesen lokalen Aspekt oder wir wollten diesen lokalen Aspekt ein bisschen reinkriegen, weil man kann sich natürlich immer fragen, warum braucht es 100 Ringvorlesungen zum Thema Klima? Wurde nicht schon alles gesagt? Wir wollten mal gucken, ob wir die Sprecher und Sprecherinnen so ein bisschen in die Richtung kriegen, dass sie auch das Ruhrgebiet beleuchten auch so ein bisschen. Mhm. Auch vielleicht auch mit breiterer Brust formuliert, könnte man auch sagen, naja, das Ruhrgebiet hat natürlich schon mal einen großen Wandel vollzogen. Ne? Als man gesagt hat, okay, diese ganze Kohle, das lohnt nicht mehr, beziehungsweise wollen wir auch nicht mehr. Wir müssen mit dieser Region was anderes anfangen. Und dann wurden ja in den 70ern die Hochschulen gebaut und dann wurden irgendwann die Zechen stillgelegt. Und jetzt kann man darüber diskutieren, wie gut oder schlecht das alles funktioniert hat. Aber wir haben zumindest einen Strukturwandel hingelegt. Und deswegen ist es, glaube ich, schon auch unter dem Aspekt nochmal interessant zu sagen, okay, jetzt kommt der nächste strukturelle Wandel, gesellschaftlicher Wandel. Wie ist denn das Ruhrgebiet aufgestellt? Aber es soll eigentlich nicht wirklich, das Ruhrgebiet soll jetzt nicht im Vordergrund stehen von dieser Veranstaltung, sondern es geht natürlich um Klimawandel, möglicherweise gelegentlich mit regionalem Einschlag. Aber vor allem soll das Klima das Thema sein. Und was mich wirklich freut, ist, dass wir Sprecherinnen und Sprecher gefunden haben, die sich nicht nur auf technische Lösungen fokussieren, weil wir beide würden natürlich dazu tendieren, immer so einen technischen Blick zu haben. Ne? Welche technischen Lösungen gibt es? Ist Wasserstoff gut? Wie viel Solar brauchen wir? So, die haben wir auch dabei. Aber wir wollten auch so gesellschaftswissenschaftliche Fragen uns angucken. Ne? Deswegen haben wir Leute, natürlich wie Professor Ferdi Schüth zum Beispiel, der ist am Max-Planck-Institut für Kohlenforschung in Mülheim, der wird natürlich eher einen technischen Blick haben, den hatte ich auch schon mal in der Vorlesung, der war echt, der ist klasse, der kann diese ganze Wasserstoffgeschichte und Katalyse und so aus der Sicht unheimlich gut beleuchten. Aber wir haben auch andere Fragen, nachhaltige Mobilität zum Beispiel oder Bürgerbeteiligung als Modus der Transformation zwischen Anspruch und Wirklichkeit ist auch ein Thema. Also super spannend. Und warum erzähle ich euch das hier so? Zum einen, weil ich stolz bin, dass wir das auf die Beine gestellt haben. Zum anderen aber, weil es ein offenes Format ist. Also die Ringvorlesung ist offen für euch alle. Wenn ihr also Lust habt, ich habe den Link mal in die Shownotes geworfen, wenn ihr Lust habt auf die Themen, auch auf einzelne Themen, dann schaut euch das doch mal bitte an. Das geht, hast du das gerade offen, geht das im April, glaube ich, los.
Guck mal, 15.04. um 16 genau. Uhr, ein Donnerstag.
Genau, ist glaube ich immer donnerstags, um die Uhrzeit, 16 Uhr. Immer um 16 Uhr und ihr könnt euch für einzelne Themen, wenn die euch interessieren, anmelden und das Schöne ist, oder wir erhoffen uns davon, dass wir nicht nur Vorträge hören, sondern dass danach auch diskutiert wird. Deswegen, also wenn ihr diskussionswillig seid oder auch nur informationsbedürftig, dann meldet euch doch sehr, sehr, sehr gerne an. Freut mich, wenn die Uni dann auch sieht, dass da Interesse an solchen Themen besteht. Das würde mich sehr freuen. Also guckt euch das bitte mal an. Ich werde euch damit auch in den nächsten Sendungen noch auf den Sack gehen, um damit
Werbung zu machen. Das Ganze ist übrigens, findet in Zoom statt.
Genau, ja. Achso, richtig. Ihr müsst auch nicht an die Uni kommen. Stimmt. Guter Hinweis. Ja, natürlich alles online. Bei Zoom ist so ein Zoom-Webinar. Das ist wohl ein spezielles.
Braucht man für Zoom einen Account? Um als Zuschauer? Nee,
Zuhörer nicht. Das kannst du mit einer Web. Also, nee, ohne Account, ja. Kannst dich einfach nur über diese Einwahl, du kriegst so einen Link dann geschickt, glaube ich. Du musst dich einmal anmelden mit Namen und glaube ich, E-Mail-Adresse. Da könnt ihr irgendwas angeben. Hauptsache, aber wir wollen ein bisschen Kontrolle haben. Also bei meinem Sohn ist das neulich mal wieder passiert. Also aber nicht, obwohl doch, der war glaube ich auch Zoom, wenn ich das richtig mitgekriegt habe. Ich weiß nicht, habe ich das schon erzählt? Hat da so ein Zoom-Bombing in der Schule stattgefunden hat. Und das ist ja wirklich ein bisschen blöd, ne? Also die eine Sache ist ja, wenn da einfach nur Leute reinplatzen, laut Musik abspielen oder rumgrölen, aber da scheint es wohl auch einen Vorfall mit pornografischem Inhalt gegeben zu haben und das ist natürlich, das willst du in der Schule nicht haben, ne? Da musst du erstmal wieder erklären.
Ja, das ist schwierig.
Und dann willst du natürlich, wenn du dann so eine Nummer organisierst, dann willst du natürlich auch nicht unbedingt, dass so ein, gut,
nee. Andererseits so richtig verhindern kannst du es dann auch nicht. Nee. Ne? Also selbst wenn die Leute sich registrieren, dann ist...
Genau, ja, die sind natürlich, da werden persönliche Links, glaube ich, erzeugt, aber klar, wenn du einen Fantasienamen angibst, dann...
keine Anleitung hier, Anleitung.
Ich glaube, da brauchst du jetzt kein Hacker zu sein, also auf die Idee kommt noch jeder. Ja, aber klar, das ist jetzt auch keine große Hilfe. Was kann ich denn noch erzählen? Ja, ich kann ja noch erzählen, oder wir beide können noch erzählen, dass wir auf Twitch neulich eine Laborführung gemacht haben.
Das war irgendwie sehr
witzig,
schön.
Ne? Wir haben ja in unserem Leben einige Laborführungen gemacht. Aber
nie mit so viel Publikum.
Ja, genau. Dass wir live irgendwie 850 Leute auf Twitch hatten, also gleichzeitig im Labor, die dann auch Fragen stellen konnten im Chat. Das war schon eine neue Nummer, muss ich sagen. Und ich habe jetzt ein paar Tage nicht mehr geguckt, aber ein paar Tausend haben das ja nachgeguckt. Das ist schon ganz witzig, muss ich sagen, so als Medium für Wissenschaftskommunikation, dass man mal Labore guckt. Und ich meine, wir beide kennen das ja nur zu Genüge. Ne? Wir waren ja auch schon in verschiedenen Arbeitsgruppen eingeladen. Das Spannendste ist doch immer, wenn man sich die Labore anguckt. Ne? Selbst wenn man nichts versteht, aber mal ein Experiment sich anzugucken und zu fragen, was macht ihr hier eigentlich und was könnt ihr? Das ist eigentlich immer interessant. Ne?
Ja, das ist dieser Kontakt ist direkter. Das ist halt schön. Ne? Also da...
Man kann sich halt auch besser vorstellen, was machen die da eigentlich, ne, wenn du die Geräte siehst, wie sieht das aus? Also haben wir auch gutes Feedback gekriegt. Ich bin mal gespannt, wir müssen mal überlegen, was man damit noch machen kann. Also könnte ja eigentlich auch ein geiles Format für so eine Hochschule sein. Ne? Die laufen einfach durch jedes Labor durch.
Genau, das haben wir auch schon gesagt. Ne? Also wir können einfach mal alle Labore besuchen und ein bisschen live Leute interviewen.
Ja, wer bereit ist, uns dafür zu bezahlen, wir...
Ich wollte gerade sagen, ich kann der Pressestelle der Uni gerne mal ein unverbindliches Angebot schicken. Also immerhin, also auf Twitch haben das jetzt 3.500 Leute nachgeguckt und auf YouTube 6.500.
Ja, guck mal, 10.000 Leute musst du erstmal... Ja. Also wenn eine Uni einen Tag der offenen Tür machen würde, dann würdest du keine 10.000 Leute erreichen, glaube ich. Ja, cool. Also von daher meldet euch. Hochschulen, Institute, wir setzen jedes Hütchen auf.
Fast jedes.
Fast jedes, ja. Es kommen ja wahrscheinlich so viele Angebote, da müssen wir sowieso ein bisschen selektieren. Nee, aber das hat wirklich Spaß gemacht mit euch.
Ich fand das auch schön. Also wir haben ja sowieso in der letzten Woche mehr gestreamt für den Twitch-Status. Da kann ich direkt spoilern, zur Hausmeisterei nach hinten raus. Wir sind jetzt Twitch-Affiliate, beziehungsweise noch nicht ganz. Ich muss den Onboarding-Prozess noch durchklicken. Das mache ich morgen.
Dann kannst du mir gleich in der Hausmeisterei erklären, was das überhaupt bedeutet und welche Konsequenzen, ob sich mein Leben jetzt radikal ändert.
Ja, radikal. Das ändert sich radikal.
Ich kann dir noch eine Sache erzählen, die ich spannend fand, sag ich mal so. Wir haben in der Arbeitsgruppe etwas gemacht. Also ich sag mal so, ein weibliches Mitglied der Arbeitsgruppe hatte etwas vorgeschlagen, nämlich eine Aktion, die sie Rückenstärken nannte. Also Idee war, es lagen irgendwie 2 oder 3 Wochen Briefumschläge bei uns in der Arbeitsgruppe und jeder konnte, also mit Namen drauf, der Mitglieder der Arbeitsgruppe, und jeder konnte dort Zettel reinlegen mit netten, positiven Rückmeldungen. Also ausdrücklich positiv. Keine Kritik, sondern wirklich alles positiv. Und Du kannst dir das vorstellen, Physiker sind ja immer, wenn es so ums Emotionale geht, etwas zurückhaltend. Und
was? Verleumdung.
Dachte ich auch, so ein bisschen das so wahrgenommen zu haben. Vielleicht habe ich mich auch nur getäuscht, dass die Leute alle so ein bisschen, oh, was müssen wir jetzt? Jetzt müssen wir nette Sachen über die anderen. Also ich weiß nicht, ob das an Physiker liegt, ob das an der männlich dominierten Arbeitsgruppe liegt, die ja auch, ich meine, nicht gemotzt ist gelobt genug, ne? Da ist ja so ein Satz, der im Ruhrgebiet ganz groß ist und glaube ich unter Männern auch. Also, dass man mal lobt oder mal nette Worte verliert, ist ja leider eher selten. Und deswegen war das eigentlich eine sehr, sehr schöne Aktion und die hat auch noch ausgesprochen gut funktioniert. Also da kamen viele Rückmeldungen zustande und ich konnte nette Dinge über mich lesen.
Ah.
Und das Tolle ist halt, man zweifelt ja selber so an spezifischen Dingen. Und also ihr, die uns hier schon so lange hört, ihr wisst ja genau, wo ich meine Schwächen sehe oder so. Sagen wir mal zum Beispiel, dass ich zu wenig Zeit habe für meine Studierenden. Und dann kommen aber Rückmeldungen, dass sich Leute freuen, dass ich immer mir Zeit nehme, wenn Leute Probleme haben. Und dann merkst du so plötzlich, das, was du als deine Schwäche gesehen hast, da sagen andere, sie nehmen das ganz anders wahr. Finde ich unheimlich schön so. Das nimmt viel Druck so. Und gerade in der Zeit, wo man sich jetzt wenig sieht, dieses Feedback konnte nämlich auch durch einen reitenden Boten eingeworfen werden. Also jetzt mussten nicht alle sich in der Arbeitsgruppe treffen, um diese Zettelchen da abzugeben, falls jetzt einer Sorgen hat. Was wollte ich jetzt sagen? Weiß ich nicht. Also die Briefe waren gut gefüllt und es war schön mal Positives zu lesen in einer Zeit, wo man sich selber im Moment wenig sieht. Also falls ihr bei euren Arbeitsgruppen oder Mannschaften, Frauschaften das mal machen möchtet, kann ich nur zu motivieren, ehrlich gesagt.
Ich finde sowas auch gut. Also einfach mal so, das kann natürlich sehr schnell so cringig werden, ne? Wenn du irgendwie so, jeder schreibt jetzt mal was Nettes
ja,
über den anderen.
Natürlich,
ne?
Klar, ja.
Dann,
also die Aussage war aber auch ganz klar, es muss nicht jeder über jeden was schreiben, ne? Weil dann wird es ja natürlich wirklich irgendwie so belanglos, sondern nur wenn du wolltest an jemanden, dann hast du es gemacht. Und wenn du dann mal so nachdenkst, ne, dann fallen dir zu relativ vielen Leuten wirklich sehr gute und nette Sachen ein, weil jeder war mal, hat dir mal aus der Patsche geholfen so oder hat dir mal was Nettes gesagt, als es wichtig war oder war mal für dich da. Und sich allein daran mal zu erinnern, ne, ist ja irgendwie, und das dann auch zu sagen, ist ja toll. Ich meine, das ist ja schon, das bleibt ja in Partnerschaften schon manchmal auf der Strecke, dass man sich zu selten sagt, ich bin wahnsinnig froh, dass du da bist und mir den Rücken frei hältst oder Dinge tust, die ich alleine nicht schaffen könnte.
Nee, finde ich eine sehr schöne und gute Idee, sowas zu machen. Also man könnte sowas auch irgendwie als, also es gibt ja mal diese stillen Briefkästen für Verbesserungen, die immer so ein knarzendes Geräusch machen, wenn man was reinwirft. ne? Diese Dinger. Aber sowas Ähnliches könnte man doch mal für Lob oder so machen. Anonymes Lob.
Ja, genau so, ja. Aber ich meine, meinst du jetzt, jeder hat einen kleinen Briefkasten vor seiner Bürotür oder?
Ja, irgendwie sowas. Oder meinetwegen auch digital als App, dass ich Leute liken kann. Einfach mal so. vielleicht sind wir es zu sehr gewohnt, dass wir für irgendwas Likes bekommen oder so.
Ja, aber Likes hat doch nun gar keine wieder, Bedeutung mehr, ne? Herzen.
Nee, genau. Nein, null, gar nichts. Deshalb, also irgendwie, das muss schon persönlicher sein.
Genau, ja. Ja, und genau, also das muss persönlich sein. Eben nicht so ein toll, dass es dich gibt, schön, dass du in der Arbeitsgruppe bist, das wird halt nicht reichen. Ne? Und so was habe ich auch gar nicht erst geschrieben, sondern ich habe nur zu Leuten geschrieben, bei denen mir wirklich was Persönliches
Konkretes
eingefallen ist. Genau, ja.
Ja, aber ist eine schöne Idee, so fürs Arbeitsklima.
Ja.
ist natürlich, funktioniert natürlich nur in Arbeitsgruppen, die ein halbwegs ordentliches Arbeitsklima haben.
Ja, das stimmt natürlich. Wenn am Ende alle Briefe leer sind, ist scheiße, würde ich
ja,
sagen.
Oder wenn das so ein bisschen, wenn das so ein bisschen wird wie bei Arbeitszeugnissen. Du darfst nur nette Sachen schreiben, aber verklausuliert ist das.
Was ist das eigentlich einfach für nur eine Scheiße mit diesen Arbeitszeugnissen?
Das ist dann, so ein Quatsch einfach
sagst,
nur.
Du darfst nichts Negatives schreiben und dann einigt man sich auf positive Formulierungen, die aber negativ sind.
Ja, also
was ist denn das für ein Blödsinn? Das kann nur in einem bürokratischen Land wie Deutschland passieren, ja. Oder? Das würde mich mal interessieren. Gibt es eigentlich solche Konstrukte auch in anderen Ländern? Also Arbeitszeugnisse, die so dermaßen durch den Code durchlaufen, dass das alles oberflächlich freundlich klingt, aber da Formulierungen drin sind, wo jeder weiß, das ist mies.
Meine. Ja, vor allem das macht es doch für alle Beteiligten schwieriger, oder?
Natürlich.
Also wenn ich mir jetzt stelle, ich wäre jemand in einer Führungsposition, einer meiner Angestellten geht und ich muss für den Arbeitszeugnis schreiben, ne? Und der war ein super Angestellter und ich bin traurig, dass der geht, ne? Da muss ich doch vorsichtig sein und echt so ein Wörterbuch in die Hand nehmen, damit ich nicht aus Versehen irgendwas Beschissenes schreibe, ne? Sowas wie, weiß nicht, wenn das ein Mitarbeiter war, der wirklich immer pünktlich war, ne? Der immer so, weiß nicht, 8 Uhr hat Arbeit angefangen, der war immer 10 Minuten vorher da oder so, kann ich ja nicht ins Arbeitszeugnis reinschreiben, war immer sehr pünktlich, weil ne, das heißt ja dann so viel wie um Punkt 8 Uhr eingestochen und um 16 Uhr den Hammer fallen gelassen oder so. Ne?
Ja, das ist ein ganz dünnes Eis und vor allem, dass es dann wirklich spezifische Formulierungen gibt, die dann Noten wieder entsprechen. Ne? Also dann, warum schreiben wir dann nicht die Noten hin, wenn es so ist? Ne? Ich musste neulich auch mal ein Arbeitszeugnis da hatte ich, also nicht für mich, sondern für jemand anders, wo wir das durch die juristische Abteilung der Uni schicken mussten, weil die sich das nochmal angucken wollten, mussten, keine Ahnung, ich weiß nicht mehr der spezielle Fall, ne? Ja. Aber weil da halt wirklich, das machst du nicht mal eben mehr selber, würde ich mal sagen.
Wie bescheuert.
Ja, total bescheuert, ne? Dann kannst du dir auch sparen, also.
Ja, vor allem als Arbeitgeber, als potenzieller, ne? Und ich da wirklich, also jetzt nicht für irgendeinen Job, der für ein Jahr befristet ist oder so, sondern wenn ich irgendeine feste Stelle habe, ne, die langfristig besetzt werden muss, die eine wichtige Schlüsselposition meiner Firma ist oder so, ne, und ich 4 Kandidatinnen habe, die sich darauf irgendwie bewerben, dann nehme ich doch mein Telefon in der Hand und rufe mal die alten Arbeitgeber an und frage mal so, hör mal, sag mal,
und dann wird
Tacheles
geredet, ne? dann wird ja nicht Floskel geredet, also von daher, das ist,
ich verstehe das
da
auch nicht.
Da könntest du aber wirklich drauf schreiben, rufen Sie mich an, also,
ja. Na. Guck mal, das Schöne ist, wir beide, egal wofür wir uns bewerben, wir brauchen eigentlich gar kein Arbeitszeugnis mehr. Wir können sagen, hier hören Sie mal in den Podcast rein und dann ist eh vorbei.
Naja. Hast du noch was Schönes?
Ich habe tatsächlich in der letzten Woche das erste Mal angefangen, mit meinem kleinen Twitch-Kanal mal was zu machen, was nicht Zocken ist, sondern ich habe ein altes NES-Modul, also Super NES, auseinandergenommen, da eine neue Batterie reingelötet und hatte das erste Mal, ich glaube, seit 10 Jahren wieder einen Lötkolben in der Hand und das sieht man sehr deutlich. Also so unglaublich mies geworden. Lötkolben zu kalt, kein Flussmittel da gehabt, alles scheiße. Aber es hat mir trotzdem sehr, sehr viel Spaß gemacht, weil ich das Format schön finde, beziehungsweise dran Spaß habe. Also ich hatte ja letztes Mal schon gesagt, das ist für mich so ein bisschen Laborersatz und das trifft es tatsächlich sehr gut. Also das macht mir Spaß. Ich habe ein bisschen geshoppt auf eBay Kleinanzeigen und 2-3 Leute haben mir tatsächlich noch netterweise was zugeschickt und jetzt habe ich hier einen kleinen Haufen Gameboys und alte Spielekonsolen liegen, die ich reparieren kann.
Ich war so erstaunt, als du geschrieben hattest, du reparierst da jetzt Spielekonsolen und Cartridges. Da habe ich mich gefragt, also wie beliebig kompliziert kann denn sowas sein? Also klar, wenn ich da reingucken würde, würde ich sagen, okay, ich mache mal sauber und eine Batterie auswechseln würde ich wahrscheinlich auch noch hinkriegen. Aber eine größere Fehleranalyse, da würde mir völlig die Expertise fehlen. Sind das immer die gleichen Fehler, die da passieren?
Nee,
oder?
Nee, sind das nicht. Aber das ist so ein bisschen Learning by Doing. Ne? Also wenn du irgendwie, sagen wir mal, du hast so einen Gameboy, so einen Gameboy Advance oder so, der nicht lädt. Ne? Dann fängst halt, und genau da sind wir so ein bisschen beim Laborersatz, dann fängst du halt an, da analytisch ranzugehen. Ne? Dann guckst du halt so, okay, Batterie, misst du mal durch, kommt da Strom raus aus dem Akkupack? Ja, da kommt Strom raus, also daran liegt es schon mal nicht.
Okay.
Dann schraubst du das Ding auf, guckst du die Platine an und guckst mal, wo die Leiterbahnen hergehen von den Kontakten der Batterie zum ersten Bauteil und guckst mal, ob da Strom dran hängt, also ob da Strom ankommt. Dann guckst du irgendwie verschiedene Bauteile an, also wirst mal einen Blick drüber und guckst mal, ob irgendwie mal eine Batterie ausgelaufen ist und irgendwas wegkorrodiert ist oder so. Ne? Und falls ja, machst du den Teil mal sauber und ziehst eventuell eine Bahn neu oder machst irgendwie so ein fliegendes Kabel mal irgendwo hin oder tauscht halt einzelne Sachen aus. Und so in die Richtung geht das so ein bisschen. Und dazu kommt jetzt noch, ich habe eine Sache, die ich basteln möchte oder die ich jetzt hier habe, ist, ich habe eine sehr, sehr alte, vergilbte Dreamcast hier. Die ist aus einem Raucherhaushalt. Die riecht wie ein Aschenbecher und ist knallgelb. aber ich glaube, sie funktioniert noch. Ich muss sie mal anschließen. Die werde ich halt auseinandernehmen, sauber machen und das Gehäuse halt einmal schön mit Wasserstoffperoxid bleichen und so. Also ich finde das schön, so alte Sachen dann wieder so in Ordnung zu bringen, dass sie wieder wie neu sind oder funktionieren. Ich liebe alte Spielekonsolen, weil die meisten davon sind tatsächlich ein Teil meiner Jugend und Kindheit. Also alles so bis zur PS3 habe ich ja noch selber miterlebt und gemacht. Also die ganz, ganz alten, also so einen alten Atari jetzt nicht, aber das fängt halt echt an so beim NES oder beziehungsweise beim Sega Mega Drive, was meine erste Konsole war. Und ich mache jetzt hier nicht den Reparaturservice oder so, dass mir irgendjemand Sachen schickt, ich repariere die und schicke die wieder zurück, sondern ich kaufe halt also alte Sachen irgendwie für so dich. Auf eBay oder Leute schenken mir was, wenn sie irgendwie was schon ewig im Keller rumliegen haben und ich repariere das halt für mich, ja, beziehungsweise verschenke die Sachen an gute Freunde oder so, wenn da, also ne, so in meinem Alter oder so, die auch, für die das auch ein Stück weit Kindheit ist. Und mittlerweile ist es halt echt so, dass wenn du so einen alten Gameboy halt hast, du bei AliExpress für irgendwie 50 Euro einmal ein komplett neues Display mit Hintergrundbeleuchtung und allem drum und dran bekommst, dann hast du halt diesen alten Gameboy, aber er hat plötzlich eine Hintergrundbeleuchtung und weiß nicht, da hängt ein bisschen mein Herz dran, es macht Spaß. Mal gucken, wie weit ich komme, wann ich anfange zu fluchen, aber bisher finde ich das witzig. Also ich finde es halt schön so als Content für Livestream, weil ich es schöner finde als noch einen Kanal, wo irgendjemand sitzt und spielt.
Ja, das finde ich, diese Faszination kann ich ja irgendwie überhaupt nicht nach. Also ich kann verstehen, dass Leute anderen Leuten beim Spielen zugucken, aber ich muss sagen, ich habe nicht mal genug Zeit, selber zu spielen. Dann werde ich jetzt nicht noch anderen Leuten beim Spielen zugucken. Also da würde ich lieber selber spielen. So. Und ich kann ein bisschen verstehen, so im Alter meines Sohns, der kann sich halt nicht alle Spiele leisten, also bei weitem nicht. Und dann guckt er Leuten zu, die Spiele spielen, wo er sagt so, ja, würde ich vielleicht auch gerne mal spielen, gucke ich mir schon mal ein bisschen an oder so. Das kann ich irgendwie noch verstehen, aber also ich kann auch grundsätzlich verstehen, dass es ein paar Let's Player gibt, aber dass es so viele Leute gibt, die irgendwelche Spiele durchspielen, da denke ich immer, mein Gott, denkt euch doch mal was aus, was man.
Ich verstehe das, wenn das Teil von etwas ist. Also so Einzelleute, die Sachen irgendwie durchspielen, das das kann ich nachvollziehen, so als Hintergrund. Geräusch quasi, aber was ich sehr gut verstehen kann, sind so, weiß ich nicht, wenn du irgendwie bei den Rocket Beans irgendwie lange zugeguckt hast und dann siehst du irgendwie drei Leute von denen, die irgendein Spiel spielen, sich dabei unterhalten und so. Okay. Das ist wie Fernsehprogramm. Ne? Da ist das Spiel nicht im Vordergrund, sondern die drei Leute, die miteinander interagieren. Ne? Also da kann ich das noch mehr nachvollziehen, aber ansonsten verstehe ich, was du meinst, auf jeden Fall. Aber
auf der anderen Seite habe ich meine Jugend ja auch mit vier Freunden in einem Kinder- und Jugendzimmer verbracht und einer hat gespielt und die anderen haben daneben gesessen und das alles, was wir machen wollten. Also von daher bin ich da vielleicht auch nur ein bisschen rausgewachsen. Und früher habe ich es selber gemacht.
No.
Tja. Gut.
Naja. Ja, auf jeden Fall, das werde ich, das mit dem Basteln werde ich weitermachen, das macht mir gerade Spaß. Es hat nur gerade ein bisschen gedauert, weil ich war in der letzten Woche wieder ein bisschen unterwegs, weil ich nochmal ein paar Videos für diesen TikTok-Kanal produziert bzw. aufgenommen habe. Da war ich nochmal in Berlin.
Das heißt, da kommen neue Experimente?
Ja, eins davon machen wir heute.
Oh.
Das habe ich quasi geklaut für uns heute.
Wie war das geklaut? Die haben auch Ideen. Ich dachte, du bringst die Ideen mit oder bist du nur der Talking Head?
Nein. Das, also die machen ein paar Vorschläge, die sie so bei der Recherche im Netz finden. Ich mache ein paar Vorschläge, aber das meiste, was bis jetzt gemacht wurde, ist tatsächlich von mir beziehungsweise uns, weil unser Fundus halt durch den Podcast riesig ist. Ne? Ja. Also und durch Buch, Bühnenshows und sonst was. Also so, das jetzt auch, als wir diesmal gedreht haben und irgendwie so drei Sachen in der Hand hatten, hatte ich der Regisseurin, die dabei war, auch immer gesagt so, oh, da fällt mir ein, schreib mal Folgendes fürs nächste Mal auf. Mhm. Ne? Weil dir irgendwie wieder was einfällt, wenn du Sachen in der Hand hast. Was wir letztes Mal gemacht haben, ist tatsächlich ein Experiment, das wir schon immer mal machen wollten, aber nie gemacht haben, weil wir so selten Trockeneis in der Hand haben. Hm. Wir hatten ja immer flüssigen Stickstoff zur Hand und ich wollte eigentlich für den letzten Dreh ein paar Experimente mit flüssigem Stickstoff machen, weil die auch immer ganz schön aussehen und so, ist aber für eine Privatperson oder beziehungsweise da so eine Produktionsfirma nicht so einfach zu besorgen wie für uns halt an der Uni. Was damals war. Ne?
Ja, das ist ja oder lustig. Erinnerst du dich, wie wir als Privatperson mal flüssigen Stickstoff 100 Liter zum Camp bestellt haben? Da hat der Typ dann einfach an der Wiese abgestellt.
Ja, Moment, da muss man aber auch sagen, da haben wir aber, falls du dich erinnerst, auch eine große Kanne mitgebracht.
Das stimmt,
die wir uns geliehen hatten.
Das stimmt natürlich, ja.
Aber ist auf jeden Fall, also gerade jetzt in der Pandemie, nicht so einfach gewesen. Und die haben tatsächlich dann auch, also ich habe denen auch gesagt, so hier, ihr seid doch Berlin, ihr habt so viele Institute und Unis und so weiter. Ne, fragt da einfach mal bei irgendeiner Arbeitsgruppe an, ob die euch aushelfen können oder so netterweise. Oder guckt mal, ob ihr nicht Bekannte in eurem Bekanntenkreis habt, die da irgendwie Kontakte zu haben. Und was haben die gemacht? Die haben offiziell bei der Uni angefragt.
Okay.
Ja, und da kann man sich vorstellen, was dabei rauskommt.
Und haben sie überhaupt eine Antwort gekriegt? Oder?
Ja, haben sie. Nachdem die Leute sich zusammengesetzt und beraten haben, haben sie gesagt, nee, das ist gefährlich. Also ist auch nicht verwunderlich. Ne? Also da kann halt keiner oder will keiner den Kopf für hinhalten.
Nee, natürlich nicht.
So, ne? Ja. Auf jeden Fall, worauf ich hinaus wollte.
Wahrscheinlich haben die deinen Namen noch angegeben und dann haben sie gegoogelt. Und dann, alles okay, nee, aber nicht. Wenn der Remforter dabei ist, lass mal.
Ja. Aber in Ermangelung des flüssigen Stickstoffs habe ich mit was anderem rumgespielt, was wir schon mal machen wollten, und zwar die Kryoflüssigkeit für den schmalen Brief, für die schmale Brieftasche, Trockeneis und Alkohol.
Ja, das ist natürlich cool. Ich bin mir gar nicht sicher, ob ich jemals schon mal mit Trockeneis hantiert habe.
Das geht, ne? Also man muss ein bisschen aufpassen, weil man sich die Finger dran verbrennen kann. Also so ein bisschen, ne? Also tut halt weh, wenn man es zu lange in der Hand hält.
Was hast du damit gemacht? Darfst du das erzählen? Oder?
Ja, klar. Ja, sicher. Alkohol genommen, also Isoprop. Und also erstmal, ne, das Übliche hier, Wasser, Trockeneis rein, macht halt Dampf und so, okay. Bla bla. Aber dann einmal die Temperatur gemessen von Trockeneis in Wasser und Trockeneis in Isoprop. Das Isoprop kühlt deutlich besser runter. Also kannst du ja deutlich weiter runterkühlen als das Wasser. Das Wasser hört irgendwann so bei ein paar Grad auf, also solange es noch flüssig ist. Ne? Mhm. Außerdem kühlt das Wasser gar nicht so gut ab, weil du du siehst den Leidenfrost-Effekt dabei. Ja. Also das Trockeneis ist quasi in eine Gasblase gefüllt, wenn du es da reinschmeißt. Und das beim Alkohol nicht ganz so. Am Anfang natürlich auch, aber der Alkohol kühlt gut runter. Also ich habe das Thermometer, das wir da hatten, hat bei minus 40 Grad aufgehört zu messen. Und du kriegst, also das ist bei Chemikern wohl auch ein relativ Standardverfahren, sage ich mal, mit Trockeneis Alkohol runterkühlen, weil es halt leichter handelbar ist als irgendwie flüssiger Stickstoff oder so und halt auch nicht ganz so kalt, sondern da kommst halt so minus 50, 60 Grad irgendwie so um den Dreh kommst halt hin, ne? Also Trockeneis hat ja minus 80 Grad.
Mhm.
Und so in die Bereiche kommst du dann wohl auch mit dem Alkohol, der wird irgendwann ein bisschen zähflüssig. Also ne, so nicht mehr ganz so super, also er wird irgendwann viskos, aber ist immer noch flüssig und damit kannst du ohne Probleme auch so eine Rose runterkühlen, dass sie halt in 1000 Teile zerbricht danach.
Ja.
Und du könntest es rein theoretisch dann auch noch anzünden, aber
stimmt, ja.
Das habe ich mich nicht getraut, weil wir waren auch drin. Aber war halt ein nettes Experiment, also das machen wir heute nicht, wir machen heute ein anderes.
Ja, da sind wir eigentlich dann auch schon bei der Frage, ne? Was wir heute machen.
Ja.
Was sind die Themen? Hä? Ist das hier nicht durcheinander? Haben wir erst immer Kommentare gemacht?
Das weiß ich nicht. Ich habe den Plan nicht geändert. Nö,
okay.
Dann
machen wir tatsächlich
oder?
Erst. Hab
ich den?
Dann vergesst meine wunderschöne Überleitung.
Wir können das Ganze ja kurz auflockern, denn wir können uns so eine Stümperei leisten. Wir werden nämlich unterstützt, unter anderem Unter anderem von Christoph, der uns geschrieben hat, wenn ich jemals ins All fliege, nehme ich euch mit.
Oh, dann drücke ich die Daumen.
Das klingt ein bisschen wie eine Drohung, finde ich.
Ja.
Ja. Vielen Dank für ein Jahr fantastische Unterhaltung. Nun bin ich endlich bei der aktuellen Folge. Über 390 Stunden hat ein bisschen gedauert von Renate. Weil es einfach Spaß macht von Frank und Heike. Monatlicher Beitrag gegen Homöopathie und Schwurbelei von Oliver. Ein Podcast, sie zu erfreuen, sie alle zu lehren, Einblick zu schaffen, der Ignoranz zu wehren, im Lande der Erkenntnis, wo das Wissen droht.
Wow.
Von Michael, oh ja, genau.
Quasi eine Intro.
Ja, quasi. Und dann noch von Frank eine kleine Erinnerung. Denkt doch einer an Hartmut.
Stimmt.
Ja, der kleine Roboter, der ist noch in irgendeinem Umzugskarton.
Aber als Klemmbaustein, Mosaik auch bald an deiner Wand irgendwo, ne?
Ja, das habe ich mittlerweile fertig gebaut. Es fehlt nur noch die Reihe in der Mitte, um die beiden Platten zusammen zu packen. Und dann muss es mal an die Wand, ja.
Sehr gut. Du hast noch einen Kommentar der Woche rausgesucht, oder?
Also nicht einen direkten Kommentar, ich möchte auf einen verweisen und zwar also auf unserem Blog bei also minkorrekt.de, die letzte Folge, also nicht die, die ihr jetzt gerade hört, sondern die davor, da haben wir über Kryptografie und so gesprochen und da hat Pascal einen längeren Kommentar unter die Folge gepostet zum Thema Kryptografie und erklärt nochmal so ein bisschen die verschiedenen Algorithmen, in welcher Situation so ein Quantencomputer überlegen ist, in welcher nicht und so weiter und so weiter. Und den fand ich sehr, sehr gut. Ja. Der war super, der Kommentar. Und deshalb möchte ich den an dieser Stelle nochmal hervorheben. Ich will nicht komplett vorlesen, weil dafür ist er zu lang. Aber falls euch das Thema interessiert hat, würde ich da nochmal einsteigen. Also solltet ihr den nochmal lesen.
Apropos zu lang, wir haben auch zwei Audio-Kommentare, die hängen wir hinten an die Sendung dran. Georg und Holger haben ihr Expertenwissen hinzugefügt. Das haben wir auch dran gehängt, weil es insgesamt ein bisschen lang wurde. Aber profitiert da bitte auch, denn das macht ja wirklich Spaß, wenn wir von euch lernen auch und ihr gegenseitig voneinander lernt. Das finde ich eigentlich fast das Schönste an dieser Minkorrekt-Community.
Ja, deshalb habe ich mich auch so über diesen Kommentar im Blog gefreut, weil ich freue mich natürlich auch immer, wenn uns Leute sowas per E-Mail schreiben und so, aber wir sagen auch immer, ne, schreibt's gerne ins Blog als Kommentar, da lesen wir es auch, aber da lesen es auch noch ganz viele andere.
Ja, das ist genau der Punkt, ja, stimmt, ja, also eigentlich erreicht man damit deutlich mehr Leute, ja.
Ja.
Genau, jetzt kommen wir aber zu den Themen der Woche.
Ja, bitte.
Welche Themen haben wir diese Woche? Ich habe mal wieder etwas über den Pilzpaten herausgekramt, nämlich Thema Nummer 1, der Pilzpate wird klug.
Okay, Thema Nummer 2 sind verschwindende Wälder.
Das könnte mich interessieren. Thema Nummer 3, extreme Persönlichkeitsmerkmale.
Und Thema Nummer 4 heißt gegen den Strom.
Und du hast auch noch ein Experiment mitgebracht und ich glaube Premiere, du hast zum allerersten Mal einen Schwurbel mitgebracht, ne?
Ich bin quasi in die Bresche gesprungen und habe mal einen Schwurbel rausgesucht, beziehungsweise er wurde mir geliefert.
Sehr gut.
Indirekt und das ist so, also ist jetzt nicht so was ist, wo man sonst immer sich so sehr an den Kopf packt, sondern eher so was fast schon in einem gewissen Bereich gesellschaftlich akzeptiert ist, aber trotzdem Schwurbel.
Oh, ich bin gespannt. Ja, manchmal ist man ja erstaunt, ne, was man vielleicht selber hinnimmt als okay. Also das ist ja auch irgendwie die Botschaft. Ne? Also wir werden zu Recht manchmal gefragt, was soll das eigentlich mit dieser Schwurbelei? Also zum einen gibt es, glaube ich, keine Kategorie in unserer Sendung, für die wir so viel positiv Feedback kriegen und Zusendungen bekommen. Also offensichtlich interessiert es euch. Aber manchmal wird halt auch gefragt, so seid ihr nicht langsam damit durch? Also jetzt haben wir über so viel gelacht, was soll denn das eigentlich noch? Ja, ich glaube, es hat tatsächlich immer noch einen Wert, zu zeigen, wie sehr in dieser Gesellschaft Schwurbel Einzug gehalten hat. Also dass es wirklich in allen Ecken und Enden und zu jedem Thema immer sofort einen Schwurbel auch gibt, muss ich ganz ehrlich sagen, erschreckt mich selber Woche für Woche.
Ja, ich habe auch das Gefühl, dass das eher mehr wird oder mehr geworden ist, oder? Es kommt einem nur so vor, weil wir irgendwie darüber reden, ja, wo man ein Auge drauf hat.
Könnte natürlich auch sein, ne? Confirmation Bias oder wie heißt
das?
Gut, fangen wir mal erstmal mit echter Wissenschaft an, nämlich Thema Nummer 1, der Pilzpate wird klug. Da geht's
Also, vielleicht fange ich mit dem Disclaimer an. Wenn ich hier davon spreche, dass der Pilzpate klug wird, dann steht der Begriff klug natürlich in Anführungsstriche und das ist natürlich dreister Clickbait. Das ist klar. Mir ist schon klar, dass Klugheit und Intelligenz ein Begriff ist, der hier eigentlich nichts zu suchen hat. Aber dennoch, ja, Clickbait. Ich wollte euch nur neugierig machen. Es geht tatsächlich um einen Pilz oder eigentlich müsste man sagen, es geht nicht mal um einen Pilz. Ich stelle gerade fest, die gesamte, der Titel dieses Themas ist komplett erstunken. Ist
komplett gelogen. Lesen Sie jetzt.
Aber man kann sagen, dieser Podcast hat ja zumindest eine gewisse Faszination für Pilze. Der Pilzpate hat ja schon ein paar Mal eine Rolle gespielt und wurde auch gezeichnet und geliebt. Und auch bei unserer letzten, bei einem unserer letzten Streams, wo wir über Indien berichtet haben, über unsere Dienstreise, da hat der Schimmelpilz ja eine gewisse Rolle gespielt. Hier geht es aber nicht um Schimmelpilze. Es geht hier nämlich um Schleimpilze. Und Schleimpilze sind weder Tiere noch Pflanzen und trotz ihres Namens auch keine Pilze. Deswegen, wie gesagt, ist der Name eigentlich ein bisschen irreführend. Aber dieses Zeug wird halt Schleimpilz genannt. Das ist der banale Name. Was ist das Besondere an diesem, also ich meine, die Frage, die du gerade schon reingehaucht hast, es ist kein Tier, es ist keine Pflanze, es ist kein Pilz, was ist es denn dann? Das ist tatsächlich faszinierend. Der Schleimpilz ist ein riesiger Einzeller. Es ist eine Zelle, allerdings so eine netzwerkartige Struktur ausbildet und dieser Körper in Anführungsstrichen ist dann durch Röhren, wenn du so willst, miteinander verbunden. Du kannst vielleicht schon mal den Begriff Schleimpilz googeln und dir zumindest schon mal ein Bild davon machen, weil es ist ein bisschen schwierig zu beschreiben, wie der aussieht. Der kann so
Schleimpilz.
Also wenn ich jetzt sagen würde, so fingerartig sich ausbreiten oder so wie so ein Farn sich auf eine Oberfläche legen und sich so ausbreiten. Und der, also
witzig, dass das Einzeller
ja,
sind.
Ja, das ist Wahnsinn, ne? Also du, also wenn wir jetzt, um euch mal eine Vorstellung zu geben, der kann halt 10x10 Zentimeter groß sein, ne? Oder 20x20 wahrscheinlich. Ich weiß gar nicht, wie der größte aussieht. Obwohl ich gelesen habe in der Vorbereitung hier, dass der auch im Guinness-Buch der Rekorde steht. Also der Schleimpilz als Gattung, weil er als größte Zelle der Erde gilt. Das ist der Rekord, der dann im Guinness-Buch auch verbrieft ist.
Also ich beschreibe das mal so, ne? Wenn ihr durch den Wald geht und kommt an eine Stelle, wo es so aussieht, als ob da jemand Rührei hingekotzt hätte, das ist ein Schleimpilz.
Das ist lustig, dass du das genau so sagst. Ich hatte nämlich genau mir eine ähnliche Notiz gemacht. Ich hatte nämlich vor 2 Jahren auch einen Schleimpilz im Garten und das ist genau wie du sagst, das sieht total außergewöhnlich aus. Ich dachte auch, da hat ein Alien in mein Hochbeet gekotzt, weil ich hab da reingeguckt und da war halt ein Tag vorher, 2 Tage vorher, je nachdem, wie oft man da in so ein Beet guckt, war da noch nichts. Ne? Und dann hatte sich dieser Schleim oder, also es sieht jetzt nicht so ganz schleimig aus, ein bisschen festere Konsistenz, aber hatte sich so über so eine Pflanze gelegt. Und das war wirklich so ungewöhnlich für mich jetzt, als der ja auch keine Ahnung von Pflanzen hat, dass ich bei Twitter dann nachgefragt habe, was das denn ist. Und dann haben mir Leute so ein bisschen auf die Sprünge geholfen. Das kann man wohl im Wald schon mal finden, weil eins der beliebtesten Habitate für so Schleimpilze ist zum Beispiel Totholz. Also da machen sie sich dann drüber her oder Rinde von lebenden Bäumen sind wohl auch Nahrungsmittel für die sich dann einverleiben. Und da sieht man dann, dass die sich da draufstürzen. Und draufstürzen ist tatsächlich das Stichwort, weil dieser Schleimpilz, der kann sich bewegen. Also der kann sich fortbewegen. Und zwar mit einem System, was den Muskeln des Menschen gar nicht mal so unähnlich ist, sage ich jetzt mal ganz, ganz vorsichtig. Wir reden immer noch über einen Einzeller. Aber in diesem Körper gibt es Proteine, die so eine Kettenstruktur haben und die können sich verhaken und können sich dadurch irgendwie zusammenziehen und damit eben Bewegung initiieren. Und wenn du dir dann so einen Schleimpilz anguckst, ein bisschen beschleunigt, also in der Zeitraffer, dann sieht es auch, sieht die Bewegung des Schleimpilzes auch so ein bisschen wie so ein Pulsieren aus. Also vor der Vorwärtsbewegung zieht sich die Plasmamasse erstmal so ein bisschen zurück und schießt, also schießt in Anführungsstrichen, dann nach vorne, um dann sich so langsam pulsierend nach vorne in eine Richtung zu bewegen. Und warum bewegen die sich? Weil die natürlich auf der Suche nach Nahrungsmitteln sind. Also die bewegen sich im Untergrund fort, um dann eben zum nächsten Holz zu kommen oder was sie auch immer verknuspern wollen. Und dann habe ich mal nachgeguckt, weil mich das interessiert hat. Ne? Also Fortbewegung, bei mir kam es ja auch im Garten mir so ein bisschen vor, als wäre der sehr plötzlich da über das Hochbeet hergefallen. Und da habe ich mal nachgelesen, wie schnell bewegen die sich denn? Und da habe ich gefunden, dass die sich mit bis zu 1 Zentimeter pro Stunde vorwärts bewegen.
Oh, echt?
Bis jetzt nicht... Nicht rasend schnell, ne? Aber ich meine...
Okay, also für so ein Stück Kotze finde ich das ja schon krass.
Ja, das habe ich nämlich auch gedacht. Ne? Also wenn du so in dein Hochbild guckst, denkst du natürlich, also mein erster Gedanke war halt auch irgendwie so eine Flechte oder irgend so ein Pilz. Und da erwartest du halt nicht, dass der nach einem Tag irgendwie völlig woanders ist. Ne? Und das kann bei dem halt passieren. Ne? Also wenn du da mal einen Tag oder einen halben Tag nicht hinguckst, dann ist er an einer anderen Stelle. Und da wundert man sich dann natürlich schon irgendwie so ein bisschen. Genau. Du siehst, wenn du Bilder dir angeguckt hast, also wenn man jetzt davon spricht, dass das aussieht ein bisschen wie Kotze, das ist jetzt aber nicht ein so ein Haufen, sagen wir mal, oder ein so ein so eine Pizza, sondern der kann sich auch so verzweigen, ne, und so Verästelungen ausbilden, sage ich jetzt mal, wenn er sich auf dem Boden bewegt. Hast du dazu Bilder gefunden? Also ich weiß nicht, wie man das beschreiben soll.
Ich habe mal Schleimpilz gegoogelt und ja, das ja, das ist schwer zu beschreiben tatsächlich. Das sieht so aus, als ob das so ausgetrocknet ist am Rand. Ne? Also wenn, ich nehme an, das ist das, wenn der sich fortbewegt, oder?
Das ist ein sehr wichtiger Punkt tatsächlich. Da komme ich jetzt auch gleich nochmal drauf. Genau, also die große Gefahr für den Schleimpilz ist natürlich immer, dass er austrocknet. Ne? Der muss, um sich fortzubewegen, muss der natürlich feucht bleiben. Ne? Wenn er austrocknet, ist er verloren.
Mhm.
Das heißt, die Triebfeder ist natürlich auch immer flüssig zu bleiben. Und deswegen optimiert er auch so ein bisschen seine Fortbewegung. Das ist etwas, was ich in einem Dr. Watson-Video dann gesehen habe. Dieses Video habe ich auch verlinkt. Die Triebfeder ist genau das, was du gerade sagst. Ne? Er muss seine Bewegung optimieren, damit er nicht jetzt sich, wer weiß wie, ausfasert und ausfächert und dann natürlich eine riesen Oberfläche hat und austrocknet. Deswegen muss er das so ein bisschen, die Fortbewegung optimieren, und ich sag dir gleich, was das bedeutet. Und das wirkt dann natürlich fast schon so ein bisschen intelligent, also dass er irgendwelche klugen Strategien anwendet. Und zwar in diesem Dr. Watson-Video hatte ich dann gesehen, dass man so Schleimpilze zum Beispiel durch ein Labyrinth schickt. Also so, du baust ein Labyrinth auf und dann gibt es einen Eingang und es gibt einen Ausgang. Am Ausgang liegt dann irgendwas, was er dann verstoffwechseln kann. Und dann stellst du halt fest, dass er natürlich erstmal, dieser Schleimpilz, da in dieses Labyrinth reinrennt und natürlich auch alle Verzweigungen nutzt. Aber dann halt auch feststellt, dass es Sackgassen gibt, und dann zieht er sich halt wieder zurück. Und am Ende bleibt eigentlich nur noch die Verbindung zwischen Eingang und dem Fressen am Ausgang. Und als dicke Linie, so als Spur sozusagen. Und das wirkt dann natürlich schon so ein bisschen, als hätte er klug den richtigen Weg gefunden. Durch Ausprobieren zugegebenerweise, aber am Ende dann gelernt, aha, hier ist der direkte, optimale Weg. Denn er wählt sozusagen den optimalen Weg, weil der hat natürlich den geringsten Beweg,
also Energieaufwand.
Energie beziehungsweise Flächenaufwand, ne, Oberflächenaufwand. Ja. Denn der kürzeste Weg ist natürlich der, der auch dazu verleitet, dass er die größte Oberfläche anbieten muss. Das habe ich auch aus diesem Dr. Watson-Video. Was auch total faszinierend war, da haben die ein Experiment gemacht, also andere Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die haben die U-Bahn von Tokio insofern nachempfunden, dass sie Haferflocken auf die wichtigen Knotenpunkte gelegt haben, der Netzstruktur der Tokioer U-Bahn. Und dann haben sie den Schleimpilz da drauf gesetzt und er hat natürlich diese Haferflocken dann mit den kürzesten und optimalsten Wegen verbunden, so dass du möglichst wenig sinnlose Strecken hast oder doppelte Strecken und so. Und was wirklich erstaunlich war, die Struktur, die der Schleimpilz dann ausgebildet hat, die sah sehr ähnlich dem echten Streckennetz der Tokioer U-Bahn. Und die Tokioer U-Bahn ist wohl sehr geplant worden. Es gibt ja auch so U-Bahn, da fragst du dich, waren die besoffen, als sie das geplant haben?
Ja.
Aber die U-Bahn von Tokio war wohl sehr von Anfang an sehr geplant. Also dass man gesagt hat, so jetzt optimieren wir hier mal die System für Tokio. Und stellt sich raus, dieser Schleimpilz hat irgendwie Tokio ziemlich, also das U-Bahn-Netz ziemlich genau nachempfunden.
Geil.
Und da war noch eine Geschichte, schön. Die wollte ich eigentlich gar nicht erzählen, aber die fand ich auch so super. Da war eine Forscherin aus Deutschland und die hatte wohl so einen Tag der offenen Tür und die hat dann mit diesen Haferflocken für, ich weiß jetzt nicht mehr, Bremen oder für Hamburg gemacht. Und mit Kindern die haben diese Haferflocken dann auf den Stadtplan gelegt und dann stellten die fest, dass dieser Schleimpilz natürlich auch wieder die Netzstruktur der, weiß ich jetzt nicht mehr, Busse oder Straßenbahn, U-Bahn nachempfunden hat. Aber an einer Stelle wurde ein Fluss überquert und da war gar keine Brücke. Aber da war irgendwie ein Stadtvertreter bei und der guckte sich da an und sagte, ach, das ist ja interessant. Wir hatten immer mal überlegt, dass irgendwo da an der Stelle es Sinn machen würde, wenn wir da, um den Verkehr zu entlasten, auch eine neue Brücke bauen würden. Und der Schleimpilz hatte genau die Brücke an die Stelle gelegt, wo diese Brücke geplant werden sollte. Das ist schon irre, oder?
Das ist irre, ja. Aber ich finde sowas schön. Also wenn solche Sachen passieren, ist das schön.
Ist ja jetzt nicht erstaunlich, ne? Also jetzt muss man ja wieder vorsichtig sein und sagen, das ist ja jetzt, hat nichts mit Intelligenz zu tun, sondern einfach nur der Schleimpilz will halt nur genauso optimieren, wie du eigentlich auch ein Straßennetz optimieren willst. Du möchtest, das Straßenverkehrsnetz soll möglichst direkte Verbindungen zwischen den Knotenpunkten haben und der Schleimpilz sagt halt auch, ich will nicht austrocknen, deswegen optimiere ich eben auch die Verbindung zwischen mehreren Knotenpunkten und genau. Und eine Sache fand ich auch noch spannend, die hat jetzt nicht so sehr mit der Optimierung zu tun, sondern eher auch wieder so was, wo du dich fragst, okay, wo kommt jetzt diese Strategie her? Und ich kann dir auch gar nicht die Antwort geben, weil die war auch in dem Video von Dr. Watson, aber ich weiß nicht, die wurde glaube ich auch nicht erklärt oder ich habe es wieder vergessen. Wenn der Schleimpilz extrem ausgehungert ist, ne, und nicht mehr viel Hoffnung hat, also er bewegt sich immer in irgendwelche Richtungen, wo er glaubt, da könnte Futter sein und da komme ich gleich nochmal drauf zu sprechen, aber wenn er irgendwie nichts mehr findet und kurz vorm Abnippeln ist, dann begeht er eine gewisse Verzweiflungstat, nämlich, dass er sich aufteilt und Teile von sich in verschiedene Richtungen schickt. Wohl wissend, dass er dann sagt, große Teile von mir werden es nicht packen, die werden dann austrocknen, aber vielleicht schafft es ja ein kleiner Teil von mir, noch Nahrung zu finden, durchzukommen und das würde so einem Einzeller natürlich erstmal reichen, um zu überleben in gewisser Weise und deswegen teilt er sich dann so auf im letzten Todeskampf quasi. Also, das war jetzt die lange Vorrede. Es scheint also so, dass irgendwie dieser Schleimpilz schon in der Lage ist, irgendwie komplexe Bewegungsmuster auszuarbeiten. Jetzt war aber, also die Forscherinnen und Forscher hatten schon immer irgendwie beim Schleimpilz auch gesehen, dass er so in der Lage ist, irgendwie sich zu merken, in welcher Richtung er zuletzt Futter gefunden hat. Also wenn er sich in eine Richtung bewegt hat und da erfolgreich war, dann bewegt er sich häufig in eine ähnliche Richtung und richtet sich in diese Richtung aus. Und da haben die Forscherinnen und Forscher sich natürlich zu Recht gefragt, Moment mal, wir reden hier über einen Einzeller. Wie kann der sich überhaupt Dinge merken? Also
Wollte ich gerade fragen, merken würde doch irgendwie bedeuten, dass der sowas wie ein Nervensystem
genau.
hat, oder?
Und das hat er natürlich nicht, ne? Genau, das ist der Punkt. Ja. Der hat kein Nervensystem. Also wie kann denn da eine Information gespeichert werden? Oder wie entwickelt er diese Strategie? Und das war bisher wohl unklar. Und deswegen gibt es jetzt ein spannendes Paper mit dem Namen Encoding Memory in Tube Diameter Hierarchy of Living Flow Networks. In PNAS am 9. März, also morgen. Also online kannst du das schon sehen, aber die endgültige Version kommt morgen. Also wenn ihr diesen Podcast hört, kommt dieses Paper frisch raus. Da haben sie sich genau diesen Schleimpilz angeguckt, über den ich gerade schon gesprochen habe. Physarum polycephalum, das ist der sich mit 1 Zentimeter pro Stunde vorwärts bewegt. Und den Forscherinnen und Forschern ist nämlich aufgefallen, dass dass wenn sie sich diesen Organismus angucken, dass sie ein Muster erkennen in diesen Netzwerkstrukturen, die er ausbildet, wenn er Futter gefunden hat. Und sie schienen eine Reaktion in dieser Netzwerkstruktur zu sehen, wenn in dem Moment, wo dieser Schleimpilz eine neue Nahrungsquelle erschließt. Und was sie dann beobachtet haben mit optischen Verfahren, das ist ein bisschen schwer zu erklären. Also eigentlich ist es trivial, aber man kann sich ein bisschen besser vorstellen, wenn man sich dann auch die Bilder anguckt. Also wenn ihr Bock habt, könnt ihr mal dieses Paper aufrufen, nur um euch erstmal diese Bilder anzugucken. Sie haben nämlich, also dieser Pilz, habe ich ja schon gerade gesagt, der bildet so Finger oder Röhrchen, so röhrenartige Strukturen aus. Also er ist nicht so ein fetter Blob, sondern es sind eher so Fingerwege, die er ausbildet. Und sie haben halt gesehen, dass sie eine gewisse Signatur sehen in der Lage von dickeren und dünneren Röhren in diesem Netzwerk während der Nahrungsaufnahme. Und was sie besonders gewundert hat, ist, dass diese Lage der dickeren und dünneren Röhren auch noch bestehen blieb, nachdem die Nahrungsaufnahme lange abgeschlossen war. Und das hat sie insbesondere deswegen gewundert, weil eigentlich dieser Schleimpilz ja sich extrem schnell immer reorganisiert, also schnell sich weiter bewegt beispielsweise und insgesamt ja sehr plastisch und pulsierend ist sozusagen. Deswegen war man ein bisschen erstaunt, dass sich diese Netzwerkarchitektur da so gut erhält. Und da lag natürlich die Vermutung nahe, wenn sich diese Netzwerkstruktur ausbildet, wenn er gerade frisst oder beginnt zu fressen und wenn die sich so lange erhält, möglicherweise ist das Gedächtnis, in Anführungsstrichen wieder, von diesem Organismus. Und diesem Mechanismus sind sie dann nachgegangen und haben versucht, das zu entschlüsseln. Weil das ist natürlich eine Sache, wenn du jetzt sagst, okay, er bildet irgendwelche Strukturen aus, dann ist natürlich, bleibt immer noch die Frage, wie werden denn diese Informationen wieder abgerufen? Also wie lernt er denn aus diesen Strukturen, die er dann irgendwie gebildet hat? Und das haben sie gemacht, zum einen mit diesen mikroskopischen Beobachtungen, von denen ich gerade gesprochen habe, wo sie sich eben angucken, wie groß sind beispielsweise diese Röhren, die sich da bilden in seinem Körper, in Anführungsstrichen. Und theoretische Modellierung, wo sie sich angeguckt haben, wie gut können denn gewisse Botenstoffe durch den Körper fließen. Denn was sie gefunden haben, ist nämlich genau das, dass in dem Moment, wo der Schleimpilz Kontakt mit einer Nahrungsquelle hat, dass im Inneren der Zelle Botenstoffe freigesetzt werden, die sich dann vom Fundort der Nahrung, also der Pilz liegt ja irgendwie so auf irgendeiner Oberfläche und sagen wir mal, oben am oberen Rand hat er Kontakt mit einem Nahrungsmittel, mit Nahrung. Dann bildet sich an dieser Kontaktstelle mit der Nahrung bildet sich der Botenstoff und der bewegt sich dann von dieser Stelle durch den gesamten Organismus. Und dieser Botenstoff hat eine spezielle Eigenschaft für den Schleimpilz, nämlich dass er diese Röhren im Netzwerk erweicht. Und dieses Erweichen der Röhren führt dazu, dass da, wo die Röhren besonders weich werden, da werden sie größer offensichtlich. Und jetzt hört man natürlich schon irgendwie, also offensichtlich da, wo die Nahrung ist, da werden die Röhren eher dicker. Und damit bewegt sich der Organismus natürlich, wenn du so willst, in Richtung der Nahrung. Und jetzt gibt es noch einen Aspekt. Je größer die Röhren sind, je dicker die Röhren sind, desto schneller fließen da auch die Botenstoffe durch. Das heißt, diese Strukturen, die eh schon dick ausgearbeitet sind, die dickeren Röhren, die versorgen die benachbarten Regionen dieses Schleimpilz auch noch schneller mit diesem Botenstoff. Das heißt, auch diese benachbarten Regionen werden stärker, werden dicker, die Röhren werden dicker. Und das ist so dieser, wenn du so willst, Erinnerungseffekt, der da so wirkt dann. Also diese Röhren, die der Nahrung nah sind, die werden dicker, leiten diesen Botenstoff auch schneller und das ist in gewisser Weise so ein selbstverstärkender Effekt.
Ah,
hat mich so ein bisschen auch an die Signalwege im Gehirn erinnert. Ne? Völlig anderer Mechanismus natürlich, ganz klar. Aber da ist es ja auch so, dass die Signalwege, die häufig benutzt werden, stärker werden, ne?
Ja, stimmt. Dass da mehr Verbindungen aufgebaut werden. Ne? Mhm. Und da ist es jetzt das quasi die, wie soll man sagen, die Rahmenbedingungen für, also da ist Futter und das führt dazu, dass der Pilz in der Richtung stärker ausbaut, weil da mehr Futter ist.
Genau, weil dann Botenstoff freigesetzt wird, den sie eben auch den sie identifizieren konnten und der macht eben erstmal die Struktur weicher und dieses Weicherwerden führt dazu, dass er dort wachsen kann in gewisser Weise und das führt im Prinzip dazu, so, dass der Organismus sich ausrichtet in diese Richtung der Nahrung. Und selbst wenn dann die Nahrung weg ist, bleibt die Struktur bestehen. Und jetzt hast du immer noch diese Röhren, die da sind, an der Stelle dicker sind, wo die Nahrung mal war. Und das ist sozusagen seine Erinnerung, dass er sagt, okay, da, wo die dicken Röhren sind, in die Richtung müssen wir uns weiter bewegen.
Okay.
Es hat natürlich also, jetzt wirklich nichts mit Intelligenz eigentlich zu tun, ne? Also das war jetzt das Thema. Also das habe ich es rausgelesen, die zum ersten Mal rausgefunden, dass das der Mechanismus ist oder die Strategie dieses Schleimpilzes, wie er sich fortbewegt und wie er sich Richtungen merkt, die möglicherweise für die Nahrungssuche sinnvoll sind. Die Frage ist natürlich, was bringt uns das jetzt? Also einmal ist es natürlich interessant, wie so eine primitive Strategie aussehen kann, wie sich so ein Organismus weiter bewegt oder welche Strategie so ein Organismus wählt, um sich in seiner Welt zurechtzufinden. Und in dem Paper schreiben sie noch, dass es möglicherweise dann auch irgendwann mal hilft, so Soft-Robots zu designen, wo man sich ja auch überlegt, wie die aussehen und ob man sich da irgendwas aus der Biologie abgucken kann.
Mhm. Aber interessant, dass so simple in Anführungszeichen Lebewesen doch so ein komplexes Verhalten an den Tag legen.
Also ich war auch wieder total fasziniert. Nee, das ist ein Einzeller, Alter. Ich meine, das ist schon krass, oder?
Ich finde es geil, dass für so ein zumindest von außen betrachtet komplexes Verhalten halt so wenig nötig ist.
Ja, ja. Ich habe auch wieder gedacht, wenn wir immer so in den Weltraum schauen und uns überlegen, ne, so wir suchen Leben, wie könnte Leben aussehen, dann ist das immer wieder faszinierend, wie unterschiedlich das Leben auf unserem Planeten schon ist. Ne? Also dass so ein Einzeller sich da so wabernd über die Oberfläche bewegt. Also Einzeller haben wir ja schon relativ lange auf diesem Planeten. Ne? Wie divers das Leben wahrscheinlich da draußen im Universum sein kann.
Ja.
Ja, also ich habe viel über Schleimpilze gelernt.
Wir alle. Jetzt wir alle.
Genau.
Okay. Dann würde ich sagen, mache ich mal mit dem nächsten Thema weiter einfach, oder?
Ja.
Verschwindende Wälder.
Geht's um Waldsterben?
Nein.
Ah, okay.
Natürlich nicht. Als ob es bei mir bei irgendeinem Thema schon mal um das ging, was im Titel stand.
Ja, das war also nämlich auch noch nicht mal so eine Erkenntnis. Ich stand mit jemandem, mit einem Biologen vor einem Wald und der deutete irgendwie so in den Wald und sagte, schlimm, dieses Waldsterben, also so sinngemäß. Und ich guckte in den Wald und ich weiß gar nicht, woran ich erkenne, dass ein Wald krank ist und stirbt. Also für mich sah das alles ganz okay aus. So. Aber der konnte mir dann 3-4 Punkte nennen, die ich auch nachvollziehen konnte. Aber das war schon irgendwie, deswegen wollte ich mich damit immer mal beschäftigen, wie es
eigentlich. Erinnerst du dich noch an irgendeinen Punkt, woran man einen sterbenden Wald erkennt?
Nicht wirklich. Also der eine war irgendwie sehr, der war wohl sehr trocken und da gab es aber noch andere Punkte. Also ich müsste mich dann noch mal ein bisschen einlesen.
Ja. Aber Umweltschutz und so ist schon ein guter Einstieg, verschwindende Wälder. Kennst du noch Captain Planet?
Du hast mal davon erzählt, also nicht aktiv, dass ich das gesehen habe.
Meine Frau reißt die Arme nach oben.
Der letzte Umweltschützer, der im Kinderprogramm mir in Erinnerung geblieben ist, ist Dr. Snuggles. Baut eine Maschine für uns. Kennst du den noch?
Ja, Dr. Snuggles kenne ich auch. Aber den dafür nur so halb, muss ich sagen.
Ja, der war auch ein bisschen. Dr. Snuggles ist auch wieder so ein Charakter, an den ich mich nur mit nassen Haaren erinnere, weil der muss irgendwann im WDR auf dem dritten Programm immer gekommen sein. Und zwar immer zu so einer Uhrzeit, wo ich sonntags abends dann wahrscheinlich gerade aus der Badewanne kam und dann durfte ich noch eben schnell Dr. Snuggles gucken und das war's. Aber der war auch so ein. Der war auch einem Drogentraum entsprungen, muss ich sagen.
Ja, stimmt, über den haben wir auch schon mal gesprochen, ne?
Aber
über Fräulein Hilde Reinlich und so.
Da können wir auch noch mal im Stream reingucken. Stimmt.
Ja.
An was du dich mal erinnerst? Du sagst, du kannst dich kaum erinnern und an die Frau Reinlich hätte ich mich jetzt schon kaum noch erinnert. Aber jetzt, wo du sagst, natürlich schon. Aber Captain Planet, ja, wahrscheinlich nicht die Restaurantkette, ne? Das sagt mir noch was.
Echt, es gibt eine Restaurantkette, Captain Planet. Ich kenne die Band Captain Planet, aber
Captain Planet? Heißt sie anders, die Restaurantkette? Irgendwas mit Planet.
Planet Hollywood.
Ah, vielleicht meine ich das. Okay, sag mir, was Captain Planet ist.
Captain Planet ist eine Zeichentrickserie aus den 90ern, 92ern und da schlägt quasi das Umweltbewusstsein, das wir in den 80ern alle noch nicht hatten, schlägt da mit voller Faust, ne, also so Bündnis 90, die Grünen, volle Kanne zu. Original heißt die Serie Captain Planet and the Planeteers. Also da ging es um einen Superhelden, der aussah wie aus Kristall gemacht und ein paar Kinder, die den herbeirufen konnten mit ihren Ringen, mit den Elementen Erde, Feuer, Wasser,
klar.
Wind und was war das letzte? Das letzte Element?
Warte, das waren die klassischen, die du jetzt genannt hast, ne?
Ja, Erde, Feuer, Wasser, Wind und
Magie?
Das, was unbezahlbar ist.
Uran?
Liebe.
Ah, Liebe, natürlich, natürlich.
Ja, genau. Damit konnten die ihn herbeirufen, dann haben dann immer gegen irgendwelche Bösewichte gekämpft, die komplett sinnlos und grundlos die Erde vernichten wollten. Also so sauren Regen gemacht haben und sich darüber gefreut haben, Giftmüll irgendwo hingekippt und so.
Aber die Moral der Geschichte war nie, dass die Menschen sind, die eigentlich den ganzen Scheiß machen, sondern es waren immer einzelne Bösewichte.
Ja, tatsächlich. Ja, okay. Schon. Nee, aber da war auch so ein bisschen der erhobene Zeigefinger immer, dass so wir als Menschheit,
okay,
bla bla,
okay,
war auch immer dabei. Aber wenn ich mich. Ich glaub,
amerikanische Serie war, ist ja erstaunlich, dass die so ein Umweltthema.
Ich weiß gar nicht, ob die ich nehme an. Warte mal, Captain Planet. Auf jeden Fall, eine meiner Lieblingsfolgen davon war, dass es einen Bösewicht gab, der Kühlschränke produziert hat, nur um sie in der gleichen Produktionsstraße direkt wieder kaputt zu machen, um das FC Café freizusetzen.
Geil.
Ist so geil, ne? Hätte es auch einfach so in die Umwelt blasen können, aber nein. Ja, ist aus den Vereinigten Staaten. Aber ich wollte da nur sagen, eins der Themen, die da thematisiert wurden, war auch das Waldsterben. Ne? Also das hat mich also ein bisschen geprägt. Das war so mein erster Berührungspunkt mit Umweltschutz und so. Ne?
Oh,
aber in diesem Thema geht es jetzt nicht direkt um Umweltschutz und Wälder, sondern es geht eher um den Medienkonsum junger Kinder. Weil also das war so mein Medienkonsum damals, war wenn es denn verfügbar war, Fernsehen. Ne? Also samstags morgens einmal schön die Zeichentrickserien durch und sonntags, wenn ich aus der Kirche kam. das war so mein Medienkonsum. Du hast ja heute Kinder und der Medienkonsum heute sieht ganz anders aus. Ne? Also ich erinnere mich noch an reglementierte Fernsehzeit, ne? Also reglementiert im Sinne von erstens natürlich, ich durfte nur dann und dann gucken, aber das ist heute ja nicht anders. Ne? Also ja. Wenn du deine Kinder vernünftig erziehst, hast du denen auch Medienzeit eingeräumt und so. Aber es heißt ja heute schon Medienzeiten, nicht mehr Fernsehzeit. Bei uns war es halt früher samstags morgens konnte man Zeichentrickfilme gucken und das war es dann auch. Heute hast du alles immer jederzeit überall verfügbar. Mhm. Ne? Und der Konsum der Kids ist auch ein anderer geworden. Also nicht nur andere Zeiten und andere Möglichkeiten, sondern auch andere Dinge und andere Arten, wie sie es kommen. Konsumieren. Ne? Also man hat immer alles zu jeder Zeit und der Fernseher ist schon, also zumindest meiner Erfahrung nach, aber ich habe nicht so viele Kinder, die ich durchgehend beobachten kann, der Fernseher ist schon lange abgelöst.
Die Hardware wird natürlich noch benutzt, ne? Aber da hängt halt ein Netflix-Abo dran. Also wenn du, oder meinst du wirklich das Gerät? Also wir haben noch einen Fernseher und da laufen Filme drauf und Serien.
Ja, genau, also gelegentlich schon. Aber wenn du jetzt mal so an so kleine Kinder, so Vorschulalter, so 5, 6 Jahre, ne, was ist etwas, was die konsumieren, was wir als Kinder nicht hätten haben können oder nicht benutzen konnten?
Ja, Smartphone und so, ne? Also
ja, genau, Tablets. Ja, Tablets klar. Und Smartphone. Ja. Und da gibt es Programme und Sachen, die extra für die gemacht wurden.
Zum
ne?
Glück, als Du redest ja jetzt theoretisch davon, als Praktiker muss ich sagen, zum Glück gibt's das, weil ich glaube, jeder, der, also man muss das sehr kritisch sehen und muss damit sehr vorsichtig sein und damit sind wir auch sehr vorsichtig, aber jeder, der Kinder hat, weiß, wie gut es tut, wenn man denen ein Tablet in die Hand drückt und man weiß, man hat jetzt mal eine halbe Stunde im Restaurant Ruhe oder im Auto oder wo auch immer. Also damit muss man sehr haushalten, aber es ist ein großer Segen.
Kann ich komplett verstehen. Ist ja auch eine andere Art von Medien, als jetzt, sagen wir mal, die Kinder vor eine halbe Stunde vor dem Fernseher zu parken. Ne? Weil das ist ja nicht was, was rein passiv ist, sondern im Zweifelsfall auch was, was aktiv ist. Auf jeden Fall, ne? Also wo sie auch was tun. Trotzdem ist es ja interessant, und genau das macht die Studie, um die es hier geht, sich mal anzugucken, wie sich denn dieser neuartige Medienkonsum auf die Entwicklung von Kindern, also gerade im kleinen, also im jungen Alter, auswirkt. Weil so viele Studien gibt es dazu ja noch nicht. Ne? Mhm. Jetzt muss ich aber sagen, ich bin ich bin fachfremd, ich bin Physiker, ich habe keine Ahnung davon und kann dazu eine Meinung haben, aber die ist nichts wert. Ich habe keinerlei Fachkompetenz in der Richtung. Das ist genauso, als ob ich mich jetzt als Physiker zum Ursprung der Pandemie äußern würde und dann ein lustiges Paper veröffentlicht, das nicht im Peer Review landet, wo ich alles bunt markiert in irgendwelchen Zeitungsartikeln markiert habe und das dann auf eine Seite hochlade. So ein 100-Seiten-Pamphlet, das hat halt auch nichts mit einer Studie zu tun oder mit, also da muss man nicht mal mehr über die Qualität von irgendeiner wissenschaftlichen Arbeit reden, weil das ist keine wissenschaftliche Arbeit. Egal, wie viel Kompetenz ich sonst so hätte. Ne? Und deshalb zu diesem Medienkonsum habe ich auch keine Kompetenz, aber ich bin so Studien im Bereich von Medienkonsum, vor allem im Bereich von Computerspielen gegenüber immer sehr skeptisch und vorsichtig eingestellt. Liegt wahrscheinlich daran, dass ich da ein bisschen ein gebranntes Kind bin, weil so in den Jahren, in denen ich damit groß geworden bin, so 90er, vielleicht noch die 2000er, ist es wundervoll dokumentiert, wie viel Quatsch und Scheiße und Klischees über Computerspiele in den Medien und der Politik breitgetreten wurden. Ich sage nur Killerspiel.
Ja, natürlich, ja. Mhm.
Ne, also deshalb bin ich da immer, also bin ich bei solchen Sachen generell sehr vorsichtig, aber wie gesagt, ich habe keine Fachkompetenz da drin. Ne?
Ja.
Also Killerspiele halte ich für absoluten Blödsinn. Sowas wie Schlafstörung oder mangelnde oder eingeschränktere soziale Kompetenz. Ne? Wenn man jetzt sowas wie viel Medienkonsum, Fernsehen und so weiter mal betrachtet, kann ich mir zumindest sehr gut vorstellen. Ne? Und
auf der anderen Seite ist, ich meine, jetzt gerade auch das, ne, in der Zeit der Pandemie, wo man so nicht in der Lage war, seine Freunde zu treffen, war natürlich schon Segen, dass die sich abends mal eine Stunde für Fortnite oder Overwatch oder so getroffen haben.
Ja,
ne?
ich glaube, zocken kann auch eine sehr soziale Komponente haben.
Ja.
Es ist halt nur eine andere Art, ne? Aber so wie wie Spiele oder Gamer selbst heute noch in der einen oder anderen Dokumentation oder in dem einen oder anderen Fernsehbeitrag dargestellt werden, ne, immer noch mit Klischee. Also wenn ich irgendwie Werbekampagnen sehe, ne, wo immer noch irgendwie der dicke Nerd, der nicht weiß, wie man Hallo sagt oder so, der picklige Typ vor einem Computer sitzt und keine Freunde hat oder so, dann kriege ich das Kotzen. Mhm. Also ganz ehrlich, weil ich dachte, da wären wir lange mal drüber hinweg, über diese Klischees. Aber ist leider nicht so. Deshalb bin ich, wie gesagt, solchen Studien gegenüber immer ein bisschen negativ. Also da habe ich einen Bias, der aber wahrscheinlich in die falsche Richtung auch geht. Aber zurück zum eigentlichen Thema. Wie wirkt sich der Wandel im Medienkonsum auf unsere Kinder aus? Also, ne? Ein Thema, das jetzt auch nicht neu ist, sondern so wie sich Medien ändern, ändert sich halt auch der Konsum von Medien, gerade in Kindesaltern und auch die Frage, die sich Eltern immer stellen, ist das denn so gut oder nicht? In der Studie hier geht es jetzt speziell um sehr junge Kinder und den Gebrauch von interaktiven Medien, also Kinder-Tablet-Spiele.
Und was heißt sehr jung?
Sehr jung heißt Vorschulalter.
Okay, also
so
Marie.
5, 6 Jahre. Ja, genau. Und bei Spielen heißt es jetzt nicht Candy Crush, ne? Also nicht das, was man als pensionierter Politiker irgendwie spielt oder so, sondern...
Wieso pensioniert? Sind doch sogar aktive, oder?
Ja, leider, nah dran. Also es geht nicht um Candy Crush, sondern es geht um speziell für Kinder, also für sehr junge Kinder gemachte Spiele. Also solche, die auch motorische Fähigkeiten fördern, Koordination fördern, wo die halt aktiv was tun müssen. Ne? Und,
okay.
Und nicht immer nur den monotonen gleichen Bewegungsablauf oder so machen. Bei solchen Spielen werden Kinder ja meist auf vielen Ebenen angesprochen, ne? Also akustisch, optisch, alles findet auf einem sehr kleinen Raum statt, also auf dem Tablet-Screen. Ne? Und auf diesem kleinen Raum ist unglaublich viel Inhalt.
Mhm.
Also viel zu tun. Ne? Da bekommen sie das Feedback, da führen sie ihre Handlungen durch und so weiter und so weiter. Diese Rahmenbedingungen haben jetzt ein paar Forscher zu der Frage gebracht, ob diese Art von Medienkonsum, also diese auf diesen kleinen Raum beschränkte und auf mehreren Ebenen ansprechende Medienkonsum Auswirkungen auf die Wahrnehmungsmuster bzw. das Erkennen von Mustern bei den Kindern hat, auf großen und kleinen Skalen, weil die halt immer sehr konzentriert auf einen Teil, also auf einen kleinen Bereich achten und dort halt komplexe Handlungen vornehmen.
Mhm.
Diese Annahme, dass das die Kinder in irgendeiner Form beeinflusst, ist jetzt nicht so abwegig, denn gerade im Vorschulalter haben diese Kinder noch ein sehr plastisches Gehirn. Also das sich sehr an Anforderungen, Umgebungen und so weiter anpasst. Das Paper, das sie veröffentlicht haben, hat den Titel Mobile Use Induces Local Attentional Precedence and is associated with limited socio-cognitive skills in preschoolers. Klingt erstmal negativ, ist aber gar nicht so negativ, wie es im ersten Moment klingt. Erschienen ist das Ganze in Computers and Human Behavior am 24.02. Und das sind Forscher von der Uni Budapest in Ungarn, von der Fakultät für Verhaltensforschung tatsächlich. Also Leute mit Fachkompetenz in dem Bereich. Was genau haben die Forscher untersucht? Die haben die Auswirkungen von Spielen auf diesen Tablets bei kleinen Kindern in Bezug auf die Fokussierung auf lokale und globale Muster sich angeguckt. Ne, also achten diese Kinder auf Details oder kennen die größere Zusammenhänge? Also sehen die erst größere Sachen und dann Details? Im Normalzustand, in Anführungszeichen, ist es nämlich so, dass wir als Menschen dazu neigen, erst große Muster, also globale Zusammenhänge zu sehen. Also global heißt jetzt nicht groß, also ne, bei großen Zusammenhängen sind wir auch wieder schlecht, aber jetzt, wenn es um Wahrnehmung geht, vergleichsweise große Zusammenhänge sehen als erstes und dann Details.
Macht ja wahrscheinlich auch Sinn, ne? Also dafür, ich stelle mir dazu vor, ich gucke auf die Straße und sehe, da kommt ein Auto auf mich zugefahren. Das ist erstmal so das Globale und nachher realisiere ich dann möglicherweise auch, in dem Auto sitzen 4 Leute oder die Türen sind blau oder so.
Richtig.
Aber erstmal ist das wichtig, für mich die überlebenswichtige Information ist, da kommt ein Auto angebraust.
Richtig, genau. Und in dem Artikel, den ich dazu gelesen habe, hatten die ein schönes Beispiel. Da haben die gesagt, wenn die Kinder einen Wald sehen, würde man als Mensch eigentlich erst sehen, okay, da steht ein Wald, ne? und dann, ah, der besteht aus Bäumen.
Ah, ja, ja, das also ist auch ein gutes
Beispiel.
Du
siehst den Wald und siehst dann die Bäume. Ne? Und das wäre so die, der Normalzustand. Ne? Erst das Große, dann die Details.
Und das macht ja auch Sinn, ne? Also weil irgendwie würdest du sagen, also die Gefahr geht ja vom Wald aus. Und wenn ich da jetzt reingehe, da ist dunkel, da kann ich mich verlaufen, da sind Tiere drin. Und erst später dann die Information, ah, der besteht aus Bäumen. Und dann siehst du einzelne Bäume. Okay, ja. Okay.
Genau, das haben wir halt so in unserer normalen Wahrnehmung gelernt und so funktioniert halt unser Gehirn. Wir verarbeiten automatisch immer zuerst das globale Muster und sehen dann Details, selbst wenn wir versuchen, uns bewusst erst auf Details zu konzentrieren.
Oh, okay.
Ja, ist das wohl so tief drin, dass wir erst das Große, also wir sehen halt nicht Details, also wir fangen nicht, das so ein bisschen so… so bottom-up oder top-down. Ja, also wir sehen nicht Details und kombinieren die zu was Großem, sondern wir sehen was Großes und zerlegen das in Details dann. Bei dem Konsum von interaktiven Inhalten auf einem kleinen Bildschirm ist das jetzt ein bisschen anders. Wir haben, wie schon gesagt, kleinen Raum, viel Inhalte und gerade bei diesen Spielen entscheiden Details in diesem Spiel darüber, ob wir gewinnen oder nicht. Ne? Also ob wir etwas gut machen oder nicht. Zum Beispiel, weiß ich nicht, ich habe jetzt keins dieser Kinderspiele gespielt, aber wir brauchen eine bestimmte Anzahl Schlumpfbeeren, um, weiß ich nicht, um das Haus zu bauen oder so. Ne? Also ein kleines Detail, um was Großes zu ändern, sozusagen. Wie schon gesagt, ist das Gehirn bei den Kindern, also in dem Alter gerade noch sehr plastisch und daher ist die Vermutung der Forscher, dass diese umgekehrte Wahrnehmung, die zum Erfolg führt, die Mustererkennung bei den Kindern beeinflusst, dass sie sich quasi anpasst daran.
Mhm.
Ja. Dazu haben sie ein Experiment gemacht, beziehungsweise zwei Experimente, eins 2017 und eins 2018 mit zwei Gruppen von Vorschulkindern, also im Vorschulalter. Eine Gruppe, die digital geprägt ist, also die relativ viel Zugang zu so Handy-Tablet-Spielen und so weiter hatte und eine Gruppe, die weniger davon geprägt ist. Ja?
Und ich habe Selbstauskunft oder wer hat entschieden, ob die viel oder wenig?
Ich glaube, es war Selbstauskunft. Ich muss sagen, ich habe die Studie nicht komplett gelesen. Die ist Open Access, man kann gerne mal einen Blick reinwerfen, die ist aber ziemlich lang, weil es halt zwei Experimente und dann noch ganz viel Statistik halt dazwischen. Das, was ich so überflogen habe bei der Studie, war die Stichprobe auch jetzt nicht riesig, sondern so 56 Kinder. Aber wie gesagt, ich weiß nicht, wie aussagekräftig das ist, weil ich weiß nicht, wie groß solche Studien sonst so sind in so Verhaltensforschung von Kindern. Was haben die mit den Kindern gemacht? Die haben den in einem Experiment, also in einem der beiden Studienteile, haben sie einer Gruppe Kinder Muster gezeigt, beziehungsweise erstmal Symbole gezeigt, und zwar ein Stern, eine Sonne und ein Schneemann. So ganz einfache Piktogramme, schwarz-weiß. Ne? Und um die Kinder damit vertraut zu machen. Und dann haben sie denen diese Symbole nochmal gezeigt, die aber aus kleinen Symbolen zusammengesetzt sind. Das heißt, die haben die Sonne gezeigt bekommen, die aber aus kleinen Schneemännern zusammengesetzt war.
Also wie so ASCII-Code, also, oder wie so SMS oder so.
Ja, okay. Genau. Also so das Symbol, was sie vorher auch gesehen haben, die Sonne, aber die bestand dann aus kleinen Schneemännern und so. Ne? Und die Kinder sollten dann, wenn sie das gesehen haben, entscheiden, was sie dort sehen, ne? Also ob sie das welches Symbol sie erkannt haben und dann auf den entsprechenden Knopf drücken. Ne?
Also du siehst das makroskopische Schneemann, aber der ist aufgebaut aus Sternen und dann haben die geguckt, ob die Kinder drücken auf Stern oder auf Schneemann.
Nee, wenn ich das richtig verstanden habe, haben die Kinder zwei Aufgaben bekommen. Die haben halt gesagt bekommen, so hier, aus welchen ist das zusammengesetzt und drücke dann ein entsprechendes Symbol oder welches Symbol siehst du hier in groß und drücke das entsprechende Symbol. Und dann kannst du halt nach Reaktionszeiten gucken. Was sie schneller erkennen, Detail oder große Sachen.
Okay, so. weil sonst, wenn du erst irgendwie durch so Beispielbilder Primes auf die großen Piktogramme, dann könnte ich mir kaum vorstellen, dass die Kinder, oder weiß ich gar nicht, was da rauskäme. Aber okay, Reaktionszeiten.
Ja, das also sie sollten einmal die großen erkennen und einmal die kleinen Details erkennen. Also zwei verschiedene Aufgaben. In der zweiten Studie haben sie noch was anderes mit den Kindern gemacht, um zu gucken, wie deren soziale Komponente ausgebaut ist, also deren Sozialverhalten ne, so ein bisschen getestet. Und zwar durch einen Test, von dem ich auch schon mal gehört habe. Der hat auch glaube ich, einen Standardnamen. Ich glaube, Theory of Mind oder so heißt das. Die wollten gucken, wie sehr sich die Kinder in andere, also in der Lage sind, sich in andere hineinzuversetzen. Dazu haben sie denen eine Bonbondose gezeigt, ne, die auch gelabelt war, so, ich glaube, eine Smarties-Dose war das. Da waren aber keine Bonbons drin, sondern ein Bleistift. Ne? Mhm. Also, ne, wie man das so kennt.
Ja.
Und dann wurden die Kinder gefragt, was jemand anders erwarten würde, der diese Dose sieht. Und die Kinder, die halt in der Lage waren, sich in jemand anders hineinzuversetzen, hätten halt gesagt, so ja, der würde Bonbons erwarten oder Smarties. Ne? Die Kinder, die dazu aber nicht in der Lage waren, haben halt gesagt, so ja, der würde einen Bleistift erwarten, weil sie ja wussten, dass da der Bleistift drin ist und dann muss der andere das ja auch wissen.
Wie heißt das Experiment, also, hast du jetzt gerade gesagt?
Das heißt, glaube ich, Theory of Mind.
Ah, okay.
Nennt man das. Bin ich mir aber ehrlich gesagt nicht, warte mal, Theory of Mind. Auf jeden Fall, ist das dieses sich in jemand anderen hineinversetzen können. Das ist schon, also ich finde das schon faszinierend, weil das sowas ist, worüber man als Erwachsener gar nicht nachdenkt, dass das etwas ist, was man lernen muss.
Ja, aber das kann man sich natürlich gut vorstellen, ja.
Also
ein Entwicklungsschritt ist einfach, ne?
Ja, so wie sich im Spiegel erkennen oder so, ne?
Ja.
Naja, Ergebnis des Ganzen, solange die Kinder nur eine einzige die haben von diesem Piktogramm, ne, mit den Sachen, die sie erkennen sollten, mal eine oder mal mehrere gezeigt bekommen. Solange die Kinder nur eine einzige Form, beispielsweise Sonne oder also Sonne aus kleinen Sternen oder so konzentrieren mussten, dominierte, wie für das Alter üblich, die globale Sicht, da waren sie schnell, ne? Und konnten das sehen. Also wenn aber mehrere Sachen gezeigt wurden, also mehrere Symbole, dann waren die Kinder also die digital geprägten Kinder, die sich mehr auf Details konzentrieren konnten, schneller da drin, die kleinen Symbole zu erkennen. Also sie sehen erst die Bäume, dann den Wald. Dieses Ergebnis stützt so ein bisschen die Annahme, dass das Spielen eine Verschiebung in der Mustererkennung verursacht, so ein bisschen.
Okay.
Ja? Also dass die eher in der Lage sind, Details zu erkennen, im Gegensatz zu den anderen, den nicht digital geprägten, die da ein bisschen schlechter abschneiden, dafür aber besser in der Lage sind, große Sachen, also globale Sachen zu erkennen. Außerdem waren die digital geprägten Kinder schlechter da drin, in dieser Theory of Mind, also in der Perspektiv, also sich in jemand anders hineinzuversetzen. Da frage ich mich, ob das an dem Tablet-Spiel oder so hängt oder generell an deren Medienkonsum, weil sowas kennt man, dass das ist, also dass das auftaucht, wenn die Kinder generell viele Medien konsumieren und weniger mit anderen Kindern spielen. Also weniger soziale Interaktion ist dann ja auch nicht so verwunderlich, ne?
Ja.
Weniger soziale Interaktion führt dazu, dass du dich weniger in andere hineinversetzen kannst, weil du es einfach nicht brauchst. Ne?
Ja.
Wenn du irgendwie häufiger mit anderen Kindern gespielt hast, dann weißt du, wie man lügt. Dann weißt du, was jemand anders wissen kann oder nicht oder wo sein Spielzeug ist oder so. Und deshalb weiß ich nicht, ob das hier wirklich ein Effekt ist, den man da drauf schieben kann. Da hätte ich jetzt gesagt, so, das kann auch einfach daran liegen, dass die Leute, also dass die Kinder weniger soziale Kontakt haben. Aber was weiß ich schon.
Mhm.
Eine der Forscherinnen wurde hier in einem Artikel noch zitiert mit, die atypische Aufmerksamkeit der Tablet-Nutzerkinder ist nicht notwendigerweise schlecht, aber eben anders. Und das sollte man nicht ignorieren. Also, ne, dass die Kinder, die sich viel mit Tablets beschäftigen haben, also mit Spielen auf kleinem Raum und so weiter, deren Wahrnehmung ist, also funktioniert anders als bei den anderen Kindern. Also es verschiebt ein bisschen die Wahrnehmung von Details oder globalen Zusammenhängen, was aber nicht per se schlecht ist. Es ist nur eine andere Art der Informationsverarbeitung. Und das Ergebnis der Studie ist jetzt, dass man das in zukünftigen Erziehungsmodellen berücksichtigen sollte.
Ja, was heißt denn jetzt berücksichtigen? Also wenn du sagst, du weißt nicht, ob das gut oder schlecht ist, wie willst du das jetzt berücksichtigen? Also ich meine, also ich habe jetzt auch keine Ahnung, ne? Deswegen, ich rede jetzt auch frei so. Sagen wir mal,
wir haben jetzt gelernt, die können erstmal so diese innere Struktur, diese feinere Struktur sehen. Die gucken mehr so ins Detail. So. Kann man dann vielleicht auch sagen, ich weiß nicht, so, ich habe schon mal so das Gefühl bei der Computerarbeit, dass ich mich oft von vielen Dingen ablenken lasse, so, weil ich immer irgendwie versuche, das große Ganze im Blick zu behalten. Und dann schreibe ich zwar hier gerade einen Text, aber dann kommt eine E-Mail rein, dann lese ich schon mal, könnte man vielleicht sagen, die können sich vielleicht auch irgendwann besser fokussieren, so auf eine Arbeit und lassen sich nicht von dem Gewusel drumherum ablenken oder so. Könnte ja auch sein, ne? Also jetzt völlig wahllos und ohne Experiment gesprochen, aber vielleicht sind die viel besser optimiert dann demnächst fürs digitale Leben und die digitalen Aufgaben.
Weiß ich nicht. Also, ne, genau, das ist halt, also es gibt offensichtlich eine Änderung irgendwie in der Wahrnehmung, aber was das jetzt am Ende für uns bedeutet oder für die Kinder ist, weiß man halt noch nicht, ne? Also,
ich meine, wenn Sie sagen, wir wissen noch nicht, was das bedeutet, wir sollten es im Auge behalten, finde ich das ja auf jeden Fall, finde ich eine gute Aussage. Aber ich sag mal so, Tablets und Computer und die Art, mit Tablets zu arbeiten oder mit Computern und mit diesen schnellen digitalen Informationen, das wird ja nicht weggehen, ne? Also jetzt kann man natürlich darüber diskutieren, ob Tablet-Spiele haben natürlich jetzt erstmal nicht direkt etwas mit Digitalarbeit zu tun, aber ich gehe da extrem von aus, dass unsere Gehirne in 100 Jahren völlig anders gewired sind, weil einfach keiner mehr einen Schrank baut mit seinen Händen, sondern weil alle auf Bildschirme gucken und da irgendwelche Arbeiten vollführen oder weil vielleicht in 100 Jahren schon nicht mehr, dann haben wir schon den Gehirnplug und müssen nicht mehr irgendwo hingucken, sondern nur noch denken. Also da gehe ich ganz schwer von aus, dass sich unsere Gehirne in den nächsten 100, 200 Jahren massiv verändern und es wird sicherlich auch nicht erstrebenswert sein, diesen Prozess aufzuhalten aus irgendeiner Romantik raus.
Nee, genau. Das ist also, man könnte jetzt fragen, was lernt man aus dieser Studie? Im Zweifelsfall muss man ja gar nichts daraus lernen oder mitnehmen, sondern einfach nur, was lernen schon, aber man muss ja nicht sagen, was machen wir jetzt damit? So, ja, gar nichts, sondern man guckt erstmal oder versucht zu verstehen, wie sich etwas verändert und warum und ob das gut oder schlecht ist, das muss man später bewerten.
Also schön wäre natürlich, wenn wir jetzt wirklich so völlig unsozial werden würden, das wäre natürlich blöd, ne? Also das will man natürlich irgendwie nicht. Das wäre ein Effekt, da würde ich dann auch sagen, da sollten wir das im Auge behalten und gegensteuern. Aber ansonsten, wahrscheinlich wie du sagst, ne? Ist schon mal auf jeden Fall sinnvoll, das zu beobachten und überrascht auch dann wiederum nicht. Also unsere Kinder werden völlig anders verschaltet sein wahrscheinlich als wir.
Ich finde es auch gut, das nicht zu verteufeln. Also nicht bei einem sagen, ja, das ist jetzt schlecht, dass die Kinder nur noch am Computer hängen. So, ja und? Na, also, weiß ich nicht. Also ich finde es auch erstrebenswert, wenn jemand mit WASD sehr gut umgehen kann, ist das auch ein Training für Finger und Geist, genauso wie wenn er lernt, Klarinette zu spielen. Ne, also, finde ich beides okay.
Ja, man kommt wahrscheinlich noch ein bisschen drauf an, was du mit WASD machst, wenn du jetzt nur,
Counter-Strike?
Wenn du dich schnell in einem Raum bewegst, ist es wahrscheinlich auch, ein Training,
Hast du mal so Profizocker gesehen? Also irgendwie StarCraft-Meisterschaft so, was die an Aktionen pro Minute oder Sekunde da durchhauen? Da denkst du nur so, okay.
Ja, ist genau so eine Leistung wie jeder andere Sportler oder du optimierst halt einen Körper auf eine Aufgabe, ne? Das ist schon hochfaszinierend, ja.
Ja.
Also man sollte wahrscheinlich, also das, was man dann früher den Kindern, wenn die viel Fernsehen geguckt haben, gesagt hat, geh doch auch mal raus. Das sollte natürlich
geh raus und lass dich von den anderen verprügeln.
Nein, aber im Ernst, das sollte natürlich auch irgendwie noch nicht ganz in Vergessenheit geraten. Also ich glaube, solange wir uns im dreidimensionalen Raum noch bewegen, sollte auch sinnvoll sein, dass du irgendwie deinen Körper unter Kontrolle hast und auch Bewegungen ausführen kannst, denn die werden sicherlich auch dazu führen, dass irgendwelche Nervenbahnen im Gehirn ausgearbeitet werden, die du dann nutzen kannst. Also
sich zu bewegen ist sicherlich auch sinnvoll, aber also ich würde da jetzt auch das nicht so negativ alles sehen. Aber es ist natürlich super spannend. Nee, also diese digitale Revolution ist natürlich wirklich super spannend, weil das war, wenn man so sich mal drüber nachdenkt, also irgendwann hat der Mensch angefangen, Werkzeuge zu benutzen. Das war eine echte Revolution, weil er auf einmal mit seinen Händen arbeiten musste. Und da ist dann ja auch viel passiert in unserem Gehirn, weil wir mit unseren Händen gearbeitet haben. Und vielleicht ist das jetzt die nächste Revolution, ne, wo du die Hände auf einmal völlig anders einsetzt.
Hm. Solange das nicht endet wie bei Perry Rhodan und wir irgendwann alle nur noch im Raumschiff in irgendeinem Sessel sitzen, um ein Spiel zu spielen und alles um uns herum vergessen, ist ja alles okay.
Das stimmt, ja. Na gut, war das nicht auch bei, war doch auch bei, wie hieß der kleine Roboter von Disney?
Wall-E.
Wall-E, genau.
Ja, da haben sich die Leute einfach nur nicht mehr bewegt.
Genau. Ja, cool. Spannend natürlich. Gell? Das ist natürlich so eine Frage, die ich mir immer mit der kleinen Marie stelle. Wie viel digital und
ich glaube, da muss man irgendwie für sich persönlich die passende, also das passende Maß finden. Und das ist, glaube ich, auch ein Teil der persönlichen Erziehung einfach, oder? Also ich fände es total bescheuert, zu sagen, digitale Medien böse, lass das, ne? Geh in den Wald, mal eine Kartoffel und kau an einem Ast oder so. Ist halt totaler Quatsch. Aber das Kind halt irgendwie am Tablet parken ist halt genauso scheiße, ne? Also ich glaube, als Mann mittleren Alters, der keine Kinder hat, bin ich der festen Überzeugung, da mitreden zu können. Ja.
Naja, ich habe dazu nichts zu sagen. Wünschte, aber wahrscheinlich, leider haben Eltern dann nicht ganz diese Leichtigkeit, das so zu sehen, wie du das siehst, weil du natürlich immer diese Versuchung hast, das Kind irgendwie mit dem Tablet sinnvoll zu bespaßen, damit du ein bisschen Ruhe hast. Und dann hast du aber immer schnell ein schlechtes Gewissen, ich jedenfalls oder wir jedenfalls, weil wir immer denken, man müsste was pädagogisch viel, viel Wertvolleres mit den Kindern machen. Mhm. Aber es sollte man sich für diesen Stress wahrscheinlich nicht immer nur machen, weil es natürlich nicht immer alles nur schlecht ist, was man digital macht. Der Rest darf halt nicht auf der Strecke bleiben. Gut, haben wir das. Sollen wir mal was Praktisches machen?
Ja, bitte.
Eine Überleitung wie aus dem goldenen Buch der Podcast-Regeln. Wenn du es jetzt noch aufnimmst, dann haben wir es geschafft.
Wir hätten da ein Experiment, das wir durchführen müssen. Hast du dafür alles müssen und wollen? Hast du dafür alles, was in den Sendungsnotizen stand, vor dir stehen?
Leider nein. Du musst es mir beschreiben. Ich habe keinen Wollfaden gefunden, so wie es letzte Mal schon gescheitert ist, als wir diese Salzkristalle gezogen haben.
Das ist gar kein Faden, also nichts Fadenähnliches.
Muss das da? Nur so ein ganz dünner Faden sein? Oder?
Das ist eigentlich fast egal. Zum Ausprobieren ist es egal, hätte ich jetzt gesagt.
Ein Draht habe ich, aber geht das auch?
Nee, ja, Draht ist eher scheiße. Also weiß ich, habe ich ehrlich gesagt noch nicht habe ich noch nicht ausprobiert, aber ein Stück Faden, also irgendwas.
Ich habe leider nichts gefunden.
Wolle, Garn.
Nee, dadurch, dass wir immer noch so aus Kartons leben, fällt es mir auch wahnsinnig schwer, so Sachen zu finden. Aber du musst
vielleicht
gut beschreiben.
Vielleicht geht es auch mit einem Streifen Papier.
Okay, das hätte ich wiederum.
Dann probieren wir das mal aus, okay. Weil ich müsste auch mal kurz noch das Glas holen dafür.
Okay. Ich brauche ein Glas mit Wasser, ne?
Zwei. Also ein Glas mit Wasser und ein leeres.
Ja, genau. Okay.
Und einen Faden.
Gut, habe ich ja meinen Papierfaden.
Okay.
Ich bin sehr gespannt.
Ja. Also, du brauchst ein Glas mit Wasser, ein Glas ohne Wasser oder einen Becher und einen Faden.
Ja, mein Papierfaden.
Und, oder einen improvisierten Faden. Dieses Experiment ist jetzt dafür da, die Oberflächenspannung vom Wasser zu visualisieren. Und zwar schütten wir jetzt das Wasser von dem einen Glas in das andere, ohne dass die Gläser dabei übereinander sind.
Oh Gott.
Was denn?
Gibt da eine Riesensauerei, oder?
Ja, richtig. Das könnte passieren. Und zwar nimmst du dafür den Faden, tauchst den in das Wasser, machst den komplett nass. Okay. Also jetzt mit dem Papier, muss mal gucken, wie du das machst. Ich habe hier als Faden mal so einen Gummizug von einer gebrauchten FFP2-Maske abgerissen.
Sehr gut.
Und, muss ja eh. dann nimmst du diesen Faden, legst ihn so hin, dass der in dem einen Glas mit dem Wasser halt so an der Kante oben liegt, mhm, und in das andere Glas hineinragt, hältst das so ein bisschen schräg und kippst ganz, ganz, ganz langsam Wasser rüber. Mit etwas Glück fließt das dann genau an dem Faden entlang in das andere Glas hinein. Ja, funktioniert okay. Bei mir gar nicht.
Oh, bei mir geht's besser. Okay. Bei mir geht's besser als gedacht. Also
krass. Also ein paar Tropfen gehen immer daneben. Ja, also so super gut. Ne? Also
hier geht schon einiges daneben, aber erstaunlich viel. Also ich bin wirklich einige Zentimeter, also bestimmt so 2-3 Zentimeter jenseits des Glases da drunter und es fließt doch erhebliche Mengen. Ich stock so ein bisschen, weil ich experimentiere jetzt ein bisschen mit der Länge des Fadens in Anführungsstrichen oder des Papiers. Also mit dem Papier geht es echt gar nicht mal so schlecht.
Ich gucke auch, hast du Küchenrolle oder normales Papier?
Normales Schreibmaschinenpapier habe ich jetzt erstmal genommen.
Guck gerade mal, ich habe hier ein bisschen Küchenrolle, das könnte ich mal verzwirbeln und mal ausprobieren als Ersatzfaden, weil dieses Gummiband von der Maske, das scheint nicht ganz so gut zu sein, weil da haftet das Wasser nicht so gut dran.
Okay, das also funktioniert es geht ja hier auch mal ein bisschen besser, mal ein bisschen schlechter. Jetzt ist ja doch relativ viel nass geworden.
Ja,
aber ich habe Glück noch.
Also im Idealfall kann man damit wirklich fast das ganze Glas einmal am Faden entlang, also über den Faden, in das andere Glas kippen. Und das, also der Grund dafür ist natürlich simpel, aber das ist die Adhäsion bzw. Kohäsion der einzelnen Wassermoleküle aneinander, die dann quasi wie so eine kleine Wasserbrücke oder eine Kette sich an dem Faden entlanghangeln und in das andere Glas fließen. Als ich das erste Mal ausprobiert habe, also verwundert war ich jetzt nicht, ne, weil kann man sich halt ganz gut erklären.
Aber gemacht habe ich jetzt halt noch nie. Ja. Mhm.
Ja, genau. Aber fasziniert war ich trotzdem, weil es erstaunlich, also wirklich erstaunlich gut funktioniert. Guck mal, nee, das Glas, das ich hier habe, ist kacke. Also das ist nicht ganz so leicht zu reproduzieren, weil da müssen halt also die Kante und Form des Glases und der passende Faden müssen schon gut zusammengehören. Mhm. Also als wir es beim Dreh ausprobiert haben, haben wir auch ein paar Faden und so durchprobiert, hatten dann am Ende aber eine Kombination, wo ich die Gläser, natürlich ist das eine höher als das andere, aber die waren so locker 5 Zentimeter auseinander.
Wow.
Und du hast so richtig schön im Kamerabild konntest du richtig schön diesen Wasserfaden sehen, der unter dem Faden hängt und darüber läuft. Fand ich ein schönes, sehr simples, also man lernt leider nicht so viel bei dem Experiment, aber es ist ganz schön, um die Oberflächenspannung und so von Wasser zu verdeutlichen.
Wann werden eigentlich diese Videos bei TikTok dann immer rausgehauen? Irgendwie so über die Zeit oder ist das?
Genau, das wird immer so über die Zeit gemacht. Wenn ich mal da bin, also jetzt zum Beispiel, als ich jetzt letzte Woche da war, haben wir, ich glaube, 15 Stück gedreht.
Ein Stück ist ein Experiment.
Ja, so in etwa ein Experiment oder irgendwie eine Aufzählung oder irgendeine Erklärung oder sonst was. Also ein Video, das veröffentlicht wird und das wird dann über mehrere Wochen immer so jeden zweiten Tag irgendwie eins rausgehauen, also dass der Kanal so langsam befüllt wird. Das mache ich dann ja auch nicht mehr. Ich antworte hier und da mal auf irgendwelche Fragen, aber mit einem anderen Account, mit meinem privaten und den Rest macht halt die Agentur, die den betreut.
Ja. Ne? Ja. Was ist eigentlich das Interesse von der Agentur? Also
Das Interesse der Agentur ist, dass die Agentur das als Auftragsproduktion macht.
Und wer ist der Auftraggeber, um das zu fragen?
TikTok.
Ernsthaft? Die wollen ordentlichen Content haben?
Ja, richtig. Das ist in der Kategorie Lernen mit TikTok. Die wollen auf der Plattform, halt mehr sinnvollen Inhalt haben.
Okay, das kann man verstehen, ja.
Ja.
Bei dem, was da sonst
haben
so.
Da ist eine Menge Quatsch. Ich finde es aber insgesamt ganz schön, weil, wie gesagt, na, auch wenn die Plattform problematisch ist, aber ich finde auch Facebook als Plattform problematisch. Jede größere Plattform hat halt Probleme, ne? Wobei die bei TikTok sind schon sehr hart tatsächlich. Finde ich es trotzdem gut, da viele, also man erreicht da halt viele junge Leute, also tatsächlich junge Leute. Also die Zielgruppe davon ist ja wirklich so, weiß ich nicht, 12? Vielleicht? Oder ein bisschen älter?
Keine Ahnung,
oder
ich
jünger?
Bin da natürlich nicht, deswegen kann ich das.
Spielt das, hatte ich dich, glaube ich, schon mal gefragt, spielt das bei deinem Sohn eine Rolle, so in der Altersklasse?
Ja, ein bisschen schon, ja.
Denn?
Also ja. Es gibt Schulkameradinnen und Kameraden, die sind da sehr aktiv, also auch produzierend aktiv.
Ja.
Und mein Sohn ist da konsumierend immer mal wieder aktiv. Also mal guckt er ein bisschen mehr TikTok, mal ein bisschen mehr YouTube, gerade wie die Interessen sind.
Ja, ja, klar.
Kann man eigentlich bei TikTok folgt man dann auch Accounts? Also man könnte jetzt sagen, der Content deines Accounts finde ich spannend, dem
ja, genau,
folge
das,
ich. Und dann wirst du informiert.
Genau, das kannst du machen.
Wenn du was Neues raushaust, wirst du dann informiert irgendwie?
Das weiß ich gar nicht. Ich glaube, das kannst du anstellen. Ich habe aber alles, also wie bei fast allen Apps, alles an Benachrichtigungen einfach ausgemacht. Aber ja, du kannst entweder auf den Kanal gucken oder halt dir deinen Feed selber zusammenstellen mit Sachen, denen du folgst.
Ah, okay.
So. Und dann gibt es halt auch so diese For You, also so Vorschläge.
Weil ich mir die App mal angeguckt hatte, als das bei meinem Sohn interessant wurde oder noch vielleicht ein Jahr oder zwei bevor es bei ihm interessant wurde, aber er schon reges Interesse gezeigt hatte, da haben wir uns zusammen da mal vorgesetzt, also wir Eltern mit ihm, um dann gemeinsam TikTok zu gucken, und ich hatte da nicht so ganz verstanden, also es war ja so ein konstanter Stream an Kurzvideos, die auf dich niederballern und mehr oder weniger gut zu deinen Interessen passen. Aber ich bin dann nicht, ich habe ja keinen Account gemacht oder so, deswegen habe ich nicht mehr begriffen, wie man da jetzt, ob man seine Interessen auch so wie bei Instagram oder Twitter dann über die den gefolgten Accounts dann auch die Qualität der Videos, die dir zugespielt wird, also deine persönlich gefühlte Qualität, ob du die verbessern kannst dadurch.
Ja, kannst du. Also ne, wenn du so Sachen folgst oder likest oder sonst was, das ist halt ein Algorithmus, der genauso lernt wie auch bei Instagram und Ähnlichem.
Okay.
Ne? Und im Grunde ist es eigentlich exakt das gleiche wie Instagram, nur dass es aus kurzen Videos besteht, statt aus Bildern, und die Interaktionsmöglichkeiten größer sind. Also man kann irgendwie Teile eines anderen Videos nehmen, das für sein eigenes Video benutzen und dann noch Sachen dranhängen, also kommentieren quasi. Du kannst so einen Dialog treten, wenn du möchtest. Stitchen nennen die das. Ja, aber Ich bin bei der Plattform ehrlich gesagt auch raus. Das ist mir, also ich scroll da gelegentlich mal durch und denke mir auch so, okay, da bin ich zu alt für. Aber nicht alles, sei es auch guter Content tatsächlich. Also den gibt es auch, ne? Also auch von großen amerikanischen Wissenschaftskommunikatoren findet man da genauso Kanäle wie von irgendwelchen Bildungseinrichtungen oder ähnlichem.
Ja, grundsätzlich stehe ich ja auf das Credo, Wissenschaftskommunikation geht überall, ne? Also egal, ob du jetzt, wir hatten ja mal über Dance Your PhD gesprochen, ne? Dass du irgendwie deine Doktorarbeit tanzt, weil das dein Steckenpferd ist oder das, was du gut kannst, singen über dein Doktorthema, auf Bühnen stehen und Science Slam, malen, animieren, alles geht. Ne? Das ist ja das Tolle eigentlich an der Wissenschaftskommunikation.
Ja.
Gut.
Ja.
Apropos Musik, machen wir mal ein bisschen Musik. Also nicht wir zum Glück, erschreckt nicht, sondern wir haben etwas rausgesucht, oder ich habe etwas rausgesucht, über Plattentektonik, also die Tatsache, dass sich die Kontinente bewegen. Da hatten wir ein sehr beeindruckendes Video letztens in unserem Twitch-Stream, wo irgendwie die letzte Milliarde Jahre nachgebildet wurde an Kontinentalbewegungen. Und dazu haben wir noch ein schönes Lied gefunden. Das hören wir uns jetzt zur Pause mal an. Viel Spaß damit.
Take a second and look down at the ground, and it probably looks like it's not moving around, but it is, the truth is, the ground is moving. It never stops, it's just too slow for us to notice it's doing it. And see, our entire earth is covered in plates, sitting on the surface of the earth, it's moving in their own way. Both oceanic crust and continental are affected. You got your mind up, it's a major place over 7 minutes. The sphere is the surface, the top layer moving part, made up of a mantle and crust. It's moving gradual, yeah. Think about this, let's fit like a puzzle in the
urgent pace pursued. They're moving on their other. A process is gas of gushing. A fate bound to his face, good like a puzzle. Divergent to baseball, the part that's acquiring. The yanking a bit ballet. Transform boundaries, they are. Two plates fly past each other. Friction caused earthquakes on the land like sand. Is fault. All right, then let's cover major places. Seven African, Antarctic, and then Eurasian. Inno Australian, North American, South American, and the Pacific plate is the largest planet. Alvin Wegener, a German scientist, advocated for the existence of continental drift, saying it's all continents joined together previously. The single landmass from millions of years ago was Pangaea. Stenospheres, alibiscus, small, rigid, solid rocks. More pressure and heat on them. It's almost floating on top, yeah. Plate boundaries, they fit like a puzzle. Convergent plates pushed together, moving on their other. A process is consolidation. Plate boundaries, they fit like a puzzle. Divergent to baseball apart, that's equivalent. Creating a rift valley. Transform boundaries, they are. Two plates fly past each other. Friction caused earthquakes on the land like San Andreas Fault.
Machen wir weiter mit Thema Nummer 3.
Bitte?
Am heutigen Tage. Das Thema Nummer 3 heißt extreme Persönlichkeitsmerkmale. Und es geht um extremistische Neigungen, also so im politischen und Gesellschafts-, im, also wie du die Gesellschaft wahrnimmst. Im
gesellschaftlichen Kontext.
Genau, also extremistische Neigungen und ob wir die irgendwie in Menschen vorhersagen können.
Also in der Zukunft, also zu sagen so, oh, der wird mal,
genau,
ne?
Ja, also der, diesen, der könnte dafür anfällig sein, für solche extremistischen Neigungen.
Ach so, okay, okay. Aber nicht so, oh, dieser Malergeselle, den sollten wir mal im Auge behalten.
Da können wir gleich mal drüber sprechen, ob das vielleicht, okay, ob das auch funktionieren würde und ob das vielleicht auch so etwas düstere Zukunftsvisionen herbeiführt. Aber erstmal wollte ich sagen, ich meine, so insgesamt sind wir uns, glaube ich, einig, dass so völlig extremistische Ideologien nicht besonders zuträglich sind für ein friedliches Miteinander, weil das größte Problem, das steckt ja quasi im Namen extremistische Ideologie, ist, dass die Anhänger eine sehr klare Vorstellung davon haben, was gut und was böse ist. Also die sehen alles sehr schwarz und weiß.
Ja.
Und wenn es dann um so Gruppen geht, dann ist es auch immer so, dass die Anhänger scheinbar sehr einfache Lösungen und Handlungsstrategien für die Zukunft anbieten für ihr Gefolge. Also es ist immer ganz klar, Merkel muss weg zum Beispiel, ne? Oder
ja,
das wäre jetzt die Sicht einer dieser Gruppen. Und wir hatten das ja auch mit Katascha diskutiert, als sie hier war, über diese sehr einfachen Lösungen, die von so extremistischen Gruppen angeboten werden. Und übrigens ist halt auch immer eins der Punkte, die ich mal gerne, ich habe ja einen so einen Vortrag, den ich gerne halte zur Wissenschaftskommunikation, und da ist eben auch der Punkt drin, den ich immer mache, dass wir bei der Wissenschaftskommunikation auch so ein bisschen immer gucken müssen, wie machen das die Schwurbler oder halt ja die Leute, die jetzt beispielsweise Covid oder den Klimawandel leugnen. Wenn wir uns da vergleichen, dann ist da so eine Eigenart der Wissenschaft, und natürlich finde ich das gut, dass wir immer sehr genau sagen, was wissen wir schon, was wissen wir nicht, und zu dem Thema, was wissen wir, geben wir auch immer noch an, wie genau wissen wir das, ne? Wie unsicher sind wir uns da. Und da ist es natürlich, bei so einer startenden Pandemie muss man natürlich so ehrlich sein und sagen, wir wissen eigentlich noch nicht so viel. Und dem gegenüber stehen dann natürlich diese Extremisten oder Schwurbler, die dann immer hundertprozentige Angaben machen. Die wissen immer alles zu 100%. Also zum einen, was gerade passiert, wissen die zu 100%, und was man machen muss, wissen die auch zu 100%. Also beim menschgemachten Klimawandel, der von manchen Leuten geleugnet wird, da gab es ja dieses Video von der Frau von Storch, was wir auch im Intro unserer letzten Tour hatten, wo sie dann sagt, so menschgemachten Klimawandel gibt es nicht, sondern die Sonne wird heiß. Und dann irgendwie noch so suggeriert, alle Wissenschaftlerinnen sind offensichtlich doof, ne, weil sie weiß das, aber alle anderen wissen das nicht. Und die gute Nachricht für die Anhänger ist dann, wir können weiter leben wie bisher, alles kein Problem, ihr könnt weiter eure Verbrenner fahren oder wir müssen uns jetzt in unserer Lebensqualität nicht einschränken, wir können weiter in Urlaub fahren, alles ist super so. Und also mit einer Klarheit und mit einer Sicherheit, die zugegebenerweise recht verführerisch ist. Das muss man ja schon sagen. Ne? Also so bei
klassischen, einfachen Antworten.
Genau,
ne?
Die ganz, ganz klassischen, einfachen Antworten. Jetzt könnte man sagen, also da liegt ja schon eine gewisse Gefahr drin für die Gesellschaft, ne? Wenn du so Verschwörungstheorien hast, die verführerisch sind und die Leute dann von der wissenschaftlichen Weltsicht abbringen, da liegt ja schon eine Gefahr drin. Aber da kommt ja noch ein Schüppchen drauf, nämlich dass viele Vertreter von starken Ideologien auch noch bereit sind, diese Ideologien, wenn es denn sein muss, mit Gewalt zu verteidigen. Also das liegt ja auch mitunter in diesem Extremistischen drin. Und da sieht man natürlich ganz deutlich, dass es ein Problem für die Gesellschaft werden kann, wenn Leute radikalisiert werden und extrem werden und dann eben auch zur Gewalt greifen, um ihre Standpunkte zu vermitteln, in Anführungsstrichen. Und deswegen gibt es natürlich erhebliche Präventionsprogramme gegen solche Radikalisierung. Ich war ja in der Jugendarbeit auch während meines Zivildienstes und da habe ich natürlich auch ein bisschen was über die Programme im Jugendamt hier mitgekriegt, wo Leute, Streetworker beispielsweise, versucht haben, dann eben Leute anzusprechen, wo sie gemerkt haben, das sind vielleicht so Subkulturen, die gerade drohen, extrem zu werden, abzudriften, um genau allzu Prävention zu betreiben, ne? Also die Leute davor zu bewahren, dass sie zu sehr abrutschen. Das Problem daran ist, dass wohl oft diese Programme ausgerichtet werden an demografischen Daten. Auch irgendwie verständlich natürlich, weil das die Daten sind, die sehr einfach zu bekommen sind oder sehr, sehr offensichtliche Daten sind, ne? Also sowas wie Alter, Nationalität, Geschlecht und so was, vielleicht auch noch so was wie, hast du einen Job oder nicht, wie ist deine Ausbildung, sowas. Das sind Daten, an die du leicht kommst und wo du dann gucken kannst, okay, möglicherweise hast du da eine Korrelation dann eben mit der Wahrscheinlichkeit, dass du irgendwie so radikalen Ansichten anhängst. Also sagen wir mal jetzt mal klischeehaft, weiß ich nicht, der arbeitslose Duisburger aus Marxloh, männlich, Mitte 20, ist vielleicht ein bisschen anfälliger für radikale Ansichten als, weiß ich nicht, die gut verdienende Dame 35 aus Mülheim. Ich kenne jetzt keine reichen Stadtteile in Mülheim, aber you got the point. Also
ja, wobei ich mir da nicht so sicher wäre, die gut verdienende 35-jährige Dame, stimmt, aus, ja, weiß nicht, aus Köln-Mülheim, die ihr Kind auf der Waldorfschule hat und ja, ne?
Also die Frage ist, ob die radikal wird, ne? Also, aber du hast recht. Also die ist jetzt möglicherweise auch für Schwurbeltheorien anfällig, das stimmt natürlich, ja. Aber genau, das ist eigentlich, also, genau, du machst einen sehr guten Punkt. Du bist zögerlich und sagst so, Moment, wir sollten jetzt nicht alle weißen Männer arbeitslos 25 über einen Kamm scheren. Die anderen sind auch anfällig möglicherweise. Genau, das ist genau der Punkt, dass diese demografischen Daten nämlich wirklich ein guter Anhaltspunkt sind. Das wird extrem bezweifelt und zu Recht bezweifelt. Deswegen kam nämlich jetzt auch ein Paper raus mit dem Titel The Cognitive and Perceptual Correlates of Ideology Attitudes, a Data-Driven Approach, veröffentlicht in Philosophical Transactions of the Royal Society B am 22. Februar 2021. wo man sich nämlich mal genauer angeguckt hat, ob bestimmte psychologische Merkmale auf die Neigung zu extremistischen Denken schließen lassen und nicht so sehr diese oberflächlichen demografischen Daten. Was haben die Forscherinnen und Forscher gemacht? Die haben 334 Probanden zusammengesammelt und denen haben sie so verschiedene kognitive Wahrnehmungs- und Persönlichkeitstests absolvieren lassen. Ich muss zugeben, ich bin ein bisschen drüber geflogen aus Zeitmangel über das Paper, weil es sah mir so aus, als hätten sie so den großen Werkzeugkasten der Psychologen ausgepackt und haben dann so Tests gemacht. Ein paar waren mir neu, ehrlich gesagt, aber ein paar waren auch die wir immer mal wieder bei diesen psychologischen Studien lesen. Man musste sie machen, irgendwelche farbigen Scheiben nach bestimmten Vorgaben stapeln, Wörter musstest du dir merken, schnelle Entscheidungen treffen, um da eben so ein bisschen kognitive Wahrnehmung abzuchecken, also Wörter merken zum Beispiel, aber auch so Persönlichkeitseigenschaften, schnelle Entscheidungen treffen, wie impulsiv bist du, wie nachdenklich bist du, wie reflektierend bist du und solche Sachen. Ne? Also aus meinem Blick jetzt die große Werkzeugkiste an Standardtests aus der Psychologie. Um zu testen eben Zielstrebigkeit, Achtsamkeit, emotionale Kontrolle, finanzielle, soziale Risikobereitschaft, also all diese Eigenschaften. Und dann, nachdem sie diese Tests gemacht haben und im zeitlichen Abstand, haben die Forscher dann die Teilnehmer auch noch gefragt nach ihren persönlichen Haltungen zu bestimmten kontroversen Themen, also religiöser Art oder politischer Art. Zum Beispiel Fragen nach ihrer Ansicht zum traditionellen Familienbild, zu Waffenbesitz, Patriotismus, zu Religion, also Gebet, ob die viel beten, aber auch zu relativ direkt dann zur Frage der Gewaltbereitschaft gegenüber Andersdenkenden, also wie da so die Bereitschaft wäre. Und dann haben sie natürlich Statistik angewendet und geguckt, ob sie da irgendwas rauslesen können zwischen diesen ideologischen Einstellungen und den psychologischen Merkmalen. Natürlich mit dem Ziel herauszufinden, ob es Menschen gibt, die anfälliger sind für Extremismus. Übrigens Extremismus links wie rechts. Ne? Also hier wurde jetzt nicht irgendwie nach rechten Extremismus nur geguckt oder nach linken, sondern nach beiden. Und dann hat die Auswertung ergeben, wohl offensichtlich, dass extreme Einstellungen für eine bestimmte Gruppe und auch die Befürwortung von Gewalt gegen Personen außerhalb dieser Gruppe, dass die korrelierten und zwar mit Eigenschaften wie einem schlechteren Arbeitsgedächtnis, langsameren Wahrnehmungsstrategien und Tendenzen zu Impulsivität und Sensationssucht. Jetzt würde ich mal so ganz vorsichtig sagen, okay, das überrascht jetzt, dass Menschen, die impulsiver reagieren, kann man sich irgendwie vorstellen, dass die möglicherweise, man muss ja immer vorsichtig sein, ne? Also das ist ja immer nicht eine Kausalität, sondern nur eine gewisse Korrelation, dass sie möglicherweise auch gewaltbereiter sind, wenn sie impulsiver sind. Schlechtere Arbeitsgedächtnis fand ich schon spannend oder langsamere Wahrnehmungsstrategien. Das fand ich insofern spannend, als das natürlich so ein bisschen das ist, was ich immer auch in diesem Talk zur Wissenschaftskommunikation sage, wenn ich für Verständnis werbe, dass Menschen abrutschen, weil wir in einer zunehmend komplexeren Welt leben und Leute natürlich sich verunsichert fühlen, wenn sie Dinge nicht mehr verstehen. Ich sage immer, also die leben in einer Welt, die verstehen nicht mehr alles und dann erleben die so eine Art Kontrollverlust. Also ich verstehe nicht mehr alles, was um mich herum passiert. Und deswegen wende ich mich extremeren Weltanschauungen zu, die klarer zwischen Schwarz und Weiß trennen. Das sind die Bösen, das sind die Guten. Da fühle ich mich wieder wohler, weil das verstehe ich. Und dieses, ich verstehe was nicht, ich spüre Kontrollverlust und deswegen suche ich mir eine einfachere Erklärung, passt natürlich jetzt sehr gut zu dem, was Sie in diesem Paper gefunden haben, nämlich, dass eben so ein schlechteres Arbeitsgedächtnis oder langsamere Wahrnehmungsstrategien dazu führen, dass du in so extremere Positionen abrutscht.
Heißt das zusammengefasst, Extremisten sind dumm?
Ja, das finde ich schön, dass du das sagst, weil ich habe mich das nicht, hätte ich mich natürlich jetzt wieder nicht getraut. Aber
das ist aber auch ein bisschen hart, oder?
Einfacher gestrickt? Ich weiß nicht, ja. Also, ja so ein
wäre das nicht auch wieder eine einfache Antwort?
Stimmt,
ich spüre die Macht der Rekursion.
Ja, das stimmt. Ja, ich fühlte mich auch so ein bisschen ertappt, das stimmt. Als ich das so gelesen hatte und das so für mich zusammenfassen wollte und dachte so, oh Gott, aber so kannst du das im Podcast nicht sagen. Hoffentlich sagt das Reinhard. Ist schon ein bisschen komisch, oder?
Ja, ein bisschen.
Aber man kann schon nachvollziehen, also dieses, dass du diesen Kontrollverlust verspürst, wenn du wenn du Dinge nicht mehr verstehst, dann leuchtet schon irgendwie ein, oder? Und dass sich das vielleicht zu einfachen Weltanschauungen treibt.
Ja.
Also,
ja, das.
Okay, machen wir mal anders, bevor du das jetzt irgendwie bewerten musst oder so. Könnte man sich jetzt fragen, wie erfolgreich ist denn Ihr Modell? Ne? Also was können die denn jetzt vorhersagen oder was behaupten Sie vorhersagen zu können? Sie sagen, dass bestimmte Ideologien bis 4 bis 15 Mal besser vorhergesagt werden können. Und es gibt auch Beispiele in dem Paper, wo sie beispielsweise schreiben, konservative Position können Sie mit Ihrem neuen Modell oder mit Ihren neuen, mit Ihren neuen Modellen zu 32,5% vorhersagen. Im Vergleich zu 7,5% Vorhersagekraft, die man allein aus demografischen Daten ziehen kann. Also von 7,5% ist Ihr Modell in der Lage, auf 32,5% zu steigern, konservative Position vorherzusagen, wenn du dir nur die Daten aus diesen Kognitions- und Persönlichkeitstests anschaust.
Okay.
Religiosität 23,4% statt 2,9%.
Okay, das ist schon eine ordentliche Steigerung, ne?
Ja.
Aber trotzdem ist es irgendwie, also bleibt ja nichts, ändert ja nichts, dass so eine einfache Aussage dann auch wieder problematisch ist, ne?
Wahrscheinlich, ne?
Also. Da macht man es sich dann vielleicht doch zu einfach. Aber es ist schön, das können wir als Message mitnehmen.
Ich weiß auch nicht, weil man damit jetzt anfangen soll. Ne? Also du wirst ja jetzt keine stadtteilweiten Kognitionstests und Persönlichkeitsmerkmalstests durchführen können, um dann zu identifizieren, welche von deinen Leuten möglicherweise gefährdet ist, um dann irgendwelche Sozialprogramme anzubieten. Also
Wie ist das denn so generell in der Struktur, also so in der Verteilung der Gesinnungen, klingt jetzt so hart, aber wenn man mal korreliert so die Einstellungen tatsächlich mit dem Bildungsabschluss oder so, oder wobei das ja auch nicht zwingend was über Intelligenz aussagt, aber sieht man bei weniger gebildeten Menschen mehr Hang zu Extremer?
Das ist eine gute Frage. Da denke ich gerade drüber nach, du müsstest das ja auch noch im zeitlichen Kontext sehen. Ne? Also sagen wir mal, gehen wir mal zur Roten Armee-Fraktion.
Ja, stimmt auch
das
wieder.
Das waren ja alles Studenten eigentlich. Ne? Das waren ja alles, da würde man sagen, hochgebildete Leute wahrscheinlich, die viel übers Leben nachgedacht haben. Und die waren extrem.
Und wenn man sich das anguckt, in der AfD sind auch genug Doktoren, Professoren und sonst was, ne?
Ja gut, aber die sind doch trotzdem alle doof, oder?
Ja, das schon, aber die haben halt auch einen gewissen Bildungsabschluss. Also okay, so einfach ist das dann auch wieder nicht. Aber dann ist jetzt immer noch die entscheidende Frage, was verleitet Leute denn dann dazu, in extreme Positionen abzugleiten? Gibt es nicht den einen Punkt?
Ja, das gibt es nicht. Oder? Da bin ich mir ziemlich sicher, ja, dass es den nicht gibt. Also, dass du jetzt sagen kannst, okay, wenn du, weiß ich nicht, also, was haben sie jetzt gefunden? Schlechtes Arbeitsgedächtnis, langsame Wahrnehmungsstrategien, Tendenz zur Impulsivität. Also, dass du jetzt sagst, okay, wer impulsiv ist, ist extrem. Das kannst du so nicht sagen. Ne? Also, wahrscheinlich. Nee, das glaube ich nicht. Das ist immer so eine ganze Matrix an Möglichkeiten. Und wenn du jetzt in dieser Matrix ein paar Haken gesetzt hast, dann ist es wahrscheinlicher, dass du extreme Ansichten hast. Aber das muss halt zwingend nicht so sein, ne? Ja, spannend. Also ob dieses Modell funktionieren würde bei den RAF-Leuten, die wären wahrscheinlich die sie nicht, aber ich meine, sie sagen ja selber, 23,4% kannst du Religiosität vorhersagen oder 32,5% konservative Position. Ne? Ich meine, das ist ja jetzt auch noch nicht, ein hoher Prozentsatz, mit dem du die Leute klassifizierst. Ne? Und die RAF-Leute wären dann wahrscheinlich weiß ich jetzt nicht, ob die dann vorhersagen könnten mit ihren Methoden. Aber ich denke, da spielt dann auch echt nochmal so Mode und Zeit spielt da wahrscheinlich auch nochmal rein. Ne? Keine Ahnung. Ja, gute Frage.
Und wahrscheinlich auch noch Leidensdruck, soziales Umfeld und so. Also ich glaube, dass das ganz, ganz viel macht. Also dass Leute, denen es halt gerade im Leben, aus welchem Grund auch immer, ne, also sei es jetzt irgendwie ökonomisch oder weiß ich nicht, sozial oder weil sie lange eingesperrt sind oder sonst was, weil es denen einfach scheiße geht. Ich glaube, das ist etwas, was einen schnell zu extremeren Positionen und weniger Kompromissbereitschaft.
Oder gefühlt scheiße geht, ne? Also ich meine, die Leute, die jetzt wegen Corona auf die Straße gehen, die fühlen sich ja auch wie die weiße
Hose. Also manche von denen geht es bestimmt richtig, richtig kacke. Ne? Also ich kann mir vorstellen, dass ein paar Leute da wirklich gerade zugrunde gerichtet sehen, alles, was sie sich über Jahrzehnte aufgebaut haben, ne, denen geht es im Vergleich zu irgendjemandem, der dann gerade, weiß nicht, in Indien gerade auf der Straße lebt, immer noch richtig gut. Aber trotzdem kann ich verstehen, dass es da einem richtig schlecht geht oder dass Leute sind, die irgendwie, weiß nicht, kurz vor dem Bankrott sind, nicht mehr wissen, wie sie irgendwie
ihren Lebensunterhalt bestreiten. Aber die laufen ja nicht über die Straße und schreien, Merkel muss weg, oder? Also
nee, ich glaube, da sind auch welche bei. Also die Gruppe da ist, glaube ich, sehr gemischt, was das angeht. Aber bei den Leuten kann man es ja noch nachvollziehen. Aber ich glaube, der größte Teil, ne, also ich glaube, dass die wirklich Berechtigten, die da rumrennen und sagen, uns geht's wirklich kacke, dass das nur ein kleiner Teil ist, sondern die Leute auf andere Art protestieren. Ich denke, die ganzen Spinner, die da unterwegs sind, da sind mindestens 80% Leute, die ne, also denen es gefühlt schlecht geht. Das ist, glaube ich, eine andere Nummer.
Aber du hast gerade noch einen anderen guten Punkt. Es kommt halt auch noch mal aufs Umfeld an. Ne? Ich würde jetzt, wenn jetzt die Faschos noch mal an die Macht kämen, wäre ich ja, würde ich von mir sehr hoffen, dass ich auch radikal werden würde und in den Widerstand gehen würde. Ne? Also von daher, und dann wäre ich würde mich weder als impulsiv noch als jemand mit schlechtem Arbeitsgedächtnis bezeichnen, aber wenn der Umstand dann so wäre, dann würde ich halt irgendwann mir schon wünschen, dass ich radikal werden würde. Also von daher, das muss ja auch noch massiv reinspielen.
Ja, wie die Rahmenbedingungen und so sind. Ne? Ja, also genau. Ich glaube, also es ist eine interessante Erkenntnis der Studie, dass irgendwie dass man mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit halt an dem Persönlichkeitsbild vorhersagen kann, ob die Leute radikalen Positionen eher zugeneigt sind oder nicht. Aber ich glaube, man darf das auch nicht zu sehr. Also ich meine, du sagst ja selber schon, ne, so 23-30% Vorhersagesicherheit ist eine Tendenz, ist jetzt nichts,
ne, maximal, ja.
Ja.
Ja, schauen wir mal.
Nun ja.
Aber es ist auf jeden Fall natürlich ein super interessantes Thema und vor allem zunehmend, ne? Also diese, wenn du dir das letzte halbe Jahr anguckst, wie viele Leute auf der Straße sind oder wie viele das Kapitol stürmen, so, also Leute, ja, die ins Extrem abdriften, da ist, glaube ich, noch ein bisschen Forschung nötig, dass wir verstehen, warum das mit Leuten passiert und wie wir das wie wir da sensibler werden können, dass wir die Leute nicht verlieren, weil das ist ja das.
Vor allem die Mechanismen, die sich da so in den letzten 2-3 Jahrzehnten noch dazu die noch dazu gekommen sind, ne? Das Internet.
Ja, genau, die Leute, die sonst so wirklich abgedrehte Ansichten hatten, waren halt die einzigen Spinner im Dorf und jetzt treffen die sich halt im Netz und stellen fest, wir sind gar nicht alleine, ne? Es gibt ganz viele, die glauben, die Erde ist flach. Und,
und nicht nur, dass sich die Leute treffen, sondern auch Manipulationen, ne? Also im großen Stil, im Sinne von Fake News oder anderen Sachen, ne? Also Meinungsbeeinflussung durchs Internet ist halt auch ein Punkt, den es in der Form so vor 20 Jahren halt noch nicht gab, ne? Also da hat es halt vielleicht auch Regierungen, die mit Medien oder große Medienhäuser jetzt ohne Regierung die Meinungen bilden konnten, ne? Heute kann es der kennen aus, ich weiß nicht, wo kommt der Spinner her, der kann sich seinen YouTube-Kanal machen oder seine eigene Plattform und damit halt massiv Meinungen machen, ne, in einem gewissen Umfeld. Das wäre zu der Zeit nicht möglich gewesen. Er hätte Flugblätter verteilen müssen in seinem Dörfchen oder so. Nun ja.
Tja.
Dann,
hast du was Erfreuliches zum...
Ja, ich wollte gerade mal sagen, ich mache mal weiter mit dem nächsten Thema. Es klingt so, als ob wir mit dem gleichen Thema weitermachen. Gegen den Strom. Das war nicht so. Es geht hier um eine wissenschaftliche Erkenntnis. Es ist nicht direkt ein Paper, sondern es sind Ergebnisse von einer Mission. Studie auch nicht. Es sind Ergebnisse einer Mission. Dazu wird es bestimmt noch ein Paper geben. Ich habe aber kein Paper gefunden. Zumindest nicht auf den Seiten dieses Forschungsprojektes. Noch nicht. Also wahrscheinlich kommt da noch was, aber es ist trotzdem, auch wenn es jetzt nicht direkt Peer Review ist, es ist trotzdem glaubwürdig, weil es ist, glaube ich, relativ schwer, dieses Experiment nachzumachen, denn es sind Ergebnisse aus einem Experiment des Project Sapphire. Was ein Wortspiel mit Saphir und so ist, es aber Sapphire und Sapphire steht für, irgendwo habe ich es mir aufgeschrieben, da Sapphire steht für Spacecraft Fire Safety Form.
Okay, was habe ich mir darunter vorzustellen?
Das ist ein Projekt der NASA. Mittlerweile Projekt Nummer 5, also Sapphire 5, also Mission Nummer 5. Und zwar untersuchen die das Verhalten von Bränden bzw. Feuer in Schwerelosigkeit.
Oh,
okay. Bei verschiedenen Drücken und verschiedenen Materialien, wie die halt abbrennen und wie sich generell Brände verhalten in der Schwerelosigkeit und unter Bedingungen, wie sie für längere Raumfahrtmissionen nötig wären. Und der Teil hier, das ist eine internationale Kooperation, halt organisiert von der NASA und auch durchgeführt zum Großteil von der NASA, aber die Experimente, die teilweise dazu machen, sind halt auch von anderen Partnern. Die Erkenntnisse hier sind vom CARM, das ist das Zentrum für angewandte Raumfahrttechnologie und Mikrogravitation der Uni Bremen.
Sind die, haben die auch diesen Fallturm? Betreuen die diesen Fallturm? Weißt du nicht?
Oh, das weiß ich nicht. Das weiß ich nicht. Kann gut sein. Warte mal. Ich glaube schon. Ich kann mal CARM schnell googeln. Also ich war heute schon auf der Seite.
Kann ich auch mal eben machen, dann kannst du weiter erzählen.
Ja, die haben auch einen Fallturm. Ja,
tatsächlich.
Die haben auch einen Fallturm. Aber die haben nicht nur diesen Fallturm, die machen auch andere, also die Experimente jetzt hier sind ganz witzig, ich wusste gar nicht, dass man das macht, ist aber sehr, sehr naheliegend. Wenn man Brände in Raumschiffen, also in der Raumfahrt untersuchen möchte, ne, wo hat man denn eine Gelegenheit, das gut zu machen? Und warum sollte man das überhaupt machen? Also warum sollte man, warum interessiert man sich dafür, wie sich Brände in Schwerelosigkeit verhalten? So eine Idee? Also erstmal, warum ist das interessant, zu wissen, wie sich Brände in Schwerelosigkeit und bei verschiedenen Materialien verhalten?
Ja, ich denke mal, das ist wichtig, um schon mal die Löschstrategien sich zu überlegen, ne? Also so eine Flamme, die Tatsache, dass eine Flamme nach oben steigt, hängt ja einzig und allein von der Gravitation oder richtig, mit der Gravitation zusammen, denn leichtere oder weniger dichtere Gase, nämlich die heißen Gase, steigen ja nur deswegen auf, weil wir eine Gravitation haben. Das heißt, wenn die Gravitation weg ist, gibt es überhaupt keinen Grund, warum irgendwelche Strömungen nach oben stattfinden sollte. Und deswegen werden wahrscheinlich die Flammen vor allem kugelförmig irgendwie sein. Und dann müsste man sich halt überlegen, wie breiten die sich aus?
Und da, richtig.
Wie kannst du die dann einfangen, ne?
Richtig, du hast schon ganz, ganz viel gesagt. Dazu haben wir sogar mal ein Experiment gemacht in einer der ersten
Mikrofonen,
falls du dich erinnerst.
Flamme fallen lassen, ne?
Genau, wir haben eine Flamme fallen lassen, die dabei mit dem Handy gefilmt, und da sieht man auch, dass sie kugelförmig wird, also in Schwerelosigkeit. Und du hast schon richtig gesagt, also diese Strömungen, die wir haben, diese typische Kerzenform, die haben wir auf der Erde nur, weil wir Gravitation haben. Mhm. Und zwar die Sachen, die am Docht verbrennen, ne, also die Rauchgase und so, die dort verbrannt werden, die erhitzen halt die Luft drumherum, die steigt auf dadurch, dass sie sich ausgedehnt hat und dadurch eine geringere Dichte hat. Also warme Luft hat halt eine geringere Dichte und schwimmt dadurch quasi auf der anderen Luft auf, weil die andere halt schwerer ist und nach unten nachströmt. Mhm. Also deshalb haben wir diesen Strom nach oben in einer Flamme. Den haben wir aber tatsächlich nur aufgrund der Schwerkraft. Eben der Schwerelosigkeit haben wir den nicht. Und damit verhalten sich Brände in Schwerelosigkeit teilweise komplett anders, als sie es auf der Erde tun. Und das ist natürlich sehr, sehr kritisches Wissen, oder das sind Sachen, die man untersuchen muss, wenn man lange oder wenn man einen langen Aufenthalt im All haben möchte. Weil es gibt nichts Schlimmeres auf einem Schiff zum Beispiel als Feuer. Und das gilt für ein Raumschiff erst recht.
Ja, Sauerstoff dürfte da so das Kostbarste erstmal sein, wenn dann so eine Flamme mal eben deine Sauerstoffreserven auffrisst.
Ja. Mal ganz zu schweigen davon, dass dir das Raumschiff abfackelt oder so. Ne? Also okay. ist halt ein Problem. Ne? Also du möchtest wissen, wie verhält sich so eine Flamme generell, wie verhalten sich die verschiedenen Materialien, wenn sie abbrennen, ne? Weil die sind ja auch nicht zwingend gleich. Wie verhalten sich Gase, Flüssigkeiten, Festkörper und so weiter und so weiter. Und um das zu untersuchen, wurde halt dieses Sapphire Project ins Leben gerufen. Ja, also dieses Spacecraft Fire Safety und so weiter.
Aber die müssen sich ja vorher schon mal Gedanken drüber gemacht haben, was machen wir, wenn das im Raumschiff brennt, oder? Also so die.
Ja, klar, Gedanken gemacht schon, aber systematisch untersucht haben sie es damit dann tatsächlich. Ich habe mir jetzt nicht aufgeschrieben, wann die erste Sapphire-Mission war.
Mission? Also im Sinne von wirklich Weltraummission oder?
Ja, wirklich Weltraum.
Oh, okay.
Die machen das wirklich im Weltraum. Allerdings kommen wir gleich zu einem Punkt, die schießen nicht eine Rakete hoch, um die abzufackeln. Also das machen die nicht, sondern das ist eher so ein Nebenprodukt, dass man an andere Missionen ranflanscht quasi.
Okay.
Und zwar, es gibt ja diese Versorgungsschiffe, die die ISS versorgen. Ja, ja. Und zwar die Cygnus oder so heißen die Dinger, also CYGNUS Spacecraft. Okay. Orbital Cygnus, ja.
Warte, die versorgen die ISS mit Essen, Nahrung und was auch immer. Ach so.
Genau, also so wie die Dragon Kapsel.
Genau, ja, ich wusste jetzt nicht, dass es die auch noch gibt. Okay. Mhm.
Nee, genau, die gibt es auch noch, die fliegen halt ein paar Tonnen Zeug hoch, ne, und nehmen danach Müll wieder mit von der Raumstation und verglühen dann in der Erdatmosphäre.
Okay.
Ne, das Zeug. Und dieser Zeitraum zwischen wir docken wieder ab von der Raumstation und verglühen in der Erdatmosphäre.
Haben sich Leute gedacht, das ist doch schön, da können wir auch ein Feuer zünden.
Da können wir noch Experimente machen, genau. Und genau,
okay,
das machen
clever,
die.
Ja.
Ja, fand ich auch. Genau das haben die dann gemacht. Nachdem die Mission ihren eigentlichen Zweck erfüllt hat, halt die ISS zu versorgen, benutzen die Raumschiffe noch weiter, um da drin halt mal Sachen abzufackeln. Also wirklich offene Flammen. und damit Experimente zu machen.
Oh Gott, okay.
Und natürlich auch automatisiert, ne? Ziel davon ist zu erfahren, wie sich halt die verschiedenen Stoffe, Gase, Flüssigkeiten, Festkörper in der Mikrogravitation verhalten, wenn man die anzündet. Und wie die unter verschiedenen Bedingungen halt offen brennen, wie sich das Feuer ausbreitet und so weiter.
Ist das denn so komplett unkontrolliert? Also fackeln die so ein Ding komplett ab dann?
Nee, die machen da schon kontrollierte Experimente drin, aber die fackeln da drin schon Sachen ab. Also ich habe hier mir mal so ein Poster der NASA quasi rauskopiert. Und zwar, SAFFIRE is a series of investigations that ignite large-scale controlled fires in space. To understand how flames spread in microgravity and how to protect future astronauts bound for the moon and Mars. Also, ne? Und dann kommt so ein, also ich liebe ja den Humor der NASA dann, und dass die Sachen für Laien aufbearbeiten. Also bei diesen verschiedenen Sapphire-Missionen, wenn man sich die anguckt, also 1 bis 5 kann man durchklicken, ist oben immer kurz zusammengefasst, ich weiß gar nicht, wie die das genau nennen, irgendwie die Wissenschaft für Laien heißt das immer so kurz gesagt.
Okay.
Wo habe ich denn den? Irgendwo hatte ich die Seite heute mal aufgerufen. Finde ich das noch? Ja, da finde ich. Erstmal sind die einzelnen Missionen aufgeführt, dann sind immer alle Veröffentlichungen damit aufgeführt, Research Overview, und ganz oben ist immer ein, auf der Seite von diesen Sapphire Projects ist immer ein kleiner Kasten mit Science Objectives for Everyone. Und darunter Science Results for Everyone. Also mit einfachen Worten erklärt, worum ging es hier, ja, was wollten wir tun.
Ja, cool, das
finde
cool,
ich super.
Ja. Ja,
das sollte
super.
Man eigentlich bei allem
alle
dabei
Projekte,
haben.
Ja.
Ne?
Alle Drittmittel geförderten Projekte. Alles ja. Eigentlich, ja. Und was steht da so? Ja. Also
habe ich mir jetzt bei den, also ich habe hier in dem Poster habe ich so ein bisschen how it works, die Mission 1 bis 4, da haben die halt verschieden große Sachen drin abgefackelt, also irgendwie warte mal, irgendwie so Glasfaser-Sachen, die sie weggefackelt haben, also wirklich in größerem Stil, also irgendwie so ein paar zig Zentimeter lange Sachen, ne, also was du sonst nicht so auf so einer Raumstation machst. Ganz witzig ist, auf diesem Poster steht rechts noch Fun Fact. Es Cygnus oder wie auch immer das Ding heißt, the only vehicle that NASA can use to conduct the Sapphire experience, because the fire is ignited after the barge completes its primary mission, but before its controlled destructive re-entry through the Earth's atmosphere.
Das ist natürlich
Das steht unter Fun Fact.
Das finde ich aber wirklich auch gut, ne? Also also in so einer Phase, wo die Dinger nicht benutzt werden, dass sich dann Leute sagen, da hätten wir noch Interesse, da könnten wir noch mal Interessantes machen. Gibt es denn Videos davon irgendwie, dass da was abbrennt? Das wird doch irgendwie ganz, die werden das doch als Videos aufzeichnen, oder?
Wahrscheinlich schon, habe ich, also eins kann ich dir gleich mal schicken, also von dem Experiment heute, das sieht aber sehr unspektakulär aus, aber trotzdem ist es schön, ja, es gibt Videos davon. Hier sind auch die, how it works, so Schritte 1 bis 4 stehen auf dem Poster drauf, und das Schönste, den möchte ich noch kurz vorlesen, ist Schritt 3, ne? Also Schritt 1 ist so, das Experiment wird designt, Schritt 2 ist, wird eingeladen in die Raumfähre und so, ne? Und Schritt 3 ist dann, Cygnus delivers tons of cargo to the space station, including experiments, food and other supplies. When it finishes its primary mission, it's Sapphire's time to shine or burn. Dieses or burn da hinten dran finde ich so schön. Es ist deine Zeit zu glänzen oder zu brennen. Wie gesagt, ich finde den Humor der NASA bei sowas immer schön, dass die das nicht so bierernst nehmen, also schon ernst nehmen, aber so aufbereiten, dass man das auch mit einem Augenzwinkern so ein bisschen lesen kann und die Leute sich nicht direkt auf den Schlips getreten fühlen.
Aber ist denn da jetzt schon was rausgekommen? Also gibt es da jetzt schon irgendwelche Ergebnisse?
Kommt gleich. Ich wollte nur von dem Projekt insgesamt erzählen. Ich habe hier noch eine Notiz. Bei Sapphire 1 war das Testsample 1 Meter lang und 0,4 Meter also 0,4 Meter breit und eine Mischung aus Cotton and Fiberglass, also Baumwolle und Fiberglas.
Das heißt, wenn du da Experiment sagst, heißt das, das ist das, was gebrannt hat. Also
genau, das ist das, was gebrannt hat, genau. Also meistens zünden die Sachen an, die irgendwie, also entweder Gase, um irgendwie zu gucken, wie die sich verhalten, aber häufig zünden die Sachen an, aus denen die Raumschiffe auch gebaut sind. Zu gucken, wie sich die Materialien verhalten, oder sie versuchen, einzelne Bauteile zu simulieren und zu gucken, wie sich da der Brand ausüben würde. Und genau das haben jetzt die Leute vom ZAHM gemacht, also von der von diesem Zentrum der Uni Bremen. Die haben ein Experiment gebaut aus PMMA, also aus Plexiglas, das ist 40 cm breit, 20 cm lang, 1 cm dick, also so eine Platte. Und auf dieser Platte sind Rippen, also so Rippen unterschiedlicher Breite, dass man quasi so Kanäle hat. Mhm. Ne? Durch diese Kanäle fließt ein kontinuierlicher Luftstrom von 20 Zentimetern pro Sekunde, also der wird damit angeblasen und soll das Lüftungssystem eines Raumschiffs simulieren.
Oh, cool.
Mhm. Ne? Also solche Sachen. Und da wollten sie mal gucken, was passiert, wenn wir das Ding abfackeln, ne? Oder wenn es da brennt. Das Ganze bei 70% Normaldruck, bei 26% Sauerstoff, das sind die Bedingungen für zukünftige Langzeitmissionen, ne? Die man so in so einem Raumschiff haben möchte. Also leicht reduzierter Druck bei 30% Sauerstoff. Jetzt ist bei denen beim Experiment aber was schiefgegangen. Ne? Also es ist nicht so gelaufen wie geplant, aber das war ein Glücksfall, weil dadurch haben sie was erkannt, also was herausgefunden, mit dem sie nicht gerechnet hätten. Und zwar eigentlich sollte die Probe am Anfang der Probe angezündet werden, das heißt da, wo die Luft einströmt.
Mhm.
Ne? Also vorne angezündet werden, wo die Luft einströmt, und dann wollte man gucken, wie sich die Flamme mit dem Luftstrom halt über die komplette Probe ausbreitet.
Okay.
Ne? Also so in das hat nicht gezündet ordentlich. Dann haben sie mit Experiment B weitergemacht und haben die Flamme weiter hinten gezündet, am Ende der Probe. Da war noch eine Zündvorrichtung, ne, um das Ding anzuzünden. Und dann ist was, was wie gesagt passiert, womit sie nicht gerechnet haben. Und zwar die Flamme hinten, die hinten gezündet wurde, die ist nicht, also die hat nicht gebrannt oder ist einfach ausgegangen, also ausgepustet wie eine Kerze, sondern unerwarteterweise ist die relativ schnell in Stromrichtung, also beziehungsweise gegen Stromrichtung, also von dort, wo sie angepustet wurde, in die Richtung gewandert, und zwar über die komplette Probenlänge.
Hm.
Was halt möglich war, weil der erste Teil nicht gezündet hat. Das war quasi das Glück. Deshalb war die Platte da noch nicht abgebrannt, sondern unversehrt. War eigentlich nicht geplant, aber die haben die hinten, also am Ende angezündet, und die Flamme ist gegen den Luftstrom nach vorne gewandert. Also es ist so, als ob du versuchen würdest, eine Kerze auszupusten, und die bewegt sich nicht von dir weg, sondern zu dir hin.
Und was war der Grund, auch so eine Strömungs-, ist das wieder so ein Bernoulli-Ding oder?
Nee, jetzt kommt's. Im normalen Schwerefeld hast du ja vorhin schon beschrieben, was passieren würde. Ne? Also die Luft unten wird erhitzt, geht nach oben weg, und unten strömt sauerstoffreiche Luft nach, und die Flamme kann halt weiter brennen. Ne? Mhm. In der Schwerelosigkeit haben wir gerade schon gesagt, wäre es eigentlich eine Kugel. Es gibt ja keinen Grund für die heiße Luft nach oben weg zu strömen, sondern die, ne, verdrängt einfach nur die Luft drumherum. Und eigentlich wird die Flamme dann sogar ausgehen. Ne, wenn halt keine neue Luft dazu kommt. In diesem Luftstrom jetzt allerdings haben wir zwar keine Strömung von der Schwerkraft, also die fehlt, aber wir haben eine Strömung von der Seite, und dadurch konnte man beobachten, dass die Flamme in die Richtung, wo der Luftstrom herkam, sich ausgebreitet hat, weil dort diese Seite der Flamme durchgehend mit Sauerstoff versorgt wurde, mit neuem, und da halt aktiv war und brennen konnte.
Ach ja, und, weil diese Verbrennungsgase natürlich auch nicht abtransportiert werden. Ne?
Das richtig.
Heißt, ja.
Da kommen wir zum nächsten Punkt. Diese heißen Rauchgase, ne, die sind nicht vollständig verbrannt, werden aber von der Flammenfront abgeschirmt dahinter. Mhm. Das heißt, wir haben eine Flamme, die wandert gegen den Luftstrom und sammelt hinter sich heiße, hochbrennbare Gase an.
Oh, das ist krass. Ja. Hm?
Ja. Und das ist ein Effekt, den kennen Feuerwehrleute aus geschlossenen Räumen ähnlich. Und zwar sammelt sich dort das, also so brennbares, heißes Rauchgas an der Decke an. Im oberen Teil. Nur hier ist es nicht an der Decke, sondern hinter der Flammenfront. Ja, das ist prinzipiell nicht schlimm, nur wenn wir jetzt in der Strömung eine kleine Störung haben, dass sie kurz aussetzt zum Beispiel, ne, und die Flamme erlischt dann, und dann wieder angeht, dann sind diese extrem heißen Rauchgase, die nicht brennen, weil sie halt von der Flamme abgeschirmt wurden, plötzlich wieder in Kontakt mit Sauerstoff und verpuffen. Oder entzünden sich. Das Ganze nennt man Backdraft und das kennen Feuerwehrleute halt aus so geschlossenen Räumen, wo oben die Decke mit brennbaren Gasen gefüllt ist. Wenn man da die Tür aufmacht und Frischluft reinkommt, dann gibt es also einen riesigen Flammen, also so einen Flammenwalzer an der Decke, die halt aus dem Raum herausschießt. Ja. Und das ist hier der gleiche Effekt, der durch die Schwerelosigkeit allerdings hier zustande kommt.
Gab es da nicht mal einen Film auch zu Backdraft als
das kann sein, ja.
Ja. Oh ja,
okay. Aber es ist geil, dass man den Effekt.
Männer, die durchs Feuer gehen.
Schön, das ist der deutsche Untertitel.
Ja.
Aber es ist geil, dass man diesen Effekt da jetzt durch Zufall.
Das ist cool, ja.
Quasi durch Zufall beobachten konnte und damit erklären konnte, was also bei Sapphire 4 gab es wohl einen ungeklärten also irgendwie ein ungeklärtes Versagen des Experiments und da ist wahrscheinlich das Gleiche passiert. Da haben sie den Luftstrom zu früh wieder angemacht und irgendwann war alles weg und da ist wahrscheinlich genau so eine Verpuffung passiert.
Krass.
Und das haben sie jetzt in dem fünften Experiment quasi gezielt, also halbwegs gezielt gemacht und konnten das nicht gezielt gemacht, aber konnten jetzt mit dieser Erkenntnis erklären, dass es da zu so einem Backdraft kommt.
Und das Video, was du mir gleich schicken wolltest und was du wahrscheinlich auch in die Shownotes packst, ist dieses Experiment, wo die Flamme in Richtung Anströmung geht? Oder,
Ja, da sieht man es aber nicht so gut, weil man die Strömung kann man halt nicht so wirklich toll sehen. Ne? Das ist so ein bisschen das Blöde. Aber das gibt es auf der Seite vom ZARM, findet man das.
Ja, du verlinkst, packst das in die Shownotes, ne? Da gucke ich mir morgen nochmal in Ruhe an.
Jetzt kurz gucken, wo ich es hab. Naja. Ja, die Frage ist jetzt, was lernen wir daraus? Wofür ist das gut? Ne? Wir lernen daraus, dass es bei einem Brand in einem Raumschiff oder einer Raumstation nicht zwingend die beste Idee ist, aktiv zu werden und etwas zu tun. Sondern man kann es damit schlimmer machen.
Ja, das stimmt, ja.
Ne? Also es kann halt passieren, dass wenn man das Feuer löscht, man plötzlich eine viel größere Katastrophe lostritt.
Mhm, ja.
Ja.
Guck mal, ich habe hier gerade in der Wikipedia gefunden, Rauchgasexplosion ist ja das, was du gerade beschrieben hast. Quasi ein Fun Fact. Die biblische Erzählung im Buch Daniel von den drei jungen Männern im Feuerofen von circa 600 vor Christus beinhaltet die vermutlich erste literarische Beschreibung einer Rauchgasexplosion.
Ja.
Also ist nicht alles ausgedacht, was da in der Bibel steht. Cool.
Nur die spannenden Stellen.
Ja, cool.
Ja.
Dann sind wir ich habe gerade mich in meinem Browser verloren. Jetzt sind wir wieder da. Dann sind wir eigentlich durch, ne? Mit unseren Themen.
Ja, sind wir tatsächlich.
Dann,
das ging schnell.
Die Frage, ja, geht. Wir sind ja auch bei 3 Stunden gleich.
Ja, ich weiß, ich weiß. Ja.
was haben wir gelernt heute?
Wir haben gelernt, dass der Pilzpate sich mit 1 Zentimeter pro Stunde, war das, ne? 1 Zentimeter pro Stunde bewegt und langsam gruselig wird, weil er intelligent, Intelligenz zu viel gesagt, oder?
Ist ein bisschen zu viel gesagt, ja.
Ja. Dann sagen wir so, der Pilzpate kann sich mit 1 Zentimeter pro Stunde bewegen und ist der größte Einzeller, den wir auf der Welt haben.
Du hast mir erklärt, wie sich das Gehirn meiner Tochter von dem meinigen unterscheidet und ob ich mir Sorgen darüber machen muss oder nicht, weil sie nämlich mit iPads spielt.
Ja. Dann hast du uns noch beigebracht, dass stark vereinfacht Extremisten dumm sind. Sehr, sehr
voll drauf.
Ja, das ist ein bisschen zu hart, aber egal. Ja, weiter.
Du hast eigentlich in dem, bei dem Thema hast du eigentlich das, den Sendungstitel, glaube ich, genannt. Macht der Rekursion. Das war eigentlich, hat eigentlich dieses Thema am besten beschrieben.
Ja, ja, stimmt auch wieder.
Du hast uns erklärt, wie Feuer in der Schwerelosigkeit brennt.
Ja.
Sehr schön. Verschwindende Wälder, ne? Ich guck gerade hier auf deinen zweiten Sendungstitel und frage mich, was hat er mir erzählt? Verschwindende Wälder, worum ging es nochmal? Ja, muss er nochmal.
Ja, da der war ein bisschen von hinten durch die Brust ins Auge. Ja, ja, ja.
Hallo.
Hallo. Ja.
Du hast noch einen Schwurbel irgendwie mitgebracht, ne?
Ich habe noch einen Schwurbel mitgebracht, der mir unfreiwillig quasi vor die Füße gefallen ist. Und zwar. Kennst du dieses Geschäft mit so Boxen von Proben, die man sich bestellen kann oder so, von Produkten? Gibt es mittlerweile von allen möglichen, die Grillbox, die weiß ich nicht was Box, ja, kennst du so Dinge?
Nee, kenne ich nicht. Okay.
Ah, das ist so.
Wie, oder dann, wenn ich die Grillbox bestelle, sind da Würstchen drin und Holzkohle und.
Weiß ich nicht. Dann, weiß ich nicht. Da, also, das gibt's. Ich habe das durch meine Frau kennengelernt, die Glossybox.
Oho, das ist Schminkutensilien, oder?
Ja, genau. Aber das gibt's auch von allem Möglichen. Ne? Also,
aber was ist das Prinzip? Da sind dann Pröbchen von allen möglichen Produkten drin und du kannst dann mal ein paar Sachen ausprobieren. Oder was ist die Idee dahinter?
Genau. Ah, okay. Ja, genau. Das ist so die Idee. Ne? Du bestellst irgendwie für, meistens sind das so Abo-Dinger, ne? Dass du so für x Euro im Monat so ein Paket bekommst, wo halt irgendwie neue Produkte drin sind, die du mal probieren kannst und so weiter. Und das gibt's wirklich von allem Möglichen. Okay. Gibt's auch von japanische Süßigkeiten.
Aber es gibt jetzt keine Schwurbelbox, oder doch?
3D-Brause, würde ich mich nicht wundern, wenn es die auch gibt. Aber das hier war keine Schwurbelbox, sondern meine Liebste hatte tatsächlich irgendwie, ich glaube durch einen Gutscheincode oder wo durch auch immer, so eine Glossybox vor uns Haustür liegen und da war alles Mögliche drin, ne? Also irgendwie von irgendeinem Mascara über irgendwelche, weiß ich nicht was, Cremes, Nagellack oder sonst was. Und unter anderem war da eine Sache drin, mit der sie überhaupt nichts anfangen konnte und die sie mir in die Hand gedrückt hat. Und zwar ein Beauty-Utensil von Glow on Fifth Beauty, ein Rosé Gua Sha.
Es sagt mir überhaupt nichts.
Hat mir auch nichts gesagt, dann habe ich es gegoogelt. Gua Sha, also hier das Rosé Gua Sha aus der Glossy Box. Ich erwähne diesen Markennamen, weil es keine positive Werbung ist, sondern die haben Schwurbel in diese Box gepackt. Und zwar dieses Gua Sha-Ding.
Wie schreibt sich denn Gua Sha?
G-U-A-S-H-A, Gua Sha oder Gua Sha, ist nicht prinzipiell Schwurbel, aber eigentlich ist es Schwurbel. Ich habe es, ich habe das stellvertretend für etwas, möchte ich das eigentlich nehmen, was sich in manchen Branchen halt so breit macht. Also gerade so in der Beauty, im Beauty-Bereich macht sich auch sehr viel Schwurbel breit, der halt kritiklos einfach so dahin dahingeschrieben wird, so komme ich gleich genauer noch zu. Gua Sha setzt sich zusammen aus Gua, Schaben und Sha, akute Krankheit. Also ich zitiere das mal kurz aus der Wikipedia. Wie zum Beispiel Sonnenstich oder Chorlea, was auch immer. Gua Sha ist eine volksheilkundliche Behandlung, die auch oft von Anwendern der traditionellen chinesischen Medizin verwendet wird. Also TCM ist ja eh so eine Sache, da kann man mal fünfmal drüber nachdenken, ob das sinnvoll ist oder nicht. Diese Dinger sehen folgendermaßen aus. Es ist ein Rosenquarz oder ein Jadestein, traditionell, ne? Mhm. Der so zwei, drei Wellen obendrauf hat, also so kleine abgerundete Spitzen und den man sich beispielsweise durchs Gesicht zieht.
Okay,
das Gesicht damit massiert, so die Wangen und
okay,
so.
Okay, aber es ist wie so eine Roller. Also weil du jetzt gerade sagtest, da sind so Spitzen dran. Wie spitz habe ich mir diese Spitzen vorzustellen? Also und wie tief?
Eigentlich nur Hügel.
Also
das sind
okay,
so
also wie so ein Massageroller jetzt, könnte man sagen, oder?
Ja, genau. Ja, im Grunde schon. Das ist für so Gesichtsmassage nur, dass es halt so ein Stein einfach ist.
Okay.
Also ein platter Stein, der oben drei so Zinken hat, ganz, ganz flache. Ne? Und den zieht man sich so durchs Gesicht und das soll halt irgendwie so Lymphdrainage-mäßig halt gut sein für die Haut. Da sind wir noch in dem Bereich, wo ich sagen würde, okay
also
das akzeptiere ich.
Ja, also ich meine, ne? Das ist ja im Sport jetzt, die Faszienrolle hatten wir ja hier auch schon mal drin. Das ist ja, dass du mal so mit den Muskeln über so eine Rolle rollst, klingt jetzt für mich erstmal noch okay. Ja.
Genau, und das ist hier bei diesem Massagetool genauso. Da sage ich auch noch, das ist vollkommen okay. Ne? Aber das könnte man einfach Massagekratzer oder so nennen. Ne? Aber das hier ist kein Massagekratzer, das hier ist der Rosé Gua Sha. Der auch von, also diese Gua Sha, wenn du das mal googelst, das ist wohl in der Beauty-Branche echt ein Ding. Das wird dir von Rosenthal und von sonst was angeboten. Dann auch aus Rosenquarz und sonstigen. Ne?
Ich habe dummerweise gegoogelt und habe schon so verstörende Bilder auf Wikipedia gesehen von Rücken. Und ich frage mich jetzt, worauf das hinausläuft. Und ich habe kein gutes Gefühl.
Nee, so schlimm ist es nicht. Also mich hat dieses Ding nur geärgert, ne? Weil auf mehreren Ebenen. Erstens, das ist in so einer Box drin, ne? Und in der Beschreibung dazu stehen dann so tolle Sachen, ne? Wie lass dein Teint frisch und rosig leuchten, wie nach dem ersten Kuss, bla bla bla. Mit diesem Tool schenkst du deinem Gesicht eine...
Nach dem ersten Kuss?
Ja, ist die Glossy Box. Mit diesem Tool schenkst du deinem Gesicht eine sanfte Lymphdrainage, ne? Soweit so gut, was zu einer Entschlackung führt.
Mhm.
So, und da sind wir ganz tief in der Schwurbelecke. Entschlackung. Was zur Hölle ist denn bitte Entschlackung? Dafür habe ich auch mal Google bemüht und Psiram. Entschlackung hat genau genommen keine klare Definition, was denn Schlacke überhaupt sein soll. Ne? Giftstoffe. Irgendwelche Giftstoffe, die ausgeleitet werden. Ich finde das besonders fies hier, weil das wieder so das übliche Konzept der Schwurbelei ist. Ne? Natürlich gibt es sowas wie Entgiftung, ne? Also gezielte Ausleitung von bestimmten Stoffen aus dem Körper. Ne? Wenn du irgendwie vergiftet bist oder sonst was, dass du dafür sorgst, mit Medikamenten oder ähnlichem, dass halt diese Stoffe aus dem Körper kommen. Ne? Das hat aber nichts mit Schlacke zu tun. Entschlackung ist hier so ein Oberbegriff für irgendwelche Giftstoffe und absoluter Quatsch. Ne? Also Schlacken sind Verbrennungsrückstände, die bei Schmelzen oder so oben aufschwimmen und so weiter. Ne? Ja,
aber im Körper finden da auch Verbrennungen statt, kalte Verbrennungen zu.
Ja, aber da sind wir genau bei dem Punkt. Dabei gibt es aber keine Giftstoffe, keine Schlacke, die sich irgendwo in deinen Füßen ansammelt oder in deinem Gesicht und mit so einem Jadestein rausgebürstet wird. Ne? Das ist halt Bullshit. 2017 entschied übrigens der Bundesgerichtshof, dass Werbeaussagen mit dem Begriff Detox, Cleansing und so weiter, Detoxification, Purification und so, der Health Claims Verordnung unterliegen. Diese Werbeaussagen müssen vor Veröffentlichung geprüft, positiv beurteilt und zugelassen sein. Andersfalls kommt es zu einer Täuschung der Verbraucher. Ja.
In Deutschland? Also wer hat das gesagt? Hast du gerade gesagt? Hast du gerade vorgelesen?
Ich gucke gerade mal, ob das der Bundesgerichtshof.
Oh, okay. Ja, Detox darf man, also wenn, das ist interessant. Also Detox muss wissenschaftlich belegt sein.
Scheint so, ja. Und bisher, also Entschlackung konnte bisher niemand groß irgendwie nachweisen. Ja. Aber warum mich das so aufregt, ist, dass das halt diese Boxen werden meist von einer relativ jungen die sprechen eine junge Zielgruppe an.
Klar.
Ne? Und es ist komplett unkritisch, wird hier drin von Entschlackung geredet und von, hier steht jetzt nichts von Chakren und so weiter, aber wenn du dann anfängst mal nach Gua Sha zu gucken und bei traditioneller chinesischer Medizin landest, gehst du schon so den ersten Schritt in die Schwurbelecke. Mhm. Ne? Und dann ist dieses Gesichtsmassage-Ding, was dabei ist, ne? Dieses Rosé, irgendwas hier von Glow on Fifth Beauty, irgendwas, nicht mal aus Rosenquarz, es ist Plastik. Es ist ein Plastikspatel in der Form eines Fußes.
Oh Gott.
Und der kostet, als Produkt, wenn du den einzeln kaufst, 10 Euro.
Boah.
Es ist hart, oder? Also ich habe mich darüber, geärgert ist zu viel gesagt, aber ich dachte mir so, ernsthaft, Weißt du, in, wahrscheinlich ist das, also wahrscheinlich würden wir uns noch mehr ärgern, erschrecken und verwundert sein, wenn wir, wenn wir irgendwie noch mehr in diese Beauty-Ecke abtauchen würden, was da sonst noch so gibt. Das geht übrigens Hand in Hand, diese Dinger, mit so Rosenquarzrollern. Weil die werden ja auch in, also die werden auch in der Beauty-Branche breit getreten und die gehen in die gleiche Richtung, auch so fürs Gesicht und so. Und auch da hat man so eine Überschneidung von, ist ganz gut für die Haut, weil Massage gut für die Haut ist und es ist halt ein Stein mit einer, ne, also mit einer guten Wärmeleitung, das heißt, das kühlt, aber so wird es dir nicht verkauft. Es wird dir verkauft als die Energien und der Heilstein und sonstiges.
Ja, ja, ich kann gut verstehen, dass du da so drauf abgehst, weil er halt auch so ein, so die erste Tür in die Schwurbelecke sein kann.
Ja.
Ne? Ist ja jetzt nicht so ganz dumm, sich zu massieren, sagen wir mal, aber dat, der Oberbau, der dann noch dranhängt, der Rattenschwanz, der ist dann schon gefährlich. Und dann tauchst du erstmal ein und dann hast du ein Argument, wie du da den Fuß in der Tür hast und dann geht's immer weiter. Ja, kann ich gut verstehen. Ist echt übel.
Ja, und diese, also so Rosenquarz, Gesicht, Roller und so weiter, die kriegst du halt überall. Ne? Mhm. Die sind komplett normal in der, in dieser Beauty-Branche. Die kriegst du bei Chibo, bei DM, bei sonst was. Also, und also ich habe hier gerade mal DM aufgerufen, da steht dann Kristallroller für Gesichtsmassage.
Und dabei ist es ja also, völlig egal. Also ich meine, die Tatsache, weil du gerade sagtest, ne, dabei ist es nicht mal Rosenquarz. Es macht ja auch nichts besser, dass es Rosenquarz ist. Ne?
Nein,
also
nein,
das ist offensichtlich glaubt man ja in der Beauty-Ecke, dass Rosenquarz besonders gut für die Haut ist. Aber da gibt es ja wahrscheinlich
auch Stahl sein.
Genau, ja. Oder was auch immer.
Hauptsache, das ist was Ähnliches, was gut Wärme leitet und dann eventuell noch den Kühleffekt dabei hat, wenn der denn eine sinnvolle Wirkung hat.
Ja, das stimmt. Ne?
Aber ob das Rosenquarz ist oder irgendwie Edelstahl, ist ja vollkommen egal.
Aber hast du auch rausgefunden, ich habe jetzt bei Wikipedia hier dein Gua Sha eingegeben, was sehe ich denn da für verstörende Bilder von so Striemen auf dem Rücken? Ist das irgendwas...
Das ist bei, bei dieser Methode, wie gesagt, das kommt halt aus der TCM, ne? Ist das so Lymphdrainage und ähnliches to the max, die schaben halt tatsächlich über den Rücken oder andere Felder und zwar so lange, dass die Haut so durchblutet, also so, dass die Haut rot wird, also gut durchblutet ist.
Ja, das ist eine gute Durchblutung oder sind das blaue Flecken sozusagen? Weil das sieht halt schlimm aus. Also die sind ja...
Ja, das sind halt Striemen davon.
Oh,
ne? Von halt
Willen.
Mit irgendeiner mit irgendwas über den Rücken rüber geschabt.
Und dann
so, ich meine, wenn du jetzt Leute siehst, die sich irgendwie so Schröpfdinger aufgesetzt haben, da sieht die Haut darunter auch schlimm aus.
Okay, ja. Ne? Boah, das sieht ja gruselig aus. Also da ist der gesamte Rücken voll mit Striemen. Und dann glauben die Leute, dass sie die Gifte aus dem Rücken dann abtransportiert haben und dann geht es ihnen wieder gut.
Ja, ich glaube hier, also dieser Bereich aus der TCM ist tatsächlich noch irgendwie was ja wahrscheinlich irgendwie noch teilweise vertretbar ist, dass irgendwie die Hautschichten halt so ne, massiert und durchblutet werden und so. Mhm. Der ganze Drumrum, also das Ganze mit irgendwelchen Energieflüssen und so ist halt Bullshit, ne? Ob er das jetzt mit einem Rosenquarzroller, mit einer Suppenkelle oder mit einer Lederpeitsche machst, ist am Ende wahrscheinlich auch scheißegal. Naja.
Tja.
In der Vogue steht übrigens, kühlt und strafft, Gua Sha ist der neue Jade-Roller.
Das ich habe hier irgendwie so eine Webseite von einer Heilpraktikerin aufgeschlagen. Da steht auch die Farbintensität, also da geht es um diese Streifen, die du da drauf geschabt hast auf den Rücken. Ja. Die Farbintensität der Petechien/Hämatome kann variieren von hell bis tiefrot oder auch blau, violett und tiefviolett. Anhand der Farbunterschiede kann der Therapierende feststellen, ob eine Blockade chronisch, dunkle Färbung, oder relativ neu entstanden ist. In der Regel lösen sich die therapeutisch sinnvollen und gewollten Hämatome nach 3 bis 5 Tagen wieder auf. Boah, Alter, ist das schrecklich.
in diesen ganzen Beauty, also in diesen ganzen Beauty-Seiten-Blogs und sonst was, ne, da kommen dann auch so Sachen dazu, wie dass dann natürlich den verschiedenen Steinen direkt noch irgendeine Wirkung zugewiesen wird. Ne? Also wenn du so einen Roller oder so einen Gua Sha-Stein aus Rosenquarz hast, dann hast du natürlichen Schutz und Stressblocker, grüne Jade ist Harmonie und Gleichgewicht, schwarze Jade beruhigende Wirkung und Ausgeglichenheit und so weiter und so weiter.
Okay, schrecklich.
Ja, genau. Und deshalb hat mich das so, also ich hatte das Ding in der Hand, dachte mir so, warum?
Boah, das macht mich fertig. Ja, also, okay, schrecklich. Ja, gut, lass mal aufhören. Mir reicht das schon wieder.
Ja.
Gut. Machen wir noch Hausmeisterei? Haben wir da noch was?
Hausmeisterei haben wir tatsächlich noch, und zwar Nummer 1. Wir sind, also haben wir ja vorhin schon gesagt, wir haben bald, sobald ich mich durch den Onboarding-Prozess geklickt habe, den Affiliate-Status bei Twitch. Das heißt, wir können demnächst Kanal-Emojis machen, wir können Kanalpunkte machen, also Bovis, womit man dann Aktionen ausführen kann im...
Wofür kriegt man die Bovis?
Die bekommst du fürs Zugucken, für Anwesenheit. Sehr gut. Also so wie, weiß ich nicht, nee, solche Scheine gab es bei uns im Studium nicht, aber die bekommst du für Anwesenheit, oder wenn du 2 Streams nacheinander gesehen hast von uns, also ne, wenn du dabei bleibst, dann bekommst du Kanalpunkte, und die sind auch nur für Quatsch da. Also mit Kanalpunkten kann man bei Abstimmungen halt mehr Gewicht in die Waagschale werfen, man kann, seine Nachricht im Chat hervorheben, man kann irgendwie besondere Emojis benutzen und so,
okay.
Alles Mögliche. Ne? Was aber durch den Affiliate-Status jetzt dazu kommt, ist, man kann uns abonnieren mit einem Prime-Abo oder so und uns quasi damit unterstützen. Da haben ja viele schon nachgefragt, ob das denn geht, und sich gewundert, dass es nicht geht. Das geht dann ab demnächst.
Ah, sehr schön.
Wollte ich noch sagen. Und ich wurde von mehreren Seiten gebeten und tue das sehr gerne, noch für eine Petition Werbung zu machen. Das hat der Linus in Logbuch Netzpolitik letztens auch getan. Und zwar die Petition Reclaim Your Face heißt die.
Okay.
Und es geht darum, auf EU-Ebene, das ist eine zivilgesellschaftliche Initiative für ein Verbot biometrischer Massenüberwachung.
Sehr gut.
Also, dass
sehr
man wichtig, auf EU-Ebene quasi es untersagt, dass massenhaft biometrische Daten erhoben werden dürfen, verarbeitet werden dürfen und so weiter und so weiter. Daher auch der Name der Kampagne Reclaim Your Face. Wenn ihr mal 2 Minuten Zeit habt, schaut da mal vorbei. Wir verlinken das und lest euch das mal durch. Und wenn ihr es gut findet, zeichnet das gerne. Habe ich schon gemacht. Das Ganze findet ihr unter reclaimyourface.eu. Als ich mir das in die Sendungsnotizen geschrieben hat übrigens bei mir die Autokorrektur zugeschlagen, und ich musste sehr lachen. Ich musste wirklich sehr lachen. Hat sie das bei dir auch getan?
Reclaim Your Face, ne?
Genau, Reclaim Your Face. Und ich hatte sofort das Bild vor Augen, wie so ein Schüler mit so einem gelben Reklamheft vor einem sitzt und einem das so ins Gesicht haut.
Das stimmt, ja, das ist sehr
also
gut.
Also Reclaim Your Face fand ich großartig.
Ja. Das sollte das Bild der Kampagne werden. Ne?
Ja, genau.
Lieber gelbe Bücher im Gesicht, als die Gesichter aufzuzeichnen. Sehr gut.
Ja wäre auch eine Möglichkeit. Ne? Du baust dir eine Maske aus Reklamheftchen. Reclaim Your Face fand ich echt, also ich hab bestimmt 5 Minuten, also sagen wir so, ich habe mehr gelacht, als ich sollte.
Ja, sehr schön. Dann sind wir durch. Ne? Der nächste Podcast gibt es in 2 Wochen und der nächste Stream nicht in einer Woche, weil du dann unterwegs bist, sondern vermutlich am Mittwoch nächster Woche. Aber du wirst das nochmal in die Programmvorschau oder wie heißt das da? Also
Sendungsplan.
Sendungsplan,
ja,
so heißt es.
Ich versuche den immer so aktuell wie möglich zu halten, aber solange wir noch kein Affiliate waren, konnte man immer nur wiederkehrende Termine machen. Jetzt, wo wir den Affiliate-Status haben, das ist nämlich auch was dazu kommt, man hat mehr Möglichkeiten als Creator, dürfen wir auch Einzeltermine machen in den Terminplan.
Termine klingt jetzt aber auch schon wieder so, als würden wir Gua Sha anbieten im Einzeltermin. Okay, sind wir durch. Ne? Machen wir noch Musik, und danach kommen noch die 2 tollen Kommentare von Georg und Holger. Das war Methodisch Inkorrekt, Folge 186 vom 9.3.2021. Ihr hört jetzt noch das Lied My Mask Will Go On, die Covid-19-Version von Céline Dion. Und ja, dann die Kommentare. Macht's gut, bis in 2 Wochen. Tschüss.
I'd see you, breathe on you, how I cringe at how it went wrong. We must keep a distance, a safe space between us. Days of my poor hygiene gone. Stay far, whoever you are, if in public a mask should go on.
Hallo Reinhard, hallo Nikolas. In eurer MINT-Korrekt-Folge 185 behandelt ihr unter anderem das Thema Quantencomputer. Hier trifft Reinheit eine relativ absolute Aussage, dass unsere gesamte Verschlüsselung kaputt sei, wenn wir Quantencomputer hätten. Das stimmt so in seiner Absolutheit nicht. Dazu muss man aber auch erstmal unterscheiden zwischen symmetrischer Kryptographie und asymmetrischer Kryptographie. Bei symmetrischer Kryptographie nutzt man denselben Schlüssel zum Verschlüsseln wie zum Entschlüsseln. Bei asymmetrischer Kryptographie nutzt man einen unterschiedlichen Schlüssel zum Verschlüsseln als zum Entschlüsseln. Die beiden Schlüssel hängen jedoch voneinander ab und rein theoretisch könnte man mit Kenntnis eines Schlüssels den anderen berechnen. Jedoch ist das Problem so schwierig, dass man es mit dem aktuellen Computer nicht in sinnvoller Rechenzeit lösen kann. Gäbe es nun einen Quantencomputer, wäre es für den Fall der symmetrischen Kryptographie so, dass sich die Stärke der Schlüssel halbiert, sodass wir jetzt quasi doppelte Schlüssellänge bräuchten, um die gleiche Sicherheit zu erzeugen. Im Falle der asymmetrischen Kryptographie wäre tatsächlich ein Quantencomputer für unsere aktuellen kryptografischen Verfahren fatal, denn hier könnte ein Quantencomputer bei Kenntnis eines Schlüssels, der zum Verschlüsseln verwendet wird, den anderen Schlüssel, der zum Entschlüsseln wird, berechnen und damit wäre quasi die Kryptographie kaputt. Aber auch bei der asymmetrischen Kryptographie ist noch nicht alles verloren. Das Stichwort lautet hier Postquantenkryptographie. Ich zitiere hier mal kurz Wikipedia. Postquantenkryptographie bezeichnet ein Teilgebiet der Kryptographie, das sich mit kryptografischen Primitiven befasst, die im Gegensatz zu den meisten aktuellen verwendeten asymmetrischen Kryptosystemen selbst unter Verwendung von Quantencomputern praktisch nicht zu entschlüsseln sind. Das Problem von Postquantenkryptographie ist jedoch, dass es aktuell keiner nutzt. Das heißt, wir haben aktuell nur asymmetrische Kryptographie in Verwendung, die anfällig ist gegenüber Quantencomputern und daneben von denen gebrochen werden können. Und noch eine kleine Anmerkung zu den Qubits. Es ist nicht nur wichtig, wie viele Qubits ein Quantencomputer hat, sondern auch, wie lange diese Qubits stabil sind. Das heißt, wie lange ein Quantencomputer rechnen kann. Denn es hilft nichts, wenn ich eine große Anzahl von Qubits habe, aber sie nicht lang genug stabil sind, sodass ich meinen Algorithmus nicht durchgerechnet bekomme.
Hallo ihr beiden. Zum Thema Mathematik als universelle Sprache. Folgendes Gedanken, Gyros, Kopfgyros. Wir sind Individuen, das heißt, wir können uns als einzelne Person sehen, sehen unsere fünf Finger, damit haben wir was Abzählbares. Wären wir kein Individuum, sondern hätten quasi ein allgemeines Bewusstsein, dann wäre für mich die Frage, ob wir überhaupt das Thema Zählen und damit abzählbar als Fokus unserer Mathematik hätten. Wenn also unsere Wahrnehmung auf eine andere Art und Weise stattfinden würde, ob wir einzelne Ereignisse, einzelne Dinge wahrnehmen können oder es immer als Summe sehen und damit im Prinzip Ereignisse nicht aufaddieren würden, sondern auch als Summe dann von Ereignissen sehen würden. Und damit dann nicht mehr 1 plus 1 gleich 2 unserer Wahrnehmung entsprechen würde. Ganz eurem Thema methodisch inkorrekt. Ich kenne mich leider in dem Thema Quantenmechanik zu wenig aus. Nur weiß ich, dass ein quantenmechanischer Zustand plus der zweite quantenmechanische Zustand nicht immer zwei quantenmechanische Zustände bedeuten, sondern dass es ein Übergang, ein Wechsel in andere Zustände passieren kann. Somit 1 plus 1 gleich was anderes, ja, aber 1 plus 1 gleich 2 und auch die Rückführung 2 minus 1 gleich 1 ist damit nicht gegeben. Zum Thema 2-Physik, da gebe ich Niklas recht. Also Nikolas, wenn du sagst, unsere Wahrnehmung wird die gleiche bleiben als Mensch, auch wenn unser gesamtes Wissen und Erfahrungsschatz damit quasi gelöscht wird, dann werden wir weiterhin erkennen, dass ein Apfel nicht weit vom Baum fällt und dass er runterfällt. Und irgendwann, wenn wir auf eine Mathematik stoßen, können wir das auch modellieren, mit einem Modell hinterlegen. Eventuell werden wir das leicht anders beschreiben. Je nachdem, was gerade wichtig ist, werden wir die Physik von einer anderen Seite aufziehen. Aber prinzipiell werden erstmal Naturphänomene unser Leben bestimmen und dann auch irgendwann die Beschreibung dieser Naturelemente und Naturphänomene und damit die Physik beziehungsweise natürlich auch Chemie und Biologie ihren Lauf nehmen. Also insofern gebe ich da Nikolas recht. Als Beschreibungssprache im Universum denke ich, taugt die Physik nichts, da es ganz allein auf die Art der Wahrnehmung ankommt. Wir sind Wesen, die einen Tag von 24 Stunden als unsere Grundlage haben, in etwa ein Leben von irgendwas zwischen 60 und 80 Jahren vor uns haben und damit diesen Erfahrungsschatz plus eventuelle zusätzlichen Erfahrungen über Bücher oder anderen Informationsquellen nutzen können. Hätten wir ein Leben und eine verlangsamte Wahrnehmung, nehmen wir einfach mal an, dass unser Leben nicht 80 Jahre dauern würde, sondern 80 Millionen Jahre dauern würde. Und was wir in einem Tag wahrnehmen, den gleichen Informationsgehalt quasi an Wahrnehmung unser Leben dann 1000 Jahre entsprechen würde, würden wir zum Beispiel in der Physik was ganz anderes feststellen und erörtern, als wir das als Menschen im Moment tun. Das ist das eine, also das zeitliche Wahrnehmung. Die zweite Art und Weise ist, je nachdem, wie groß wir auch sind in unserer Wahrnehmung, also wenn man sich vorstellt, wir wären sehr kleine Wesen, die eventuell nichts die Erde, nicht das Universum oder dergleichen erfassen könnten, wäre natürlich hier auch die physikalische Beschreibung eine komplett andere. Das heißt, wenn wir im Großen schauen, wie groß könnten wir schauen? Wie groß kann ein anderes Individuum schauen, auch wenn es sehr intelligent wäre? Also kann es zum Beispiel außerhalb von seiner Welt schauen oder kann es tiefer reinschauen, wo wir jetzt noch nicht reinschauen können, zum Beispiel Richtung Quantenphysik, ob es da hinter der Quantenphysik, hinter unseren Modellen der Quantenphysik, eventuell noch eine andere Physik gibt, die wir bis jetzt noch nicht modelliert und noch nicht erkannt haben. Wünsche euch allen und allen Hörern einen schönen Tag, wo immer euch dieser Podcast oder dieser Audiokommentar erreicht. Macht's gut. Georg war hier.